Drei Haselnüsse für Eschen. Drei Haselnüsse. Drei
Eschenbrede.
Eschenbrede.
Friss deine scheiß Haselnüsse.
Eschenbrede.
Sorry.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum, 4 Jahre sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus.
Ich bin Tobi, hallo.
Hi, und ich bin Sebo.
Hallo Sebastian.
Hallo Sebastian.
Hallo Markus. Oh,
Entschuldigung, ich habe drüber geredet. Wie unhöflich von mir.
Du konntest es gar nicht erwarten, mich zu begrüßen.
Das ist richtig.
Es ist ja auch lange her, dass wir uns gesehen haben.
Das stimmt.
Ist, ja. Ich bin extrem beschäftigt. Ich bin Business, ihr kennt das.
Ja.
Du bist im Baby-Business.
Ja, ich bin leider, das ist echt das Baby-Business. Das ist die weniger lukrative Variante. Aber schlaucht auch. Ja,
wir sind leider nur zu dritt für die letzte Folge des Jahres. Philippe lässt sich entschuldigen. Er hat uns vorhin eine Nachricht geschickt. Er war fast schon auf dem Sprung und dann sprang er aufs Klo, und hatte Magen-Darm.
So ist das.
Es ist sehr traurig.
Immerhin sind wir zu dritt. Ungewohnt, schon fast ein bisschen. Sebo, ich habe fast vergessen, wie du aussiehst.
Ja, ich habe mich stark verändert in den letzten Monaten.
Ja, du bist grauer geworden.
Ja, und ich habe an Muskelmasse zugelegt. Ne? Also ich passe hier fast schon gar nicht mit euch ins Zimmer.
Ja, das stimmt. Der Muskel am Bauch ist groß geworden.
Sagst du ja, das ist mein One-Pack.
Ja, und Markus hat es gerade schon gesagt, 14 Tage sind rum, 4 Jahre sind rum und 2023 ist fast rum. Das heißt, es ist mal wieder Zeit für unseren großen Jahresrückblick. Denn 2023 ist natürlich auch wieder einiges passiert. Schönes, aber auch ein paar nicht so schöne Dinge. Auf jeden Fall schauen wir auf ein Jahr voller popkulturell wichtiger Momente. Vor allem aber auf einige 30-jährige Jubiläen.
Aber nicht nur 30-jährige.
Gott sei Dank, ja. Wir haben ja neulich schon mal festgestellt, dass 1993 ja anscheinend ein popkulturell sehr relevantes Jahr gewesen ist. Sowohl für die Spiele als auch für die Kinolandschaft. Da wird es also einiges zu erwähnen geben heute. Und auch wenn wir sehr gerne in dem Rückblick auf jeden der Geburtstage eingehen würden, müssen wir das ein bisschen vertagen. Es soll hier schließlich keine 93er-Hommage werden, zumindest nicht komplett. Trotzdem möchten wir zumindest einmal ein paar Spiele nennen, die in diesem Jahr erschienen sind und die schon nachhaltigen Impact auf folgende Jahre gehabt haben, ohne dabei Anspruch auf Vollständigkeit zu haben natürlich.
Mhm. Da hätten wir zum Beispiel einige Amiga-Klassiker. Tobi, das ist ja unsere Kategorie. Sebo, du kannst mal sagen, was es davon auch auf dem ST gab. Es gab zum Beispiel Amber Moon, Anstoß, Die Siedler, Lionheart, Lemmings 2 oder Turrican 3.
Keine Ahnung. Ich glaube, der Zeitpunkt hatte ich schon einen PC. Da kann ich gar nicht mehr sagen, was also im Atari erschienen ist. Also Turrican 3 auf jeden Fall glaube ich nicht. Anstoß war mir egal. Die Siedler mochte ich auch nie. Lionheart war doch auf jeden Fall Amiga-exklusiv, genauso wie Amber Moon. Und Lemmings 1 habe ich schon auf dem PC gespielt. Also das ist schon genauso wie die anderen Titel, die folgen, waren für mich alles PC-Titel.
Na, dann ist das gleiche wie bei Tobi und mir Worms. Für uns ist das ja auch ein PC-Spiel, auch wenn es auf dem Amiga ursprünglich mal erschienen ist.
Das stimmt. Aber die Liste geht noch ein bisschen weiter. Du kannst ja mal buzzern, wenn dir was auffällt. Es erschienen zum Beispiel noch Beneath the Steel Sky, Cannon Fodder, The Chaos Engine, Doom. Die FIFA-Reihe wurde gewonnen und auch Myst ist erschienen. Virtual Fighter übrigens auch.
Großartige Amiga-Spiele.
Wer kennt sie nicht?
Na, es war auf jeden Fall einiges los, ne? Aber auch einiges los war bei LucasArts. Da erschienen damals 93 Day of the Tentacle, Sam & Max, X-Wing oder auch Rebel Assault.
Ich weiß noch, Day of the Tentacle hat mich damals umgehauen mit der Sprachausgabe. Das war mein Lieblingsintro. Hands off that hamster. Es bleibt mir ewig hängen. Und auch, wie das Perpetrator gesagt, I want to take on the world. Das war großartig.
Ich bin durstig.
Also, ja, ich kenn's gar nicht auf Deutsch. Das nur auf Englisch gespielt damals. Genau wie Sam & Max. Das war auch eines meiner ersten selbst gekauften Spiele damals. Habe ich in dem lokalen Computerladen in Hildesheim gekauft und war ganz stolz. Das hatte so eine tolle, wie nennt man das? Das hatte so eine Art Plastik. Ausgestanzt Plastik, ich kann es gar nicht sagen. Das
embossed. Embossed.
Ja, genau. Gibt es da nicht ein deutsches Wort?
Geprägt?
Ja, geprägt. So ein großes Plastik, wie so ein Schild, mit dem Titelcover drauf, das so rausstach, dass man sich aufhängen konnte, fand ich total cool und war sauteuer. Ich glaube 140, 150 Mark habe ich dafür bezahlt.
Dann warst du bestimmt ein Import.
Maybe, ja, weiß ich nicht, bei Softsale in Hildesheim.
Naja, wir haben ja gerade schon gesagt, wir wollen keine 93er Hommage hier veranstalten, denn auch für uns als Podcast war 2023 besonders. Wir haben unter anderem unsere 100. Folge aufgenommen.
Unter anderem, das war schon ein absolutes Highlight.
Werden wir im entsprechenden Monat auch nochmal drüber sprechen. Aber starten wir doch erstmal am Anfang des Jahres, und zwar wenig überraschend, im Januar.
Wir starten direkt am 8.1. und vor 25 Jahren kam da Titanic in die deutschen Kinos. Hm. Und ich erinnere mich leider noch so, als ob es gestern gewesen wäre. Meine damalige Freundin war, also Grüße gehen raus, hi Antje, war ein riesen Leonardo DiCaprio-Fan und ich musste mir jeden Leonardo DiCaprio-Film, der irgendwie ins Kino kam, ansehen, unter anderem auch Titanic. Und ich weiß noch, wie ich protestiert habe, was soll ich mir den Scheiß angucken? Ich weiß noch, was passiert. Wo ist denn die Spannung? Ich weiß doch, am Ende sterben eh alle. Das scheiß Schiff geht unter, so. Wo ist denn der Spannungsaufbau? Nein, wir müssen da rein. Und naja, sie fand den Film super. Ich fand den super langweilig. Ich habe mich da 2-3 Stunden, der ist ewig lang, ne, durchgequält. Und ich weiß noch, irgendwo stirbt, glaube ich, ein Hund. Und sie war relativ traurig, dass der Hund stirbt. Und ich weiß noch, wie wir uns gestritten haben, weil ich meinte, so ein Scheiß ist. Fucking Hund, ist doch total egal. So, da sind 100 Leute gestorben und du machst einen Aufstand wegen dem Tier. Ja, aber der arme Hund, der ist doch unschuldig. Ja, da waren bestimmt eine Menge unschuldige Leute auch mit an Bord. Ja.
Ich kann das verstehen. Seitdem ich einen Hund habe, würde ich das auch anders sehen.
Ich habe kein Herz für Tiere, was weiß ich. Ich habe jahrelang auch Katzen gehabt, dürfen alle gerne den Film verrecken, ist mir scheißegal. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich damals, aber da war ich auch noch sehr jung und unbedarft, ich war sehr verstört ob der Meinung meiner Freundin.
Also kein Titanic-Fan?
Überhaupt gar kein Titanic-Fan, nein.
Okay.
Ist not my cup of tea. Also der ist sicher kompetent gemacht, aber ich stehe immer noch dazu. Man weiß ja, was passiert. Und, naja.
Ich habe den auch damals im Kino gesehen. Wahrscheinlich aus eigenem Antrieb, weil es halt ein großes Ding war, groß angekündigt worden ist und Titanic ja auch irgendwie immer ein spannendes Thema gewesen ist. Ja, da war viel Liebesgeschichte dabei, aber ich finde den nach wie vor, ich finde es ein solider Film. Ich kann mir den gut angucken.
Ich spreche dem auch keine seiner Qualitäten gar nicht ab. Ich meine, das ist ja ein Cameron, der ja, weiß ja, was er macht. So auch gerade optisch sicherlich toll. Aber wie gesagt, mir hat er wenig gegeben. Da fand ich Romeo und Julia besser, den ich ja auch gucken musste, auch mit Leonardo DiCaprio.
Warum wir das auch noch genannt haben, damit einher ging nämlich auch der Titelsong von Céline Dion, My Heart Will Go On, der sich 13 Wochen auf der 1 gehalten hat.
Das ist nicht wenig. Das
nee.
Spricht extrem gegen den Geschmack der deutschen Hörerschaft.
Und Markus hat sich jetzt hier vorne zurückgehalten. Das spricht auch wiederum Bände. Vielleicht nimmst du lieber den nächsten Eintrag hier im Januar.
Ich sag nichts über Titanic, ich habe den nicht im Kino gesehen. Aber am 16.01. wurde John Carpenter 75. Und John Carpenter ist ja einer der ganz großen Horrorfilmregisseure. Der ist Produzent, der ist Autor, der ist Komponist. Ich mag seine Musik sehr, sehr gerne. Der ist am 16.01. logischerweise 1948 in New York geboren. Und vor allen Dingen bekannt natürlich durch das Halloween-Franchise beziehungsweise durch den ersten Film des Halloween-Franchises. Unsere 52. Folge war eine Folge über diesen Film. Empfehlung geht raus. Und man kennt ihn natürlich noch für viele, viele andere Klassiker aus der Zeit.
Zum Beispiel Das Ding
oder ja, The
Flucht
Thing.
Aus New York oder Sie leben. Ich fand auch damals Darkstar ganz toll, aber das ist ja echt das ist ein spezieller Film.
Ja, bei Darkstar bin ich raus. Ich habe gerade erst vor kurzem Die Mächte des Wahnsinns nach Ewigkeiten mal wieder gesehen. Da ist nämlich auch die Musik von John Carpenter und der war, so wie ich ihn in Erinnerung hatte, ganz gut, aber kein bisschen gruselig.
Die Mächte des Wahnsinns, der Shit, ist einer meiner Lieblingshorrorfilme, weil der diese super coole Lovecraft-Atmosphäre dabei hat.
Ja, die Atmosphäre war super geil,
und
aber halt nicht gruselig.
Er hat halt auch geile Monster. Auch ich finde die Vorstellung total cool, in diesem Buch, in diesem Wahn des Autors gefangen zu sein. Ich weiß aber auch nicht, ob ich Horrorfilme generell gruselig finde, sondern eher weird, merkwürdig, abstrakt, schockierend. Das sind so eher Sachen, die ich mit Horror verbinde. Aber ja. Guter Film, aber ich bin mir echt sicher, dass der nicht von dem wird.
Du kannst ja auch mal ein bisschen recherchieren. Ich gehe mal in der Zeit weiter und zwar zum 29.01. Die erste kommerzielle Version von Tetris wird vor 35 Jahren an diesem Tag veröffentlicht. In unserer Folge Nummer 92 sprechen wir über den Kinofilm Tetris. 35 Jahre ist wirklich ganz schön lange.
Aber man muss ja auch dazu sagen, es ist ja die erste kommerzielle Version von Tetris. Das wurde ja auch schon vorher in nicht kommerzieller Variante veröffentlicht.
Ja, das ist wahr. Also es ist wirklich noch älter.
Genau. Kommen wir doch mal in den Februar.
Wir sprechen später nochmal über Tetris.
Genau. Am 17.02., da wird Michael Jordan 60. Und das finde ich schon wieder so ein Ding. Ich bin ja kein großer Basketballfan, aber Michael Jordan war natürlich in den 90ern.
Ach, das ist ein Basketballer. Naja.
Hm.
Sebo, Air Jordan, schon mal gehört?
Ja, ja, ich hatte im Kopf, dass der Sport macht, aber ich habe ihn nicht einordnen können.
Oh, Sebo, ey, das ist unglaublich. Auch geil.
Ja, das war dieser Basketballer, dieser Chicago Bulls Spieler.
Ich habe sogar den Film gesehen, aber irgendwie ging es immer nur um Turnschuhe.
Mit
aber,
der Nummer 23. Und ich finde, als ich das gelesen habe, das war schon wieder so ein Ding, der ist 60, der Typ. Das ist unfassbar, 60.
Ja, Tom Cruise ist auch 60.
Da kommen wir später noch zu.
Ja, und der sieht jünger aus.
Das weiß ich nicht.
Ja, ich weiß doch, auch nicht, wie Michael Jordan aussieht.
Doch, doch, der hat sich auch ganz gut gehalten eigentlich.
Ey, der ist 60, der Typ. 60. Das ist so ein Alter, das ist so ein Opa-Alter eigentlich, gefühlt. Und ja gut, wir sind halt auch alle Mitte 40. Ne?
Ich würde sagen, in 19 Jahren bin ich dann schon im Opa-Alter. Das kann
in 15 Jahren sind wir auch im Opa-Alter.
Oh fuck, dann bist du schon in 17 Jahren. Ich bin ja schon 43. Ich bin die ganze Zeit rechtlich, ich damit, dass ich 41
ja,
bin.
Ja, nee. Mittlerweile betreibt der gute Mann ein NASCAR-Team. Mhm. Wusste ich noch nicht. Seit Mai 23 gibt's bei Amazon Prime den Film, Sebo, du hast ihn gerade schon angeteasert, Air, von und mit Ben Affleck, aber auch mit Matt Damon und Chris Tucker. Darin geht es ja um Turnschuhe, es geht um die Vertragsverhandlungen mit Nike und Michael Jordan, der Werbeträger der Marke werden sollte, in sehr, sehr jungen Jahren, bevor ihn irgendwer so richtig kannte.
Das ist einer von diesen Produktfilmen, von denen es immer mehr gibt. Hier Blackberry kam doch jetzt auch raus und was war denn der dritte im Bunde, der auch so bekannt
Tetris.
War?
Tetris.
Tja, Tetris. Aber meine ich, das gibt noch ein anderes Produkt. Gibt
bestimmt noch viel, viel mehr.
So ein Ding gerade.
Ja, aber finde ich spannend. Finde ich sehr interessant auf jeden Fall. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Werde ich aber nachholen.
Ja, aber ich werde ihn noch
der holen. Ist einfach nett. So, nur das ist so ein patenter Film. Dann geht's weiter. Am 21.02. erschien Star Fox vor 30 Jahren für das Super Famicom oder das SNES, wie wir es hier liebevoll nennen. Oder das Super Nintendo. Ja, Star Fox habe ich selber nie wirklich gespielt. Ich verbinde aber eine prägende Erinnerung damit. Da war ich 15, 16 und habe in England einen Sprachaufenthalt gemacht. Meine Schwester sollte besser Englisch lernen. Und da sie noch ein bisschen jünger war als ich, sollte ich mitkommen, damit sie nicht alleine ist. Und wir haben so bei Gastfamilien gelebt. Und in meiner Gastfamilie war es ein Ritual des Sohnes, der da auch wohnte, der war glaube ich schon ein, zwei Jahre älter als ich, sich ordentlich
Birne das zu hast du schon mal erzählt, zu kiffen.
Ja. Er hat sich immer ordentlich eingekifft.
Ist und dann das die Sofa-Geschichte?
Nee, das ist nicht die Sofa-Geschichte.
Ah, okay. Aber er hat die Geschichte schon mal erzählt.
Ja, kommt mir auch.
Ich möchte jetzt nicht oft betonen, wie viel er gekifft hat. Er hat viel gekifft und dann hat er Star Fox durchgespielt. Ich war immer extrem fasziniert, saß daneben und habe ihm dabei zuguckt, wie er Star Fox durchgespielt hat. Ich habe da selber nie Hand angelegt. Ich fand, das sah pottenhässlich aus in seiner Polygon-Grafik. Fand das damals schon veraltet, als es rauskam. Aber es ist Klassiker, ne?
Ja,
auf jeden Fall. Und hat geile Mucke.
Ich weiß nur, dass es einen Frosch hat und man den Barrel Roll tun kann.
Und der hieß Slippy.
Genau, Slippy.
Slippy der Frosch. Ich fand es auch okay. Ich habe es auch nie gehabt. Ich habe es aber bei Freunden gespielt. Aber ich habe zu dem Spiel auch nie so richtig einen Draht gehabt. Also ja, ist mir so ein bisschen egal. Hat sicherlich seinen Impact gehabt, auch ob des FX-Chips, aber nee, war auch nie so richtig meins.
Das ist einfach ein Spiel, ja, für die Ewigkeit. Und der Nachfolger kam dann ja 2017 auf dem SNES Mini. Das war ja fast fertig entwickelt damals, haben sie nicht mehr rausgebracht, haben sie fertig gemacht und aufs SNES Mini gepackt. Fand ich ganz nett.
Nie gespielt.
Ich habe das auch nie gespielt, weil ich ja auch keinen Super Nintendo hatte, aber es ist halt schon ein großer Name damals gewesen.
Was war denn am 25. Februar so los?
Da kam Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft oder Indiana Jones and the Emperor's Tomb. Das erschien am 25.02., Tobi, wie du gerade gesagt hast, für die Xbox und das war vor 20 Jahren. Also wir haben wieder ein Jubiläum und ist damit nach unserer Zeitrechnung ab diesem Jahr Retro.
Okay, dann ist das so. Ich kenne das Spiel nicht.
Ich habe das nicht gespielt, weil die damals eher so mittelmäßige Wertungen bekommen haben und man konnte ja auch einfach Tomb Raider spielen, was besser war.
Ich habe damals den Vorgänger gespielt, der Turm von Babel. Das war ganz nett und ich habe das nicht gespielt. Das gab's mal irgendwann hier bei Games with Gold, bei der Xbox für lau. Also ich habe da mal reingespielt und das sieht ganz okay aus und Pampel spricht in der deutschen Variante Indiana Jones. Das ist ganz nett. Also stimmungsvoll ist es auf jeden Fall. Sieht gut aus. Und der Soundtrack ist auch geil.
Das ist ja ein neues in der Mache, ne? Also auch in dem Stil soll ja ein neuer Teil rauskommen. Ich glaube, für nächstes, spätestens übernächstes Jahr ist es angekündigt. Da bin ich tatsächlich gespannt drauf.
Schauen wir mal, was da kommt. Das war zumindest unsere letzte Meldung im Februar. Das heißt, wir wandern jetzt in den März rüber und hier streifen wir nur kurz ein Ereignis, um ein bisschen Werbung zu machen. Denn im März 93 ist Buddy Blows erschienen und über Buddy Blows haben wir in unserer 106. Folge kürzlich erst gesprochen.
Mhm.
Und weil die Meldung hier so kurz war, nehme ich gleich die nächste auch noch mit.
Gern.
Und zwar ist am 9.3.2023 Chaim Topol im Alter von 87 Jahren gestorben. Chaim Topol könnte bekannt sein als Milos Columbo im Bond-Film In tödlicher Mission. Das war der Sidekick von Roger Moore, der anfänglich als sein Widersacher gehandelt werden konnte, der sich dann aber als Freund herausgestellt hat. Der hat da auch eine ganz gute Figur gemacht, finde ich.
Mm, auf jeden Fall, sehr charismatisch.
Ja, total. Und ansonsten kennt man ihn vielleicht noch aus Flash Gordon von 1980, den ich nie gesehen habe, oder aus großartigen Serien wie Sequest.
Naja. Flash Gordon unbedingt nachholen und dann möchtest du nie wieder in Löcher in Kisten greifen.
Okay.
Ach Tobi, weißt du noch früher, wenn du bei mir gewesen bist, auf dem Flur der Kratzbaum, ob Horst vielleicht da drin ist?
Oh ja, stimmt. Oh ja, Horst. Horst war eure Katze. Sie hieß eigentlich nicht Horst. Aber
nein, eigentlich nicht. Aber wir haben sie Horst genannt und meine Eltern hatten einen Kratzbaum. Da war oben so eine Kiste drauf. Und manchmal, sehr selten, saß er in dieser Kiste und der hat halt gekratzt. Das war ein kleines Arschloch. Und dann war es immer so eine Mutprobe, wenn Tobi dann gegangen ist, im spätabends oder in der Nacht. Und dann traust du dich, die Hand da reinzustecken in die Kiste? Wenn du das gemacht hast und der da drin ist, dann hat er dich gekratzt.
Horst konnte auch ein Salto.
Horst konnte ein Salto, wenn man ihn geschmissen hat.
Der arme Horst.
Ja, ja. Aber er war auch ein kleines Arschloch. Egal. Gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Am 27.03. haben wir noch einen 60. Geburtstag. Quentin Tarantino wurde da 60.
Mhm.
Und der hat 2009 angekündigt, sich mit 60 zur Ruhe setzen zu wollen, um sich mit dem Schreiben von Roman- und Filmliteratur zu befassen. Der hat aber auf jeden Fall mindestens noch einen Film auf der Agenda. Mal gucken, ob er das noch schafft. Er ist ja schon 60? Ein bisschen länger 60.
Ja.
Und der hat mit seinem letzten Film, der wollte ja immer 10 Filme machen und dann auch aufhören. Naja, das wird er jetzt nicht mehr schaffen, weil die Dreharbeiten zu seinem letzten Film, die sollen nämlich im Herbst diesen Jahres begonnen haben. Ich habe davon nichts mitbekommen. Und eine Sache, wo er damals skeptisch gewesen ist, ob er das überhaupt erleben wird, also 2009, als er das angekündigt hat, ob es dann, wenn er 60 wird, überhaupt noch 35mm Film geben wird, weil das war ja da die Zeit der Digitalisierung und alle haben digital gedreht und Lukas hat ja damals auch hier ab Episode 2 digital gedreht, aber wir haben ja auch heute noch 35 und 70mm Filme und spezielle Projektoren im Kino. Also der wird seinen letzten Film noch drehen, aber ich glaube, das wird er vor seinem 60., also vor seinem 61., na, weiß ich nicht.
Zumindest hat er mit seinem 60. angefangen, wenn die Dreharbeiten wirklich im Herbst gestartet sein sollten. Ne?
Ja, mhm. Was war eigentlich sein letzter Film? War das
der letzte
Once Upon a Time
genau,
in Hollywood?
Der letzte und jetzt der nächste soll, glaube ich, sich um so eine Filmkritikerin handeln. Ich habe irgendwie sowas gelesen.
Naja, ich finde ja Quentin Tarantino immer so extrem Hit and Miss. Ich mag so, glaube ich, ein Drittel seines Outputs, den Rest finde ich grauenhaft. Aber ich mag Jackie Brown und Pulp Fiction wegen seinem Kultstatus. Ich fand den damals toll. Ich weiß gar nicht, ich habe den ewig nicht mehr geguckt. Und ich mag den ersten Kill Bill. Und ich mag die erste Hälfte von Django, dann wird der kacke. Aber davor mochte ich den.
Mhm.
Und ich glaube, Once Upon a Time fand ich auch ganz okay. Das ist so ein Film, den kann man einmal gucken, dann reicht's aber auch.
Ja, der ist super.
Ja. Nee, ich finde ihn nicht nur super, ich finde ihn fantastisch. Großartiger Film.
Da gehe ich gar nicht mit. Der hat bei mir gar keinen Impact gehabt. Und was hat er noch gemacht? Einen mochte ich noch. Hier, ach, Inglourious Basterds. Den fand ich überraschend gut. Also da hatte ich eigentlich schon mit ihm abgeschlossen. Den habe ich 2009 in England gesehen. Ach, da kann er doch ganz patente Filme machen.
Du hast Reservoir Dogs vergessen.
Finde ich scheiße.
Okay. Warum hast du es wahrscheinlich vergessen?
Ja, ich hab jetzt nur probiert, die zu erwähnen, die ich ganz okay finde. Ich habe auch jetzt nicht über diesen Hütte im Schnee-Film gesprochen.
Naja.
The Hateful Eight.
Ja, genau.
Ja, Tarantino ist irgendwie, wenn man so zurückdenkt an Pulp Fiction, wann kam der raus? 94?
Wenn er 93 rausgekommen wäre, dann wäre er in dieser Liste drin.
Ja, du hast recht. 94, also ich glaube, da war man in so einem Alter, da fand man das erstmal cool, da fand man das geil, das war irgendwie edgy, hat angeeckt, das war anders. Musste man irgendwie abfeiern und dann hat man die darauffolgenden Filme wie zum Beispiel Reservoir Dogs und sowas auch mitgenommen.
Da kam Reservoir Dogs nicht vor.
Ja,
Reservoir
Dogs. Also vorher, also zumindest habe ich ihn danach gesehen. Ja, also dann ist man so aufmerksam geworden auf Tarantino und fand es geil und From Dusk Till Dawn und sowas. Und
ja, den mochte ich zum Beispiel auch.
From Dusk Till Dawn ist kein Tarantino. From Dusk Till Dawn ist von
Robert Rodriguez.
Robert Rodriguez, genau. Es gibt eine Szene, in der hat Tarantino Regie geführt, eine Szene, und Tarantino hat in dem Film mitgespielt. Er hat nicht Regie geführt.
Naja, ich würde ihn trotzdem mal so mit in diese Riege mit reinnehmen.
Genau, und wie
vielleicht
True
verbinde ich ihn auch damit, weil er da einfach auch mitgespielt hat. Den letzten habe ich mir noch angeguckt, Once Upon a Time in Hollywood, den fand ich toll. Aber sowas wie Django Unchained und auch The Hateful Eight habe ich nicht gesehen.
Ich fand den auch sehr stark. Ja. Annika ist ja auch ein Tarantino-Fan, die fand Django fantastisch und die war enttäuscht von The Hateful Eight, weil der halt nur in dieser Hütte spielt. Das ist ja eher ein Kammerspiel.
Ja, ist auch nicht meins.
Ich fand den großartig, aber ich habe da halt auch keine Erwartungen dran gehabt. So wie meine Freundin, die halt den Film davor, was auch ein Western war, ganz toll fand und dann hat etwas Ähnliches erwartet hat, aber was anderes bekommen hat. Erwartungen, das ist immer so ein Ding, wenn du mit Erwartungen irgendwo reingehst, mit zu hohen Erwartungen, kannst du eigentlich nur enttäuscht werden. Ich versuche Erwartungen immer abzustellen, gelingt mir auch nicht immer. Ich mag von Tarantino eigentlich alle Filme, mehr oder weniger. Ich glaube, den zweiten Kill Bill finde ich nur so lala. Der ist, naja, und ich finde den, wie heißt der, Grindhouse hier, Death Proof, der ist okay, der hat so seine netten Dinger. Das war einer der wenigen Filme, wo ich im Kino Szenenapplaus gesehen habe, in einem ganz normalen Kino, in einer ganz normalen Vorstellung, also nicht irgendwie erster Tag auf dem Festival oder so, was wo das normal ist, am Ende, wo die drei Mädels, eine von denen, Rosario Dawson, glaube ich, heißt die Dame, wie die mit ihrem spitzen Absatz dem Stuntman Mike auf den Kopf tritt, also ins Gesicht, quasi ins Auge, und dann schneidet es weg. Und die Leute haben das so gefeiert, das waren ganz normale Kinobesucher. Ich habe sowas seltenst in deutschen Kinos erlebt, dass eine Szene in einem Film so gefeiert wurde. Also, und dann noch so eine gewalttätige. Das war schon geil. Das hat den Film für mich nochmal ein bisschen besonders serrär gemacht.
Mhm. Also Pulp Fiction war für mich damals natürlich der Wahnsinn. Den hatte ich ganz zufällig gesehen. Ich hatte mir von Klaas eigentlich, Klaas war damals meine Quelle für Filme, hatte ich mir eine Videokassette ausgeliehen, da sollten drei Star Trek Folgen drauf sein, auf die hatte ich mich gefreut. Und dann kam eine und danach kam Pulp Fiction, der damit drauf war. Und ich hatte noch nie was von diesem Film gehört. Ja, 14, 15 werde ich gewesen sein, als ich den gesehen habe. Und der hat mich umgehauen. Ich weiß, dass ich Tränen gelacht habe, als der eine im Auto aus Versehen erschossen wird. Weißt du, wo sie über den Huckel fahren?
Nein, ich bin nicht über den Huckel gefahren. Doch, natürlich bist du über den Huckel. Ja, klar.
Ja. Fand ich großartig. Und da war ich Fan. Also da war ich mir, kurz danach war ich in England, da habe ich mir das Poster gekauft und den Soundtrack gekauft, den habe ich ganz brav rauf und runter gehört. Ja, und dann kam, glaube ich, als nächstes
Jackie Brown
Brown mochte ich noch sehr. Ich dachte, danach wäre hier der nicht sein Film eigentlich ist, den wir gerade angesprochen, mit den Vampiren.
From Dusk to Dawn.
Genau, den fand ich doof.
Ich finde den auch nicht toll.
Nee, ich finde den super, das ist ein großartiger Film.
Nee, ich fand den schwach. Also ich fand den Anfang ganz okay, wo die beiden die fiesen Killer spielen, aber als es mit den Vampiren losging,
ging mir auch so.
Fand ich nicht gut.
Du bist ja auch kein Horrorfilm.
Nee, genau.
Hier wundert mich das überhaupt nicht.
Da hat's mich dann verlassen. Aber ich fand auch, also wie ich vorhin schon sagte, in dem Alter, das war mega neu, Pulp Fiction, auch diese asynchrone Erzählweise und
die
doch schon sehr speziellen Figuren und der Humor, das war halt neu, das fand ich auch toll in dem Alter. Und ich fand auch Jackie Brown geil, das ist ja eine ähnliche Erzählweise, ist ja auch so ein bisschen
sehr laid
asynchron
back
und
ne?
sehr laid back. Es passiert gar nicht so viel, es ist gar nicht so viel oder vergleichsweise nicht so viel Action wie in Pulp Fiction beispielsweise.
Das stimmt.
Aber das mag ich an dem Film, der ist ja sehr, sehr ruhig und sehr monoton schon fast. Finde ich auch richtig gut. Der Soundtrack ist unglaublich gut, aber ich würde mich nicht als Tarantino-Fan bezeichnen.
Nee, ich auch nicht. Also ich rechne ihm hoch an, das fand ich fantastisch. Die Anime-Sequenz in Kill Bill 1, die mit dem Western-Soundtrack, da saß ich im Kino und das fand ich unfassbar gut.
Ja, stimmt, das war wirklich gut.
Die Idee so super. Also diese beiden eigentlich konträren Dinge zusammenzubringen, weil wir Western ja ganz stark mit dem Westen verbinden Anime natürlich ganz stark mit Japan, dem Osten, und diese eigentlich gegensätzlichen Sachen zusammenzuführen, und das hat so gut geklappt, das fand ich Wahnsinn. Und ich bin auch noch ganz stolz, ich habe irgendwo im Keller, habe ich noch die Hongkong-Disc von Kill Bill 1 mit dem Ende in Farbe. Ja, das muss man natürlich besitzen, weil schwarz-weiß ist ja, ne, das will man ja eigentlich. Das war ja eigentlich auch nur ein Kniff, weil er sonst den Film nicht hätte rausbringen können, weil es zu brutal gewesen wäre.
Ich finde das einen sehr guten Kniff. Ich finde, das sieht fantastisch aus in schwarz-weiß.
Ja, ich finde es halt schade. Ich mag Blut und finde es in Farbe schöner, aber deswegen habe ich auch die Farbfassung. So, jetzt aber genug Tarantino, es soll ja kein Tarantino-Cast hier werden.
Exakt.
Am 31.03. diesen Jahres tatsächlich erschien dann Dungeons and Dragons Ehre unter Dieben im Kino. Und ich muss sagen, ich war da richtig heiß drauf. Der Trailer war der Wahnsinn. Das war mein, auch mit der Musik dazu, ich habe den gefeiert. Also ich war richtig, richtig heiß drauf. Und für den habe ich meine Comfortzone verlassen, bin nach Braunschweig gefahren, weil er da noch in der Originalfassung lief. Und mir war klar, den kann ich nicht auf Deutsch gucken. Der Trailer war auf Deutsch ganz schrecklich, auf Englisch ganz fantastisch. Den musste ich also im O-Ton gucken, um den Humor auch zu bekommen. Und fand ihn dann nicht so gut, leider. Der hat immer die low-hanging fruit gegriffen, möchte man so sagen. Also der hat schon mit Humor gearbeitet, aber die ganzen Gags wirkten für mich alle so, er macht sich die wenigste Mühe, die man sich machen kann, um was zu erreichen. Dem Publikum hat's gefallen. Und ich dachte mir, oh, das ist so erwartbar. Dafür hat er aber eine unfassbar gute Szene, und das ist die mit dem Portalstab. Die war extrem kreativ. So stelle ich mir einen Portal-Film vor.
Ja, das war sehr, sehr cool gemacht.
Und das hat mir richtig gut gefallen. Insgesamt fand ich den Film dann aber echt nur durchwachsen. Ganz schade, weil ich den Trailer, ich habe lange kein so starke Gefühle mehr gehabt für einen Film nach einem Trailer, den ich so dringend sehen wollte. Ja, und dann war es aber so mäßig, dass ich mir noch nicht mal die Blu-ray oder 4K-Disc gekauft habe. Also, ja.
Da sind wir wieder beim Thema Erwartungen. Du hast super hohe Erwartungen gehabt durch den Trailer. Ich habe den Trailer gesehen, ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Aber ich habe auch gedacht, also ich musste halt an die anderen Dungeons & Dragons Filme denken. Und ich habe auch gedacht, jetzt machen sie Dungeons & Dragons mit einem Marvel-Humor. Ach, muss ich das wirklich haben? Ich bin da eher mit negativen Gefühlen dran gegangen. Und dann habe ich den Film mit meinem Kumpel Olli gesehen, mit dem ich auch Dungeons & Dragons spiele. Und der hat den auch sehr abgefeiert. Und ich habe den auch sehr abgefeiert.
Wie gesagt, ich fand halt, der Humor war nicht mein Level. Das war mir alles zu einfach. Weiter geht's. Dungeons & Dragons.
Am 31.03. den Film habe ich gesehen. Da kam nämlich Tetris bei Apple TV raus. Auch über den Film haben wir gesprochen, wie ich gerade schon erwähnt hatte, in unserer 92. Folge. Und den Film fand ich wiederum toll. Das war ein großartiger Film. Den haben wir zusammen geschaut. Und das, was der Film so toll gemacht hat, neben dem Cast, war dieser tolle Mix aus real gefilmtem und gepixelten Elementen, die da so reingekommen sind. Das war toll gemacht. Das war ein super Soundtrack. Der hat eine tolle Dramaturgie gehabt. Also das war in sich ein wirklich sehr schön gemachter und auch für mich lehrreicher Film. Also viele Sachen drin, die man so über Tetris und die Geschichte nicht gekannt hat, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen.
Kann ich nichts hinzufügen. Ich fand auch ein ganz patenter Film. Hat mir auch Spaß gemacht. Hat auch Spaß gemacht, drüber zu reden und den auseinanderzunehmen, auch in der Vorbereitung so. Gerade wie man aus so einem trockenen Thema eigentlich so einen unterhaltsamen Film machen kann. Im Endeffekt ist es ja im Endeffekt eine Vertragsverhandlung der Actionfilm. und das hat er gut hingekriegt. Also da habe ich auch wenig dran zu meckern gehabt.
Ja, und als das Ding angekündigt wurde, habe ich auch gedacht, hä, Tetris? Wie macht man denn einen Tetris-Film? Da habe ich nicht gewusst, dass das halt so ein, ne? Sebo, du hast vorhin Produktfilm gesagt, dass das sowas wird. Ich habe an hier Battleship gedacht, was ja Schiffe versenken der Film ist. Also tatsächlich die mit hier, wie heißt sie, Rihanna und ich weiß nicht, wer da noch spielt, Liam Neeson, glaube ich, spielt auch mit. Total der Schrottfilm. Und dann kam das dabei heraus, übrigens, das ist auch wieder Erwartung, ne? Dann kam das dabei heraus und auch ich habe gedacht, wow, Tobi, wir haben den ja zusammen gesehen. Haben wir den zweimal zusammen gesehen? Ja,
ich glaube schon, ja.
Wir haben uns den zweimal angeguckt. Also beim ersten Mal war er ultra spannend. Wir haben geschafft, bei einem Thema, wo ich wusste, was passiert, totale Spannung reinzubringen. Und beim zweiten Mal, da war die Spannung natürlich ein bisschen raus, aber ich fand ihn beim zweiten Mal noch besser.
Ja, vor allem hat man ihn beim zweiten Mal gucken dann auch noch ein bisschen besser verstanden. Das war ja schon sehr, sehr konfus. Dieses ganze Hin und Her, wer mit wem und wann und so weiter und wo. Das war ja schon sehr, sehr irreführend. Und da hat es dann schon geholfen, den zweites Mal zu gucken. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht dazu.
Ich glaube, also, wir haben alle paar Szenen haben wir auf Pause gedrückt und haben nochmal rekapituliert, was da gerade passiert ist. Und du hast schön auf dem Handy alles aufgeschrieben.
Ja.
Das hat auf jeden Fall sehr geholfen, ja. Ich finde bei solchen Filmen auch immer toll, man ist sich ja darüber bewusst, Biopics und auch solche Produktfilme, du hast da nie die Realität, du hast nie die Wahrheit, aber du kriegst eine Variation der Wahrheit und du hast ja Eckpunkte, die stimmen. Du kriegst also einen ganz coolen Überblick über ein Thema und im besten Falle wird dir das so cool erzählt, dass du danach auf Recherche gehst und dann die Sachen, die halt nicht ganz richtig sind, dass du die nochmal für dich berichtigst. Das macht das super. Und du hast halt, wie gesagt, so ein oberflächliches Wissen über sowas wie Tetris.
Ja.
Das finde ich halt super an solchen
Filmen. Von denen man vorher gar keine Ahnung hatte.
Genau.
Und natürlich der tolle Cast, den ich gerade schon erwähnt habe. Taron Egerton als Hank Rogers, sensationell.
Ja. Kommen wir zu unserem letzten Eintrag für den 31.3.
Ja, das ist was für dich.
Ja, auf jeden Fall. StarCraft erscheint vor 25 Jahren für Windows. Absoluter Meilenstein. Habe ich unglaublich viel und gerne im LAN gespielt. Mhm. Tobi, unser gemeinsamer Freund Hank.
Ja, nicht Hank Rogers.
Nicht Hank Rogers, richtig, richtig. Wir waren ja echt damals viel unterwegs, waren irgendwie, weiß ich nicht, bei uns in unserer Stammbar und so. Und immer, wenn wir gedacht haben, boah, wir haben keinen Bock mehr, irgendwie draußen rumzurennen oder irgendwie irgendwo was irgendwo abzuhängen oder ins Kino zu gehen oder was weiß ich, dann sind wir, weil er zwei Computer aufgebaut hatte, dann sind wir immer zu ihm gegangen und haben eine Multiplayer-Session, wir beide gegen drei Computergegner angeschmissen. Mhm. Und es war immer gleich, er hat immer Zerg genommen, ich habe immer Protoss genommen. Und es war immer so, oh scheiße, ich werde gerade überrannt, warte, ich komme und helf dir. Jetzt werde ich überrannt, ja, ich habe gerade wieder ein paar, jetzt komme ich und helf dir. Und es war immer gleich und es hat Stunden gedauert, bis wir den Computer erledigt haben. Aber es hat so Bock gebracht, so ein geiles Spiel. Für mich eines der besten Echtzeitstrategiespiele, die es gibt. Ich liebe StarCraft.
Also auch wenn ich das nicht komplett unterschreiben kann, ich bin nicht so der ganz große StarCraft-Fan, aber ich find's toll, wenn man solche Erinnerungen hat, vor allem an diese Mehrspieler-Komponente, dass man da sich damals wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach hinsetzen konnte und gemeinsam nebeneinander im Kollabo-Modus zocken konnte. Ja, das ist natürlich geil. War natürlich auch cool, dass Hank permanent zwei Rechner aufgebaut hatte. Ja. Das hatten ja die wenigsten. Aber so dieses gemeinsam im kooperativen Modus irgendwas zu zocken, dann ist das schon ganz schön geil. Es sind einfach tolle Erinnerungen. Ich mochte es deswegen nicht so gerne. Mir war das zu unübersichtlich. Also ich habe das auch nur 2-3 Mal im LAN mitgespielt damals. Aber ich fand, dass sich diese ganzen Einheiten und Gebäude immer so stark geähnelt haben. Ich bin da irgendwie nicht so richtig hinterhergekommen. Das war
ja,
für mich
so.
Was du meinst. Die sahen alle sehr, sehr ähnlich aus. Ich war es gewohnt von Warcraft noch, also Warcraft 2. Das kam ja davor. Das habe ich gerne gespielt. Und dadurch, dass es irdisch war, in Anführungszeichen, und man eine Vergleichbarkeit herstellen konnte zu den Gebäuden beispielsweise, also eine Schmiede sieht aus wie eine Schmiede und ein Haus sieht aus wie ein Haus und so weiter, war das für mich irgendwie einfacher zu greifen. Aber mit Sicherheit hat das seinen Platz und seine Relevanz. Und wie du schon gesagt hast, ist definitiv ein großer Meilenstein.
Ja, ich habe StarCraft auch gerne gespielt. Ich habe das nie im Multiplayer-Modus gespielt.
Oh, da hast du was verpasst.
Ja, ich bin aber auch kein Multiplayer-Echtzeit-Spiel-Fan. Ich mache das lieber gegen den Computer und wenn ich kann, dann cheate ich auch. Weil
wie gesagt, wir haben ja auch gegen den Computer gespielt. Ne, wir beide gegen den Computer, das war ja geil. Wir haben ja nicht gegeneinander gespielt, das haben wir in den LANs auch gemacht. Aber dann haben wir immer gesagt, wir lassen jetzt 10 Minuten keinen Angriff, dass man aufbauen konnte.
Axtkampf.
Ja. Also ich fand das ganz nett, ich habe das gerne gespielt, für mich war der Hauptmotivationsfaktor, wie damals bei den meisten Blizzard-Spielen, die CGI-Zwischensequenzen. Ich war immer ein Riesenfan von gut gemachten Zwischensequenzen, das war für mich oft auch ein Grundspiel zu spielen. Mhm. Das war wirklich so, das war für mich eine Belohnung, also wenn ich dann nach der Mission was bekommen habe und ganz am Ende bitte ein Abspann, der gefühlt eine halbe Stunde dauert oder sowas, damit ich belohnt werde für meine Arbeit. Und StarCraft hatte wirklich schöne Zwischensequenzen, die waren gut gemacht.
So ein Blizzard-Ding einfach, ne?
Genau, ne? Ja. Blizzard hat immer ganz schöne
Diablo,
Zwischensequenzen gemacht.
Auch Warcraft, was ich gerade schon erwähnt hatte.
Genau. World of Warcraft, wie geil sahen bitte diese Intro-Filme aus.
Ich mochte die Zerg nicht, die fand ich doof.
Die
ich mochte die Terraner, glaube ich, gerne und ich mochte, weiß ich nicht, wie hieß denn diese?
Protoss.
Protoss war das, ne? Die mochte ich auch gerne, ja. Yeah. Und nee, mein erstes LAN-Erlebnis war mit meinem Nachbarn, auch mit Klaas, war Doom. Wir haben immer Doom gegeneinander oder miteinander gespielt. Du konntest ja auch zusammen dann durch die Level flitzen. Das ist bei mir eine LAN-Erinnerung.
Kannst du später erzählen, wenn wir vielleicht doch zu einem anderen Punkt kommen. Jetzt wird's nämlich ein bisschen tricky, denn vor 40 Jahren, der erschien, das war entweder im März oder im April, vielleicht auch erst im Juni oder im September, so ganz genau kann man es nämlich nicht sagen, beziehungsweise die Quellen, die wir gefunden haben, die sind sich da ein bisschen uneins. Jedenfalls erschien Mario Bros. Für die Arcades und Achtung, Mario Bros., nicht Super Mario Bros. Und in Mario Bros., das war der erste Auftritt von Mario und Luigi mit ihren heute absolut ikonischen Namen.
Ja, die hatten Hämmer und haben auch Rohre gehauen.
Ja, wie das so ist mit Klempnern.
Ja, ja, genau. Und auf Schildkröten. Das habe ich viel auf dem, ich weiß gar nicht, C64 oder Atari gespielt. Das habe ich mit meinem Vater gespielt damals.
40 Jahre.
40 Jahre.
irgendwie ist es irre. Also das ist ja fast ein halbes Jahrhundert.
Ja, ich kann das immer gar nicht greifen. Ich glaube, alles, was älter als 5 Jahre ist, ist für mich halt alt. Aber das ist so ein Vakuum, ob das jetzt 20 oder 40 Jahre alt ist. Irgendwie ist das für mich immer alles das Gleiche.
Ich finde das noch schon sehr, sehr anders. Also, ob etwas 20 oder 40 Jahre alt ist. Aber gut, man denkt ja auch, wenn man so zurückdenkt, wir haben jetzt 2023 und wenn man dann, nee, und anders, wenn man nicht denkt, wir haben jetzt 2023, wenn man einfach nur so denkt, ach ja, bei Filmen habe ich das ganz oft, ach, der Film ist von 2015.
Ist ja relativ modern.
Ist ja relativ neu. Und dann denkt man so, Moment, das ist 8 Jahre her. Das ist fast ein Jahrzehnt. Ja. Das ist nicht mehr neu oder relativ neu. Das ist schon, ist auch noch nicht alt, aber es ist auch definitiv kein neuer Film mehr.
Ja, da ist was dran.
So, und da denke ich bei so solchen Daten halt immer dran, aber 40 ist schon krass.
Ja.
Machen wir es noch krasser. Im April geht's weiter. Da erschien vor 45 Jahren in Japan Space Invaders von Taito.
Kein April-Scherz, war am 1. April.
Ja, Space Invaders haben wir bestimmt alle mal gespielt, war super erfolgreich damals, ein kleines Raumschiff unten am Bildschirm schießt auf viele Außerirdische oben am Bildschirm und man muss deren Schüssen ausweichen, während sie in Reihen nach unten auf einen zuwandern und ja, war eins der ersten Shoot'em-ups.
Bestimmt gab es noch irgendein uraltes in irgendeiner amerikanischen Universität, in irgendeinem Labor gab es dann noch so ein Oszilloskop, wo man irgendwie, naja und so weiter. Auf jeden Fall ist es wahrscheinlich das erste sehr bekannt gewordene Shoot'em-up. Ich habe dann logischerweise keine richtige organische Verbindung zu, aber ich war mal im Urlaub in den 90er Jahren auf Mallorca und da stand in unserem Hotel in der Bar oder in der Lobby, ich weiß nicht mehr so genau, da stand ein Automat rum. Ob das jetzt ein Original Taito gewesen ist oder irgendein Space Invaders Klon, kann ich nicht mehr sagen, aber zumindest habe ich an diesem Teil mit Münzeinwurf, so richtig wie sich das gehört, Space Invaders gespielt. Das war eine tolle Erfahrung. Da war ich vielleicht so 10 oder sowas.
Krass.
Ja, witzig. In den 90er Jahren war ich auch in Spanien Urlaub. Da habe ich aber Xenon gespielt auf dem Automaten. Der stand da im Hotel rum. Das muss auch so 93, 92 gewesen sein, so um den Dreh. Auf Mallorca.
Wir haben uns nicht gesehen.
Nee.
Vielleicht doch.
Vielleicht doch.
Ja, du warst wahrscheinlich auf dem Bingo-Abend, der nebenan lief.
Mit den Jazz-Hands. Ja.
Auf jeden Fall muss man sagen, dass das Spiel unfassbar erfolgreich war und es markiert den Beginn des sogenannten goldenen Zeitalters der Arcade-Videogames. Und das ist jetzt schon fast, Tobi, du hast es eben gerade schon bei den 40 Jahren gesagt, bei den 45 Jahren kann man es jetzt erst recht sagen, fast ein halbes Jahrhundert her.
Ja, schon irgendwie verrückt. Fast so alt wie wir selbst.
Es ist so alt wie wir selbst.
Ja, ich noch nicht.
Ich auch nicht.
Ich werde noch 45.
Irgendwann. Gar nicht so lange mehr hin.
Als nächstes.
Als nächstes, richtig.
Noch gar nicht so lange her, tolle Überleitung, am 25.04. da kam der Super Mario Bros. Film ins Kino und zwar in diesem Jahr. Wir sprechen von diesem Jahr, 2023.
Ja.
Haben wir alle gesehen? Also ich habe ihn zumindest gesehen, ihr beide glaube ich auch. Wir haben nicht zusammengeschaut.
Nee, aber ich bin auch im Kino geguckt.
Ah ja, ich auch, mit meinen Kindern tatsächlich auch. Und der war super. Ich fand ihn richtig, richtig gut. Also das, was wir, ne, wir haben über Erwartungen gesprochen. Wir haben, glaube ich, alle die Trailer gesehen. Mhm. Und die haben schon sehr, sehr viel versprochen, fand ich zumindest. Bei Super Mario ist man ja so ein bisschen gebranntes Kind. Super Mario Bros., der Film aus den 90ern. Da hatten wir auch sicherlich unsere Erwartungen, die anders erfüllt worden sind. Aber hier hatte man es zumindest mit einem richtigen Super Mario Bros. Film zu tun, wie man sich das gewünscht hat. Der sah toll aus, der war quietschig, der war bunt. Es kam alles vor, was ich mir irgendwie gewünscht hatte. Storymäßig, ja, mein Gott. Es ist halt ein Kinderfilm am Ende, aber mir hat der gut gefallen. Ich hatte Spaß damit, der war unterhaltsam. Kann ich auf jeden Fall auch, ohne mit der Wimper zu zucken, weiterempfehlen.
Ja, für mich einer der Filme des Jahres, wobei ich sagen muss, also im Kino, ich war hin und weg. Ich war richtig begeistert. Ich muss aber auch sagen, ich fand den Trailer schrecklich. Ich fand den unfassbar schlecht. Ich fand, der hat überhaupt nicht transportiert, was ich mir gewünscht habe. Ich fand die Musikauswahl im Trailer auch überhaupt nicht gut. Und ich dachte mir, boah, es wird ein Rohrkrepierer. Aber gucken will ich ihn trotzdem. Weil, hey, Mario-Film, muss man halt schauen.
Ja, an die Musik kann ich mich gar nicht erinnern zum Beispiel. Ich glaube, mich hat der auch eher von den Bildern abgeholt. Ich kann mich gar nicht mehr so daran erinnern, was da die Handlung im Trailer gewesen ist.
Und ich glaube, was mich dann so ein bisschen gehypt hat, im Vorfeld erschien ja auch der Mario Brothers Rap. Und der war wirklich witzig. Also der war wirklich, wirklich witzig, wo dann auch die Frau sagt, thank you Mario, the only thing you're not draining is my wallet oder so. Und fand ich den Humor großartig. Und ich fand die Anspielung an das Spiel so toll, wo sie das erste Mal zum Einsatz laufen und plötzlich wird die Baustelle quasi zu einem 2D-Jump'n'Run-Level und so.
Ja.
Da sind total schöne Ideen drin und ich hatte eine richtig, richtig gute Zeit im Kino. Eine viel bessere Zeit als meine Kinder. Die fanden den beide nur so okay. Und ich fand den richtig geil. Ich musste auch extrem lachen, als ich glaube, Mario will irgendwo rein und da stehen zwei Pilzwachen vor dem Tor und die eine Wache sagt, nee, die Prinzessin, die du suchst, ist in einem anderen Schloss. Und ich so, oh, wie witzig. Und ich war der Einzige im Kino, der den Gag verstanden.
Oh Gott.
Und hab gelacht und alles
aber. Aber haben deine Kinder irgendeine,
der alte Mann.
Haben deine Kinder irgendeine Connection zu Super Mario?
Ja, klar, die kennen das. Ne? Also ich habe hier öfter mal Mario-Spiele laufen lassen. Auf der Switch haben wir auch viel, als ich noch eine hatte, Mario-Spiele gespielt. Also die kennen den schon. Ich weiß, die haben mich früher immer beschimpft. Die waren noch sehr jung und fanden das ganz schrecklich, dass Mario nur mit Gewalt ans Ziel kommt. Die meinten, warum muss der denn auf die niedlichen Pilzleute hüpfen und so? Also die Goombas.
Wenn die wüssten.
Ja, und die Schildkröten, das sind doch niedliche Schildkröten. Warum tut er denen Gewalt an? Ich meinte, naja, wenn man das nicht macht, dann tun die uns halt weh. Ja, dann lass dir doch wehtun, musst du den anderen nicht hauen. Fanden sie nicht gut.
Gut erzogen.
Ja. Wie gesagt, ich hatte eine irre gute Zeit mit dem und dann habe ich den zu Hause nochmal geguckt und da war der Zauber irgendwie so ein bisschen verflogen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.
Also ich glaube, ich hatte dem 4,5 oder 5 Sterne auf Letterboxd gegeben. Ich war im Rausch des Glücks und als ich ihn dann hier nochmal geguckt habe, war der immer noch gut, aber nicht mehr so die Obergranate. Aber immer noch wirklich für einen Mario-Film ist das sehr gelungen. Vor allem, wenn man den mit dem alten Mario-Film vergleicht, der
auch richtig gut ist.
Ja, nein.
Ja, ich habe so meine Probleme mit dem Film. Also ich mag den auch. Der ist ganz toll gemacht, also wie es Tobi gerade gesagt hat. Der sieht halt fantastisch aus. Auf der anderen Seite, welcher AAA-Animationsfilm sieht heute nicht super aus? Da gibt's keine. Aber mein großes Problem mit dem Film war, dass er halt komplett auf Nummer sicher spielt, dass er sich überhaupt nichts traut, so irgendwie mal ein bisschen Ecken und Kanten zu zeigen.
Auch der Peaches-Bowser, der sehr verletzlich und weird ist.
Ja, als er da Peaches singt, das war witzig.
Ja, und wo Kamek sich als Frau verkleiden muss neben ihm, so damit er ihn annehmen kann und üben kann.
Und ich finde halt, es ist der Super Mario Bros. Film und sie nehmen Luigi früh im Film komplett raus.
Da
und,
bin ich bei dir, ja.
Aber das und fand ich aber gut. Ich mag Luigi nicht.
Luigi ist der viel bessere Charakter von den beiden, meines Erachtens, weil Luigi halt einen Charakter hat. Mario, ja, der kann halt alles und der soll ja auch alles können, weil der sich ja auch in eine Katze verwandelt oder in dem aktuellen Spiel in einen Elefanten. Der ist halt, der muss halt auch alles können. Insofern finde ich den Film gut, ich habe auch gelacht. Das einzige Mal, wo ich halt richtig lachen musste, war dieses, ich habe keine Ahnung, aus welchem Spiel das ist, dieses super niedliche kleine...
Das kleine blaue Licht, ne? Das sagt so, wir werden alle sterben.
Mit dieser Kinderstimme, was ganz putzig ist und ach ja, und wir werden alle sterben und dann irgendwie schaukelt und das fand ich sehr, sehr witzig, da musste ich sehr lachen, das fand ich sehr, sehr guten...
Ich glaube, es ist aus Mario Galaxy.
Das kann sein, sehr, sehr, fast schon düsteren Humor, das fand ich gut.
Ja.
Ansonsten, ja, natürlich ist der alte Film schlechter, natürlich ist der aus den 90ern schlechter, aber der hat sich wenigstens was getraut. Und das rechne ich dem alten Film viel höher an als dem neuen. Wenn der Film sich jetzt was getraut hätte, hätte ich den auch richtig geil gefunden. Aber auch, da sind wir wieder bei Erwartungen. Sebo, du hast mich so zugetextet, wie geil dieser Film doch ist.
Ja.
Wie super geil, 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 geil. Und alle im Internet haben gesagt, wie super geil, geil, geil dieser Film ist. Und dann gucke ich den und denke, ja, der ist schon gut, aber halt auch nicht mehr.
Ich glaube, er entspricht vor allem den Erwartungen, die Kinder an den Film haben. Und das finde ich auch okay.
Aber es ist doch kein reiner Kinderfilm. Ein 40 Jahre altes Franchise, wo definitiv Eltern mit ihren Kindern reingehen. Es ist definitiv auch ein Film für Erwachsene, nicht nur für Kinder.
Aber ich glaube, er richtet sich schon genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast, weil er sich eben wenig traut und auf Nummer sicher spielt, schon eher an Kinder. Und es ist ja auch...
Ist ja auch von Illumination, die ja mit den Minions-Filmen auch Erfahrung haben im Kinderfilmbereich.
Ja, also ich glaube, die Erwachsenen nimmt man natürlich gerne mit an der Stelle.
Aber das machen ja auch alle modernen Animationsfilme. Denen ist ja klar, dass die Eltern sowieso mit ins Kino müssen. Deswegen hast du ja immer so eine Komponente, die sich... Ihr habt bestimmt langsam besprochen. Ich habe euch hinterher doch noch das Video geschickt aus dem zweiten Lego-Film, wo Bruce Willis durch die Luftschächte
kommt. Ja.
Versteht auch kein Kind. Ist ganz klar, das ist ein Gag für Erwachsene, ne? Aber trotzdem würde man ja auch inhärent sagen, der Lego-Film ist schon ein Kinderfilm. Auch wenn es viele Erwachsene gibt, die Lego sammeln. Und ich würde auch sagen, der Mario-Film ist definitiv ein Kinderfilm, auch wenn viele ältere Leute Mario kennen. Aber trotzdem ist das ein Film, der im Herzen auf Kinder geeicht ist. Deswegen ist er nicht edgy, deswegen muss der sich auch nichts trauen.
Aber der erste Lego-Film ist total edgy. Mario traut sich nichts. Und das werfe ich dem Film vor. Und wenn du sagst, der erste Lego-Film ist auch ein Kinderfilm, sehe ich halt nicht so. Ich würde sagen, das ist eher, also wenn überhaupt, ist es ein Familienfilm, also wirklich für alle und kein Kinderfilm. Aber der traut sich halt was. Der traut sich edgy zu sein. Der traut auch mal was anderes zu machen. Der traut auch mal ein bisschen Anarcho zu sein. Auch die Minions. Das ist alles ein bisschen mehr Anarcho. Und das traut sich der Mario-Film halt nicht. Und das finde ich schade. Aber wollen ja auch keine Besprechung vom Mario-Film machen. Stimmt. Ich finde es halt einfach nur schade. Weil der Film einfach, gerade auch wenn du dir die anderen Filme von Illumination anguckst oder andere Animationsfilme, dann hätte dieser Film und auch den alten Mario-Film, dann hätte dieser Film einfach so viel besser sein können, ja, meines Erachtens.
Ich denke mal, Nintendo hat da ganz stark die Hand auf sowas. Die haben auch, glaube ich, ganz starke Erwartungen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Sachen, die erfüllt werden müssen. Und ich glaube auch gerade nach dem Debakel, das man mit dem ersten Mario-Film erwartet, ist man sehr, sehr vorsichtig.
Ja, du hast ja auch so zwei komplette Gegenpole. Also ich glaube, damals, als der erste Super Mario Bros. Film rausgekommen ist, da hatte man ja noch nicht die Generation von Eltern, die gepleased werden sollten im Kino. Da ist man ins Kino gegangen und hat mit einer Verfilmung des Spiels gerechnet. Und die Erwartung wurde ja null erfüllt. Das war ja katastrophal. Das war ja komplett dran vorbei an dem, was man erwartet hat. Und jetzt hast du auf der anderen Seite, hast du dann vielleicht wieder so eine Misserwartungshaltung, beziehungsweise wünschst dir da ein bisschen mehr Edginess und dann kriegst du halt genau das, was du vor 30 Jahren erwartet hättest. Also hätten sie vielleicht in beiden Fällen so ein bisschen besser dosieren können, die Erwartungshaltung. Aber ja, mein Gott.
Der Sebo hätte bei mir die Erwartungshaltung dosieren müssen.
Ja, aber ich glaube, das können wir immer gut. Ich glaube, wenn du einen Film hypst, dann gehe ich auch gerade mit besonders kritisch und gucke, na, ist der so gut, wie Markus sagt? Und ich glaube, genau umgekehrt ist es dann auch so, wenn ich dir sage, das ist der Shit, dann gehst du, na, guck mal ab, das würde ich der Shit.
Das kann sein.
Ja, könnte sein.
Eine Mischung aus den beiden, also nicht stilistisch, sondern vom Stil, also vom, ne, wisst ihr, was ich meine? Ja. So ein bisschen das Edgy von dem Alten. Egal, hört unsere Folge zum Alten. Kommen wir aber auch noch vielleicht nochmal zu. Jetzt kommen wir in den Mai, würde ich sagen.
Mhm. Mein Lieblingsmonat.
Warum?
Weil ich da Geburtstag habe. Und meine dritte Tochter hatte auch Geburtstag.
Ach, guck.
Ja, Party Mai nenne ich ihn jetzt nur noch.
Ja, Mai. Ja. Und da hat am Anfang des Monats, genauer gesagt am 2.5., die Writers Guild of America, die WGA, mit ihrem beinahe fünfmonatigen Streik begonnen. Die WGA, das ist die Gewerkschaft der Schreibenden in Hollywood bzw. in den USA. Und am 14.7., da greifen wir ein bisschen vor, da hat die SAG-AFTRA, die Screen Actors Guild, also die Gewerkschaft der Schauspielenden, auch angefangen zu streiken. Und damit lag Hollywood das erste Mal seit 1960 komplett still. Damals, also 1960, da war nämlich das letzte Mal, dass beide Gewerkschaften gleichzeitig gestreikt haben. Und das ist so weitreichend, das werden wir wahrscheinlich noch über Jahre zu spüren bekommen in Qualität und auch Menge, was so veröffentlicht wird. Vieles wurde gecancelt, vieles wurde verschoben. Dune zum Beispiel, der ja eigentlich jetzt schon im November hätte starten sollen und auf nächstes Jahr verschoben wurde, denn die Schauspielenden dürfen auch keine Werbung, also in einer Talkshow oder sonst irgendwie für die Filme machen, in denen sie mitspielen. Und wir greifen noch zweimal vor, nämlich am 27.09., da hat die Writers Guild of America, also die Schreibenden, ihren Streik beendet und die SAG-AFTRA, die folgte am 9.11. Also seit dem 10.11. kann in Hollywood wieder gearbeitet werden. Wie gesagt, das war eine lange Zeit und ja, das werden wir noch eine ganze Weile zu spüren bekommen. Schauen wir mal.
Ja, ich habe es gespürt, dadurch, dass Dune 2 verschoben wurde auf März. Ich weiß, meine Frau und ich sind große Fans des ersten Teils und haben uns den November dick im Kalender angeschrieben und gesagt, okay, das wird das erste Mal, dass wir die Großeltern fragen, ob sie einen Abend lang das Baby nehmen können, damit wir ab nach Arrakis flitzen können. Und waren, jetzt wird das erst im März passieren.
Ja, der war schon ziemlich gut, der erste Teil.
Ja, ich war auch überrascht, hätte ich nicht gedacht. Also der alte Film war ja auch ganz witzig, mag ich auch gerne.
Ich mag den auch.
Und der zweite Teil, der ist ja sehr kritisch aufgenommen worden zum Teil. Und mich hat der aber komplett umgeblasen. Ich fand den großartig. Ja.
Ich habe den noch gar nicht gesehen. Ich kenne nur den alten. Und dieser Streik, den du gerade erwähntest, betrifft mich auch gar nicht so richtig. Ich bin nicht so der große Early Adapter, was Serien und Filme angeht. Dass Stranger Things jetzt erst so spät rauskommt, das ärgert mich ein bisschen.
Siehst du, auch so ein Ding.
Aber das ist, glaube ich, auch das Einzige.
Ja, jeden, der in irgendeiner Form Filme und Serien guckt, also im Prinzip jeder, den betrifft das. Seien es deine Kinder, die auf die nächste Staffel Cobra Kai warten, also alles, was in Amerika produziert wird, wurde um über 5 Monate zurückgeworfen.
Ich glaube, meine Watchlist reicht für die letzten 10 Jahre zurück. Da brauche ich erstmal nichts Neues.
Ja, der Pile of Shame wird nicht kleiner.
Yep.
Am 12.05. kam dann The Legend of Zelda Tears of the Kingdom für die Switch. Das ist der Nachfolger von Breath of the Wild aus 2017. Tears of the Kingdom hat sich insgesamt 19,5 Millionen Mal verkauft und war somit sehr erfolgreich und ist insgesamt das zweiterfolgreichste Zelda-Spiel überhaupt.
Krass, 19,5 Millionen.
Schon ganz ordentlich.
Ja, schon. Hast du es gespielt?
Ich habe Breath of the Wild gespielt, fand ich schrecklich.
Ich habe beide nicht gespielt, ich möchte beide spielen. Die liegen auch auf meinem Spiele-Pile of Shame.
Ich wäre auch gerne mehr Zelda-Experte, muss ich gestehen.
Ja, ich habe das A Link to the Past gespielt, nicht durch, aber schon relativ weit. Und das war schon geil, das hat schon Spaß gemacht. Das ist ein gutes Spiel.
Ja, habe ich auch so in Erinnerung.
Da gehe ich voll bei dir mit, Tobi. Ich wäre auch gerne mehr Zelda-Experte.
Ja, wenn jetzt Philippe nur hier wäre. Am 16.05., da haben wir einen Geburtstag. Pierce Brosnan wird 70 oder wurde 70.
70?
Ja, schon.
Das Alter Schwede.
Nochmal 10 Jahre drauf, wenn wir von Michael Jordan ausgehen. Und wusstet ihr, dass sich Brosnan aktiv für Tier- und Umweltschutz engagiert?
Das ist ja toll.
Nicht wahr? Das habe ich auch gelernt. Er gehört nämlich zum Beratergremium von Sea Shepherd und engagiert sich dort gegen den Walfang unter anderem. Und er hat sich mit ebenfalls unter anderem Cindy Crawford und Halle Berry gegen eine Erdgasgewinnungsanlage vor der Küste Malibus eingesetzt.
Guter Mann.
Wahrscheinlich wohnt er in Malibu.
Ja, wahrscheinlich ist das neben seiner Villa gebaut.
Was ich aber interessant fand, denn für diejenigen, die Pierce Brosnan nicht kennen, Bond-Darsteller. Sein erster Bond-Film war GoldenEye 1995 und im gleichen Jahr hat er sogar die französische Kinopremiere des Films boykottiert, also seines eigenen Films, um Solidarität zu Greenpeace zu demonstrieren, die sich zu der Zeit gegen das französische Atomwaffenprogramm im Südpazifik ausgesprochen haben.
Ach geil.
Verrückt, oder? Also da hat er sich gegen seinen eigenen Film gestellt, um sich gegen Atomwaffenprogramme zu stellen.
Finde ich gut. Vor allen Dingen, ich kann mich an die Zeit sehr erinnern, wie die Franzosen da mit ihren Atomwaffen rumexperimentiert haben.
Fuck Chirac.
Fuck Chirac, genau. Da kann ich mich sehr dran erinnern. Mein damaliger guter Freund Elmar, der hat sich selber ein Fuck Chirac T-Shirt gemalt.
Oh, was für ein Anarcho.
Sah nicht gut aus. Sorry, Elmar, wenn du das hier hörst. Trotzdem, Grüße gehen raus. Aber das verbinde ich halt sehr mit dieser Zeit. Und ja, ich wusste das tatsächlich nicht, dass Brosnan da so aktiv ist. Ich fand den immer cool. Ich mochte den total gerne als Bond. Ich sehe den immer gern in Filmen. Und ja, hey, 70, alter Schwede.
Ich mag den auch gerne. Ich fand den doof als Bond früher. Also ich fand, weil das wurden mir die Bonds wurden mir zu gimmicky. Ich glaube, das war doch die Zeit, wo er mit dem unsichtbaren Auto in den Eispalast gerast ist oder sowas. Ne?
Ja, das war sein letzter und da bringst du aber auch echt das Extrembeispiel. Ja, das natürlich. Ist auch wirklich nicht mehr gut. Ja. Seine ersten drei sind schon ziemlich gut.
Ja, ja, ich habe die, also ich habe die aber auch damals nicht so wirklich verfolgt. Ich habe die, glaube ich, zum Teil dann nur gesehen und auch nicht ganz. Und letztens gab es ja auf Amazon alle Bond-Filme. Und da
für eine Woche oder
ja,
so.
Ja, das war ja wohl voll die Gängelei. Auf jeden Fall habe ich mich da rangesetzt, cool, Bond-Box konnte ich mir die leisten, jetzt zieh's durch. Und bin aber leider gerade bis zur Brosnan-Ära gekommen und dann waren die raus.
War die Woche rum.
Und ich hatte richtig Bock. Also ganz ehrlich, ich bin Brosnan-Bond jetzt viel aufgeschlossener als früher und habe da richtig Lust drauf.
Das freut mich.
Und ich weiß gar nicht, ich habe irgendwas, sind die auf Paramount Plus gerade oder auf Wow? Irgendwas habe ich, glaube ich, wo die Bond-Filme gerade sind. Guck mal, ob ich mich da noch wieder hinbringen kann. Ich mag den aber auch generell, ich glaube, der spielt auch in vielen guten Western mit. So neue Western, habe ich das Gefühl, ist oft Pierce Brosnan dabei.
Der ist ein Saubermann irgendwie, ne? Dem hängt irgendwie nicht so richtig was nach. Also zumindest strahlt er das so aus. Immer irgendwie akkurat und auch das, was wir jetzt gerade gehört haben über ihn, das untermauert das noch so ein bisschen. Muss aber auch sagen, als Bond-Fan ist Pierce Brosnan nicht mein Lieblingsdarsteller gewesen. Ich mag GoldenEye total gerne. Alles, was danach kommt, bringe ich so ein bisschen durcheinander. Und das sind auch nicht meine Lieblingsfilme in der Reihe, muss ich gestehen.
Solltest du vielleicht nochmal gucken. Also GoldenEye gehört zu meinen absoluten Lieblingsbond-Filmen. Ich würde sagen, der ist bei mir auf dem zweiten oder dritten Platz. Also ich mag den schon sehr, sehr gerne. Ich mag Brosnan auch als Bond total gerne. Ich würde ihn wahrscheinlich auf den dritten Platz packen. Vielleicht auch auf den zweiten, weiß ich nicht genau. Auch die Filme nach GoldenEye, außer, Sebo hat ihn gerade schon angedeutet, Stirb an einem anderen Tag, hat einen der schlechtesten Bond-Songs aller Zeiten, hat einen der lahmsten Bond-Schurken aller Zeiten und ist ab der Hälfte, ab der Szene, wo das unsichtbare Auto kommt, wird der echt von Minute zu Minute schlechter. Was nicht an Pierce Brosnan liegt, es tut mir so leid für ihn, dass er mit dem Film, mit dem Drehbuch aus dieser Serie ausscheiden musste. Er wollte ja eigentlich noch einen machen, aber die Produzenten wollten halt neu anfangen, die wollten gerne Casino Royale verfilmen und da hätte ein alter Brosnan oder ein älterer Brosnan nicht gepasst. Ich persönlich würde mir sehr wünschen, wenn ich mir was aussuchen dürfte, dass sich ein Tarantino oder von mir aus auch ein Steven Spielberg Pierce Brosnan schnappt und eine Art Old Man James Bond drehen würde. So, Pierce Brosnan spielt nochmal James Bond, der nochmal irgendwie zurückkommen muss aus irgendwelchen Gründen und nochmal eine letzte Mission hat. Das fände ich richtig geil. So komplett abseits und komplett losgelöst von der eigentlichen Reihe. Einfach ein Einzelfilm, Pierce Brosnan spielt nochmal Bond, halt als alten Mann.
Bisschen so wie Sag niemals nie?
Bisschen so wie Logan, wenn ihr den kennt, also ja, von den Zuhörern kennt den bestimmt der eine oder andere, Sebo natürlich.
Ich würde gerne sagen, na Logan, aber ich kenne ihn nicht.
Weil den mochte ich nicht so.
Fantastischer Film.
Ja, der war mir zu harmlos. Ganz kurz noch, wo wir bei Saubermann Pierce waren und ich gesagt habe, der spielt in so tollen Western mit. Ich glaube, der spielt in einem mit.
Seraphim Falls.
Genau, Seraphim Falls habe ich auch im Regal stehen, der ist toll. Da spielt er auch eigentlich eher den Bösewicht, wenn ich es richtig im Kopf habe und auch eine fiese Socke. Also und jagt Liam Neeson.
Der kann ja auch echt fies.
Also den kann ich empfehlen, von 2006. So, okay. Weiter geht's im Programm. Ein Tod steht auf
dem... Oh ja, der zweite bisher erst, Gott sei Dank.
Apropos GoldenEye, am 24.05. mussten wir uns von Tina Turner verabschieden. Mit 83 Jahren ist sie gestorben und ich glaube, ja, die ist bekannt. Die kennt jeder von uns.
Ja,
war
ja, schon klar. Mal gehört.
Ja, hat man schon mal gehört. Kennt man wahrscheinlich aus Mad Max 3.
We don't need another hero.
Ja, jenseits der Donnerkuppe. Das ist ein Scheißtitel. Ja, da hat sie mitgespielt. Und ich habe ehrlich gesagt wenig Erinnerung oder Verbindung zu Tina Turner. Ich weiß nur, dass die immer schon alt war. Also als sie Teenie war, war sie gefühlt schon alt. Und es hieß aber immer, alle haben gesagt, oh, so eine alte Frau mit so schönen Beinen. Also irgendwie war in meinem Erinnerung haben die ganze Zeit immer alle über Tina Turners Beine gesprochen, die wohl der Wahnsinn gewesen sein sollen. Aber das sind ziemlich die einzigen Erinnerungen, die ich an Tina Turner habe.
Ja, ich habe da auch nicht viel mehr zu sagen. Viele große Hits, die, glaube ich, jeder irgendwie kennt. Mhm. Aber war ich nie jetzt der Riesenfan. Klar, traurig auf jeden Fall. GoldenEye, auch ein toller Soundtrack.
Ja.
Tina Turner, ja. Schade drum.
Ja, ich habe da auch leider nicht mehr zu sagen. Ich hätte ja immer mir gewünscht, dass sie, ähnlich wie Shirley Bassey, nochmal einen zweiten Bond-Song singt. Weil ich finde, GoldenEye ist einer der besten Bond-Songs, die es gibt. Und die hat einfach eine Stimme, die zu Bond passt.
Ja, das knüpfte schon ganz gut an die alten Shirley Bassey-Dinger, ne? Das muss man schon sagen.
Was ist denn euer Lieblings-Bond-Song? Ich glaube, meiner ist A View to a Kill.
Oh ja, der ist sehr, sehr gut.
Ich denke mal drüber nach. Wollen wir am Ende der Folge nochmal drüber sprechen?
Ja, warum?
Völlig aus dem Kontext.
Ja, machen wir am Ende aus dem Kontext. Genau, wir gehen in den Juni. Am 2.6. erscheint Street Fighter 6. Street Fighter, natürlich altehrwürdiges Fighting-Franchise. Absolut wichtig für die Popkultur. Spiel kam auch echt gut weg in der Presse. Wurde sehr gelobt. Außerdem gibt's einen Character Creator, also das erste Mal in einem Street Fighter Spiel kann man sich einen eigenen Kämpfer zusammenbauen.
Das ist ziemlich cool.
Ja, auf jeden Fall mit einer, Zitat, lächerlich riesigen Auswahl an Komponenten, das PC Mag hat das gesagt, inklusive Stimme, also Männlein, Weiblein, wie lang sollen die Beine sein, wie lang sollen die Arme sein, also man kann wirklich richtig, richtig viel machen, das ist ganz nett.
Ja, eine Sache hat mich irritiert, ich habe nur Screenshots gesehen, aber Ryu trägt jetzt Bart.
Das stimmt.
Das fand ich so, naja.
Ja, aber Bart ist halt in, ne? Guck dir Sebo und mich an.
Ist so, genau.
Aber so ein Ryu, ich weiß nicht.
Ja, ist so.
Ich finde auch, du kannst nur gutes Kung-Fu, wenn du einen Bart trägst.
Ja.
Bruce Lee, hatte der einen Bart? Nein.
Heimlich?
Was war eigentlich am 5.6. so los, frag ich mich.
Ah, gut, dass du fragst. Da ist Diablo 4 erschienen und hat mich überraschend gepackt. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich bin jetzt nämlich nicht der weltgrößte Diablo-Fan. Ich habe damals ganz gerne den ersten Teil gespielt. Beim zweiten Teil war ich schon nicht mehr so Feuer und Flamme. Und den dritten Teil habe ich so eher als Pflichtveranstaltung auf der PS3 gespielt. Aber da habe ich irgendwie auch einfach alles gespielt und habe das einmal durchgespielt. Das war für mich aber damals so der Cookie-Clicker der Konsolenspiele, weil im Endeffekt kommst du mit Diablo durch, wenn du einfach nur R2 haust oder so die ganze Zeit und dann hast du es irgendwann geschafft. Aber Teil 4 hat mir viel Freude bereitet und das war mein Babyspiel. Ich habe ja schon gesagt, bin frisch wieder Papa geworden und Mitte Mai ist meine Tochter geboren und ich habe immer die Nachtschicht übernommen. Und das fiel auch, glaube ich, noch in die Ferienzeit. Und während meine Frau Energie getankt hat, habe ich mit dem Baby neben mir im Wohnzimmer gesessen und habe Diablo 4 gespielt. Das war ein perfektes Spiel. Ja, weil man nicht so fürchterlich aufmerksam sein muss. Ne? Es spielt sich oft gefühlt einfach von selbst, aber hat natürlich auch so einen Suchtfaktor. Ne? Man möchte ja die neuesten Waffen haben, bessere Rüstungen. Und das ist auch irre lang. Also ich habe das durchgespielt und ich habe auch bestimmt 80 Stunden durchgesessen oder sowas. Ist schon ein Brocken. Genau, und das habe ich in Erinnerung als das Babyspiel.
Ach, so eine coole Erinnerung eigentlich, wenn man das so verknüpft damit. Auch die GamePro hat das Spiel gelobt und bezeichnet es sogar als Meisterwerk. Ich habe es leider nie gespielt. Ich bin auch ehrlicherweise nach Teil 2 ausgestiegen. Wie geht's da wie dir? Also Teil 1 habe ich total gerne und auch durchgespielt. Bei Teil 2 war ich beeindruckt von den krassen Cutscenes. Das sah wirklich wunderbar aus. Wir haben ja vorhin schon über Blizzard gesprochen. Teil 3 habe ich ausgelassen und bei Teil 4 habe ich in der Berichterstattung, die es da so drumherum gab, aber auch mir überlegt, dass ich eigentlich gerne mal wieder Diablo spielen würde.
Bietet sich halt locker weg. Also ich finde es halt super anspruchslos. Ich glaube, das ist auch inzwischen eher so ein Spiel.
Voll okay.
Ja, ich glaube, inzwischen ist es auch eher so, du spielst dann die Seasons und du spielst dann irgendwie das Endgame. Ich habe halt das normale Spiel durchgespielt, aber wenn du das hast, dann kannst du irgendwie den nächsten Schwierigkeitsgrad freischalten und dann gibt's mehr XP und härtere Gegner in den Dungeons und besseren Loot. Und im Endeffekt ist das ja so eine Loot-Spirale. Und da bin ich aber inzwischen ein bisschen gefeit, nachdem ich über 1000 Stunden in Destiny verbracht habe, ist meine Loot-Gier einigermaßen gestillt und ich weiß, wann ich den Absprung schaffen kann. Ja, cool. Am 11.06. vor 30 Jahren ist Jurassic Park im Kino erschienen. Und wer von uns war enttäuscht? Ratet mal.
Du, weil du viel zu viel erwartet hast.
Ja, ich habe nämlich vorher das Buch gelesen. Als junger Pimpf, ich glaube mit 11 oder 12, habe ich schon das Buch gelesen und habe mich wie nichts anderes auf diesen Film gefreut. Es war ein fantastisches Buch, ich habe es geliebt. Und was ist? Hälfte hat gefehlt. Keine Flugsaurier, Scheißfilm. Ich war übelst angepisst hinterher. Ich saß die ganze Zeit da, wann kommen die Flugsaurier? Ja, gar nicht. So, war dementsprechend, ja, sah schön aus, guter Film, aber keine Flugsaurier. Nicht das, was ich mir erwartet hatte.
Na okay, das ist natürlich oft der Fall, ne, wenn man das Buch vorher liest und dann den Film schaut. Kann ja nur die Enttäuschung groß sein. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ich habe den erst relativ spät sogar gesehen. Also in den letzten 15 Jahren oder so vielleicht habe ich den zum ersten Mal geguckt. Ich habe mich auch nie so richtig für Dinos interessiert, fand ich mal langweilig. Aber der ist schon toll, der Film. Und auch ganz gut gealtert.
Ich war so ein richtiges 90er-Jahre-Dino-Kind. Ich hatte, wirklich, ich hatte Dinos, ich hatte Plastik-Dinos rumstehen. Ich habe bestimmt 10 Dinosaurier-Bücher da gehabt. Ich konnte dir den lateinischen Namen von jedem nennen und wann der gelebt hat, in welcher Periode, in welcher Kreidezeit.
Jura,
ich, ja,
Trias.
Inzwischen bin ich da raus, aber das war voll mein Ding. Außerdem, Dinos waren ja quasi wie Drachen, nur dass es sie wirklich gab. So, ne? Also, das voll Monster, es waren Monster, die hier gelebt haben. Ne? Ja. Später voll entzaubert, naja, stammt von den Vögeln ab, hatten wahrscheinlich Federn, kleine Gehirne. Ich sag, nein, Alter, mach mir die Drachen nicht kaputt. Aber Dinos war voll mein Jam und dementsprechend war ich da auch voll hinterher. Das Buch war halt auch, wie gesagt, der Wahnsinn. Und ich habe auch die Filme letztens alle nochmal geguckt, auch mit meinen Kids. Die sind ja inzwischen in dem Alter, wo man sich schon Dinos anschauen kann. Und der erste Film ist, ich mag die eigentlich alle. Also ich mag die neuen nicht. Die letzte Trilogie finde ich grauenhaft. Ganz schlimme Filme. Man wird für sehr dumm verkauft, aber gerade die alten Filme mag ich extrem gerne. Die sind toll. Ich mag auch den dritten, der sonst nicht so beliebt ist, ganz gerne. Nur hier die World-Dinger jetzt hier. Die neue Trilogie mit Star-Lord. Ich weiß noch, ich glaube, da habe ich meinen ersten Rant auf YouTube hochgeladen. Da kam ich aus dem ersten neuen Film raus und musste meiner Wut freien Lauf lassen, hab meiner besten Freundin eine Sprachnachricht geschickt, in der ich mich 1,5 Minuten lang nur aufgeregt habe, wie dumm man mich eigentlich verkauft, dass ich diesen Film mögen soll.
Spielen wir mal eben ein.
Und können wir wirklich gerne machen. Also ich weiß, übelst über die Stöckelschuhe ausgelassen, wie die Frau mit Stöckelschuhen schneller als der T-Rex über Stolpersteine laufen kann. Und auch wie man, ich weiß noch, dass Chris Pratt unbedingt mit den Dinos reden wollte. Und dann haben sie diesen riesen Dino gestellt. Und anstatt, dass sie den platt machen, gucken sie erstmal, ob sie nicht mit ihm kommunizieren können. Nein, er hat gerade alle, die du lieb hast, umgebracht gefühlt. Aber klar, rede noch eine halbe Stunde mit ihm, bevor du in Aktion trittst. Ach, was habe ich mich geärgert. Aber ja, Jurassic Park. Markus, du bist so still.
Ja, lass dich jetzt erstmal ausreden. Ich habe Jurassic Park erst Anfang Dezember das letzte Mal gesehen. Also es ist sehr, sehr frisch. Und ich habe zum einen wieder festgestellt, dass Steven Spielberg einfach ein Regiegott ist. Alfred Hitchcock ist vielleicht noch größer. Und da wird schon dünn. Und ich habe auch wieder festgestellt, wie unfassbar geil John Williams ist. Ich habe, ähnlich wie Tobi, den Film nicht damals im Kino gesehen. Ich habe den nicht als Jugendlicher oder Kind gesehen. Ich habe den erst als junger Erwachsener irgendwann mal gesehen. Habe also keine rosa Nostalgiebrille für den Film. Und ich höre die Musik aus diesem Film und kriege Tränen in den Augen. Das ist unfassbar. Der Film ist mega unterhaltsam, mega gut. Ich habe den auch bei Letterboxd hochbewertet. Ich musste den auf 5 Sterne hochbewerten. Das ist ein so guter Unterhaltungsfilm und da kommt auch keiner der Folgeteile dran, nicht mehr im Ansatz. Zweiter, dritter, ja, kann man machen, ist ganz nett. Und von den World-Filmen, ich finde den ersten ganz gut. Der hat mir noch ganz gut gefallen. Der zweite war ganz nett, weil er so ein bisschen Horrorfilm-Elemente hat, aber auch nicht mehr. Ja, kann man alle gucken, aber an den ersten, da kommt einfach überhaupt nichts ran. Spielberg ist einfach ein Regiegott.
Das waren deutliche Worte.
Ja, da kommen ja doch glatt die Tränen.
Ja. Nee, nee, nee,
nee, nee. Gehen wir weiter zum 25.06. Und zwar im Jahr 1993 mal wieder. Da ist nämlich Day of the Tentacle erschienen, vor 30 Jahren für MS-DOS. Und das ist, muss ich sagen, so eines der Spiele, die ich am meisten mit meinen frühen PC-Erfahrungen verbinde. Das hat mich wirklich umgehauen damals. Das ist ja der direkte Nachfolger vom 1987er Maniac Mansion. Das habe ich auch schon sehr, sehr gern gespielt und sehr häufig und auch durch und so weiter. Und dann kam Day of the Tentacle in dieser neuartigen, geilen Comic-Grafik und vor allem in deutscher Sprachausgabe. Und das hat mich wirklich umgehauen damals. Das waren ja so Kaufgründe für einen PC damals. Das kannte man einfach nicht, dass man da irgendwie einen quasi Film gespielt hat in dieser Qualität und auch in der Humorqualität. Das war wirklich witzig, das war sehr, sehr gut synchronisiert. Und auch grafisch hat mich das natürlich umgehauen. Man war ja diese sehr flatte Pixelgrafik aus den alten LucasArts Adventures gewohnt und jetzt plötzlich hatte man diesen Comic-VGA-Look. Das war schon wirklich, wirklich cool. Also für mich nach wie vor eines der besten Spiele aller Zeiten. Fand ich richtig, richtig gut.
Ja, ist ein richtig gutes Spiel. Ich finde es auch fantastisch. Wie du gerade gesagt hast, Sprachausgabe. Ich habe ja davor schon Vollgas gespielt. Mhm. Das sah ja noch ein bisschen geiler aus.
Du meinst Volltrottel?
Genau. Außer die Szenen, wo sie da mit 3D rumgespielt haben, die sahen nicht so toll aus, aber die Grafik an sich, also die Figuren, und da war die Sprachausgabe auch noch mal einen Ticken besser. Aber auch Day of the Tentacle, das war natürlich irre damals, dass du ein Spiel gespielt hast, was nicht nur eine Sprachausgabe hatte, sondern dann auch noch synchronisiert, wie ein Film oder eine Serie. Das war schon echt irre. 2016 erschien übrigens ein Remaster.
Ja.
Da haben sie die Grafik echt nochmal nett aufgehübscht. Also ganz anders, als sie es bei Monkey Island gemacht haben. Da wurde ja sehr, sehr viel kritisiert bei Monkey Island 1 und 2. Und hier haben sie einfach nur die Grafik zeichentrickmäßiger gemacht, aber es sieht wirklich neu gezeichnet aus. Es sieht nicht einfach aus, als hätten sie da so einen Matsch, so einen Schmierfilter drüber gelegt. Sehr, sehr schönes Remaster, auch in Widescreen dann spielbar. Tolles Spiel.
Ja, was ich auch geil fand, ich habe ja gesagt, ich habe Maniac Mansion von 1987 gerne gespielt. Das habe ich natürlich nicht 1987 gespielt, sondern deutlich später. Aber trotzdem so zurückzukommen als Nachfolger, wieder zurück ins Haus, also ins Tollhaus, wie ja so schön im Intro gesagt wird. Das fand ich auch geil, dass es so diesen Anschluss gab, diesen Bezug nochmal zum ersten Spiel, dass man so viele Sachen wiederentdeckt hat, die man schon kannte aus dem ersten Teil, also Personen, aber auch Orte. Das fand ich schon ziemlich cool.
Ich habe ja vorhin schon ein bisschen was dazu erzählt. Ich habe das ja nie auf Deutsch gespielt, also ich kenne nichts von eurer Synchro. Aber ich fand halt das Original unfassbar witzig. Auch gerade Burner, der dieses Heads of that Hamster sagt, mhm. das ist bei mir echt hängen geblieben. Und dieses Take on the World, was mhm. das Purple Tentacle davon ja. sich gibt. Und ich fand das auch ganz fantastisch. Ich bin zum Beispiel mit Maniac Mansion gar nicht warm geworden damals. Mhm. Ich fand das doof, dass man sich verschiedene Charaktere auswählen konnte. Mhm. Und ich habe mir immer gedacht, ja, was ist, wenn ich was falsch mache? Was ist denn, wenn ich die Falschen nehme? Ich wusste nicht, dass man quasi mit allen das eigentlich lösen kann. Natürlich gibt's bestimmte Kombis, die besser funktionieren. Aber das hat mich schon total abgehalten. Und ich fand das auch grafisch eklig. Und außerdem gab's für die Kettensäge kein Benzin. Das war scheiße.
Die war ja im Folgespiel auf dem Mars.
Ja, ja. Und Zack McCracken mochte ich übrigens auch nicht. Bin da nie weit gekommen. Ich habe das bestimmt 7, 8 Mal angefangen und bin da immer relativ früh gescheitert. Das waren für mich so Komplettlösungsspiele. Aber Death and Tentacle habe ich auch extrem geliebt. Also ich liebe noch mehr Monkey Island 2, aber danach müsste eigentlich Death of Tentacle kommen, was LucasArts-Spiele angeht. Und ich fand auch den Stil so toll, so eigenartig, merkwürdig. Ich kannte so diese Art Zeichentrick-Grafik noch gar nicht, also es ist ein Zeichentrick-Stil. Und ich glaube, es ist witziger, wenn man sich mit amerikanischer Geschichte gut auskennt, was ich damals gar nicht kannte. Also der ganze Teil da mit George Washington ist da komplett an mir vorbeigegangen. War das George Washington?
Unter anderem, ja.
Ja.
Also
Thomas
das
Jefferson.
Genau, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich habe es halt gemacht, aber ich habe nicht verstanden, was da die Anspielungen sind oder was ich da bezwecke. Aber trotzdem habe ich viel Freude damit gehabt. Also ganz, ganz toll. Und die Tentakel war auch super ikonische Charaktere.
Absolut. Ja. Vielleicht auch mal eine Folge wert.
Auf jeden.
Das ja.
wäre echt was, wo ich auch nochmal Bock hätte, das Spiel anzugehen.
Ja, gibt mir auch so.
Oh, jetzt kommt noch was für mich. Also irgendwie. Am 30.06. dieses Jahres erschien Indiana Jones und das Rad des Schicksals endlich im Kino. Der 5. Indiana Jones. Habt ihr den gesehen?
Nein.
Nee.
Okay, also bin ich der Einzige. Tobi, du hast mich gefragt, ob man Harrison Ford die Rolle mit 81 noch abnimmt.
Mhm.
Ist okay. Man merkt ihm sein Alter natürlich an. Der Film ist, der fühlt sich schon anders an. Die ersten drei sind sehr konsistent und selbst der vierte passt irgendwie besser in die Reihe als der hier. Der fühlt sich anders an. Ich fand den aber trotzdem nicht schlecht. Den kann man schon gucken. Ist okay. Aber auch da darf man halt nicht mit Erwartungen rangehen. Du siehst nicht nochmal Indiana Jones 1 oder 3, was ja gemeinhin als die besten, also die meisten Leute würden, glaube ich, den ersten und den dritten am besten bezeichnen.
Ja, ich auch.
Ja, der dritte ist mit Abstand der beste.
Ich finde auch den dritten am besten, aber es gibt auch genug Leute, die den ersten am besten finden. Und die bekommst du einfach nicht nochmal. Und wenn du davon weggehst und einfach sagst, ey, wir sehen Indy nochmal wieder und was die da am Anfang gemacht haben mit dem De-Aging von Harrison Ford, das funktioniert nicht immer. Aber es funktioniert manchmal. Und in den Szenen, wo es funktioniert, ist es halt ganz toll. Es ist richtig toll, wieder einen jungen Harrison Ford zu sehen. Es macht echt Bock.
Na, verrat nicht zu viel. Ich will ihn auf jeden Fall noch sehen.
Ja. Also ich würde aber nur ganz kurz sagen, ich glaube, es ist schwer, ohne Erwartung an einen Indiana Jones Film ranzugehen, weil man erwartet ja einen Indiana Jones Film irgendwie, oder? So ein Abenteuerfilm mit vielleicht Nazis oder so. Und ich weiß nicht, ob ich da ohne Erwartungshaltung rangehen kann. Ich stelle mich auf totalen Bockmist ein, weil ich muss sagen, der vierte war ja schon nicht mehr so der Burner. Ich habe den damals im Kino gesehen und mochte den eigentlich ganz gerne, bis auf das schreckliche Ende. Und ich muss aber sagen, an den habe ich gar keine Erwartung. Der ist seit geraumer Zeit jetzt wohl auf Disney Plus und ich habe mir auch fest vorgenommen zu gucken, aber irgendwie hat er das gleiche Schicksal wie die ganzen anderen großen Filme dieses Jahr, so Barbie, Oppenheimer, Indie, alle nicht geguckt. Eigentlich wären das alles Sachen, die ich sofort geguckt hätte und jetzt, wo ich sie im Kino verpasst habe, ist es irgendwie so, ja, kann man mal machen. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht mega excited auf den Film.
Ja, ist schon verrückt, wie sich das so verändert. Also früher wäre man ja mega gehypt gewesen auf einen neuen Indie.
Auf jeden
Fall.
Zwei
oder vierten auch schon so.
Total.
Wow, muss ich unbedingt sehen. Und auch ich bin nicht der Weltgrößte, aber ich bin durchaus schon Indiana Jones Fan. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ich verfolge das einfach alles nicht mehr so. Auch diesen ganzen neuen Star Wars Kram, neue Star Wars Serien. Da wäre ich früher viel, viel mehr hinterher gewesen. Neue Ghostbusters Filme. Alles so Sachen, die ich aus meiner Kindheit kenne und liebe. Aber das sind irgendwie Sachen, die ziehen mittlerweile an mir vorbei. Da komme ich nicht mehr so hinterher, weil es mich nicht mehr so sehr interessiert, wie es das vielleicht noch vor 10, 15 Jahren getan hätte.
Ja, man ist gesettelt, da weniger leicht zu hypen. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ich habe nur noch selten diesen krassen Drang, den ich verspüre. Ich weiß, früher Mission Impossible 2 ist bei mir so ein Kandidat, wo ich den Trailer bestimmt 30 Mal geguckt habe und nicht abwarten konnte, bis dieser Film im Kino läuft. Und mir ging es früher oft so. Ich konnte es nicht abwarten. Der Trailer lief und ich so, warum kann ich das jetzt noch nicht sehen? Jetzt muss ich Monate warten und ich war gehypt und bin ins Kino und war heiß drauf.
Ich habe das zum letzten Mal bei Star Wars gehabt, also bei Episode 7. Also als nach Jahren dann wirklich wieder der nächste Teil kam, da war ich sehr gehypt und das war auch sehr ein besonderer Moment im Kino, mal wieder Star Wars zu sehen. Aber das war dann
der auch. Der Trailer war auch toll.
Ja, aber beim 8. und 9. Teil war das schon auch wieder verflogen, so ein bisschen die Euphorie.
Genau. Ich habe ja vorhin erzählt, der Dungeons & Dragons Trailer hat mich auch nochmal abgeholt. Das ist was Ungewöhnliches inzwischen. Auch zum Beispiel, ich bin mega hyped auf den zweiten Dune-Film. Der erste war großartig. Aber ich finde alle drei Trailer total langweilig. Also ich denke mir jedes Mal, ja, der Film wird schon gut werden. Oder jetzt der neue Furiosa-Trailer hier für Mad Max, wo ich mir auch denke, der Film wird bestimmt super, der Trailer lässt mich komplett kalt.
So, genug über Trailer und Erwartungen gesprochen. Wir erwarten den Juli. Und ich weiß nicht genau, wann es gewesen ist, konnten wir leider nicht finden. Hudson Soft hat auf jeden Fall im Juli Bomberman in Japan vor 40 Jahren veröffentlicht. Alter, 40 Jahre ist Bomberman alt.
Ja.
Ja.
Auch krass. Ich habe es als Diner Blaster kennengelernt und auch gespielt. Auch. Was soll man sagen? Einfach ein sehr, sehr gutes Spiel. Vor allem zu mehreren macht das großen Spaß. Und wie wir jetzt ja wissen, ist es gar nicht als Bomberman ursprünglich erschienen, sondern als Eric and the Floaters.
Aber nur im Westen, also in Europa oder...
Ne? Ich glaube in UK sogar nur. Völlig verrückt.
Genau. Jetzt könnte ich meine Sofa-Geschichte nochmal erzählen. Da gehört sie nicht.
Nein. Übrigens, Trivia Time. Die NES-Version wurde in nur 72 Stunden umgesetzt.
Nee.
Verrückt, oder?
Das ist krass.
Nicht ganz so schnell, wie man Tetris auf den Gameboy formatieren kann, wenn wir dem Film glauben, aber nah dran.
Am 9.7., oder haben wir schon wieder so einen Film, den ich eigentlich gerne im Kino gesehen hätte, habe ich aber auch nicht geschafft. Der Barbie-Film erscheint nämlich. Der kam auch sehr, sehr gut an und ich hatte auch echt Bock, den zu gucken, nach anfänglicher Skepsis so ein bisschen. Barbie-Film.
Wie bei Tetris, ne?
Ja, schon so ein bisschen. Aber der soll ja echt sehr, sehr gut gewesen sein. Kam, wie gesagt, entsprechend gut an. Vor allem Ryan Goslings Darstellung wurde hoch gelobt. Und die Deutsche Film- und Medienbewertung bewertet diesen Film sogar als besonders wertvoll.
Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Ich war eigentlich auch ein bisschen gehypt. Ich hatte Bock auf den. Ich habe mir auch gedacht, der wird bestimmt nett. Aber was ich gehört habe, ist, der ist halt sehr einfach gestrickt. Also bestimmt, die Nachricht, die Botschaft, die drin steckt, ist halt so, ja, okay. Und ich kenne nur das Feedback meiner Tochter und meiner Frau. Meine Frau fand ihn grauenhaft, fand ihn total schlecht und meine Tochter fand ihn ganz nett. Das ist das Einzige, was ich über den Barbie-Film weiß.
Ich guck mir den auch auf jeden Fall noch an. Ich fand den Trailer auf jeden Fall super. Der sieht so richtig schön plastik und bunt und poppig aus. Ja, mein Gott, einfache Botschaft. Das haben viele Filme. Guck dir den Lego-Film an. Toller Film, auch nicht die aller tiefgründigste Botschaft, aber trotzdem super. Also ich gucke ihn auf jeden Fall.
Ne. Einfache Botschaft heißt ja nicht, dass sie nicht wichtig sein kann. Kann ja trotzdem eine sehr wichtige Botschaft sein.
Ja.
Tobi, wir können den gerne zusammen gucken.
Ja.
Ich habe den auf 4K zu Hause.
Oh, cool. Dann sollten wir das nachholen.
Ich habe den nämlich auch nicht im Kino gesehen. Wir wollten den auch gucken und ja, hat sich auch nicht ergeben. Und du hast gesagt, du hast den Trailer geguckt und fandst den sehr schön bunt.
Mhm.
Dann ist die Frage, welchen Trailer du geguckt hast.
Keine Ahnung.
Weil es gab nämlich drei Trailer und da gab es eine, das haben die toll gemacht, es gab eine richtige Progression in den Trailern von sehr bunt hin zu, ich weiß gar nicht mehr, hin zu sehr ernst.
Mhm.
Also das war wirklich, da du hast gemerkt, okay, die wollen hier mit diesen Trailern zeigen, das ist nicht einfach nur so ein bunter Film. Ja, mit dem ersten Trailer lassen sie dich das glauben. Und dann zeigen sie dir aber, nee, so einfach ist es nicht.
Aber war nicht der erste Trailer dieser 2001 Verarsche-Teaser, der schon
Überraschend
düster war eigentlich und gar nicht so.
Ja, aber das war ja, wie du sagst, eine Verarsche. Das war ja lustig. Das war ja auch super witzig. Das war super kreativ.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich einen Trailer oder einen Teaser gesehen habe. Ich habe auf jeden Fall irgendwas Buntes gesehen und das fand ich cool. Ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen gegen die Erwartungen, die vielleicht viele von den Barbie-Filmen haben, also die da was Oberflächliches sehen und oberflächliche Schönheit und solche Sachen, also so wie man Barbie-Film in den 80ern gedreht hätte. Und all die Erwartungen erfüllt er ja nicht. Es ist ja dann doch schon ein bisschen konträr zu dem. Also es geht ja wahrscheinlich um Selbstverwirklichung, um das Bild der Frau und um Oberflächlichkeiten, um Schönheit oder um oberflächliche Schönheit.
Es geht um Angst vor dem Tod, habe ich gehört.
Okay. Ja, also gar nicht so das, was man im allerersten Moment von Barbie erwarten würde.
Wir haben einen Tetris-Film gemacht, vielleicht machen wir ja auch mal eine Folge zum Barbie-Film.
Vielleicht.
Am 15.07. vor genau 40 Jahren hat Nintendo in Japan das Famicom oder wie wir es besser kennen, das NES veröffentlicht. Wir mussten ein bisschen länger warten, hier kam es erst im September 1986 zu uns.
Nochmal 40 Jahre, das ist echt krass.
Ja, tatsächlich, so langsam fühle ich mich wirklich alt in dieser Folge.
Oh, das ist ein Thema für mich. Darf ich das machen?
Randa.
Randa oder Thunder?
Thunder, 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 ho?
Am 16.07. da erschien Star Wars Knights of the Old Republic. Also vor 20 Jahren am 16.07. und ist damit auch offiziell Retro. Und müssen wir auch gar nicht viel zu erzählen. Ich glaube, ihr beide habt es nicht gespielt.
Nee, kurz. Also mal reingespielt, glaube ich, aber ich habe eigentlich überhaupt keine Erinnerung.
Ich habe es damals durchgespielt auf dem PC und das gehört zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Ich liebe das wirklich sehr. Tolle Story, tolles Spiel, damals tolle Grafik, tolles Kampfsystem. Also ich mochte das unglaublich gerne. Und so frei konnte man sich bis zum damaligen Zeitpunkt nicht in einer Star-Wars-Welt bewegen. Fand ich großartig.
Ja, ist ja gerade ein Remake in Arbeit, das so ein bisschen gerade in Production Hell, glaube ich, ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch irgendwie aufgeschoben oder ja. Nicht sogar gecancelt? Wurde das gecancelt?
Ja, dann wurde der Trailer wurde wieder gelöscht und irgendwie alle Newsmeldungen. Jetzt heißt es, es ist aber doch noch in der Mache, aber das ist leider doch nicht so in trockenen Tüchern, wie man es gekauft hätte, weil das Remake hätte ich mir wohl angeguckt.
Oh ja, da hätte ich sehr gerne ein Remake von.
Über das Remake unseres nächsten Titels haben wir schon gesprochen, denn wir haben hier ein Double Feature am 22.07. Es geht einmal um Super Mario Bros., der vor 30 Jahren in die deutschen Kinos gekommen ist. Haben wir vorhin schon kurz erwähnt. Wir haben eine Folge dazu gemacht. Wen es interessiert, der sollte sich unsere Nummer 24 anhören.
24, boah, ist das lange her.
Stimmt. Endlich mal in dem positiven Kontext.
Das ist ganz schön krass.
Ja.
Bisschen älter als 24 ist Otto, der ist am 22.07., also am gleichen Tag, wie Super Mario in die Kinos kam, 75 geworden. Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr was mit Otto verbindet für mich. War das der Comedian meiner Kindheit? Also ich war großer Otto-Fan, ich hatte alle Ottifanten-Bücher, ich hatte die beiden Otto-Bücher und ich hatte Otto-Kassetten. Also ich hatte ganz viele von seinen Programmen auf Kassette und als Kind fand ich den super witzig.
Absolut.
Also das war Peak-Humor für mich, was
ja,
Otto fabriziert.
Der hat ja eine ganze Generation mit seinem Humor geprägt. Also alles, was so auf dem Schulhof passiert ist, kam ja irgendwann mal von Otto, alle möglichen Gags. Der war ja omnipräsent und ich hatte den auch auf Kassette, allerdings auch erst ein bisschen später, glaube ich, so in den früheren 90ern, habe ich mir die Kassette Hilfe Otto kommt gerne reingezogen. Das war wirklich witzig.
Das war sein letztes großes Live-Programm.
Mhm. Die ist aber auch wirklich gut.
Ja, die ist super.
Die ist richtig, richtig gut. Und Otto ist für mich auch so ein ja, Kindheitsbegleiter, an dem hängt auch nichts Negatives nach irgendwie. Das ist so ein Sonnenschein irgendwie. Der ist nicht mehr ganz so witzig wie damals. Also ich kann nicht mehr so über ihn lachen, zumindest nicht mehr über die Gags, die er heute so macht oder die in den letzten Filmen so aufkamen, mit den ganzen Zwergen und sowas. Das fand ich irgendwie schon nicht mehr so witzig. Also
der macht ja noch Sachen. Ja, ja, nee, das haben wir
aber
ignoriert.
Aber ich behalte ihn trotzdem in guter Erinnerung, weil er hat einfach zu viele Credits in den 80ern und 90ern gehabt, als dass ihm das irgendwie negativ anhaften könnte. War jetzt ja zuletzt wieder so ein bisschen im Gespräch, beziehungsweise auf der Bühne. Er hat diesen Song mit Chiagu gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Friesenjung heißt er, also ein Remake seines Songs Friesenjung aus den, wann ist das, 90ern nehme ich an.
80ern, das geht ja auf Englishman in New York zurück.
Genau, ich weiß nicht, von wann sein Cover ist, zumindest gibt es da jetzt gerade aktuell wieder ein Cover dieses Songs von, wie gesagt, Chiagu. Und der ist ziemlich erfolgreich, auf Platz 1 in den deutschen Single-Charts, schon seit einigen Wochen, aber kennt ihr wahrscheinlich nicht.
Verrückt, nee, gar nichts von mitbekommen, ich bin auch kein Radiomensch.
Ist auch kein Radiosong, ist eher so, ist eher so Rap-Kram.
Ah, okay. Ja. Gut, ich höre immer nur NDR Info oder irgendein NDR-Kram, wenn ich nicht selber meine eigene Musik höre. Ich fand aber auch gerade diese Liederverarsche, die Otto gemacht hat, immer super gut. Das war immer mein Highlight auf den Kassetten, wenn er da zum Beispiel den Hänsel und Gretel-Song in alle möglichen Varianten, gepackt hat, fand ich großartig. Ja, das war mein Kindheitsding zusammen mit Michael Jackson. Also das sind die Kassetten, die ich selber für mein Taschengeld gekauft habe in den 80ern. Die habe ich sogar bestellt im Laden. Da bin ich hin und ich wollte die Otto-Kassette haben und die war ausverkauft oder nicht da und dann habe ich mir die bestellt und dann musste ich eine Woche warten.
Ja.
Als Kind halt gefühlt 3 Jahre. bin dann jeden Tag hin und hab gefragt, ob sie schon da ist. Und die hatte ich aber. Ich hatte Otto und dann hatte ich noch eine Karl Dall-Kassette und eine, wie heißt dann hier nochmal, Nippel durch die Lasche ziehen?
Mike Krüger,
genau. Das war, fand ich alles super.
Humorgötter.
Ja, hatte ich alles auf Kassette.
Also bei Otto gehe ich voll mit. Otto fand ich auch großartig. Tobi, du hast gerade gesagt, dass er heute nicht mehr so lustig ist. Mhm. Ich würde sagen, ich kann mir heute seine alten Programme so aus den 70ern und 80ern, was er da auf der Bühne macht, das kann ich mir heute immer noch angucken, kann darüber lachen. Das liegt aber weniger daran, was er macht, also beziehungsweise ja schon, aber auch mehr, wie er es macht, weil er damals schnell, jung, wild, er war total Anarcho für Deutschland, für das biedere, piefige Deutschland der damaligen Zeit. Und was ich an ihm damals so toll fand, der hat sich die Gitarre geschnappt, hat irgendwas erzählt von, ich singe euch ein Lied von einem Jungen, der hat ein Uhu und der Junge heißt Olaf und das Lied heißt The Oil of Olaf.
Und dann kam kein Lied.
So, und dann hat er einen Akkord gespielt und dann ist er ganz schnell, ganz plötzlich in irgendeine andere Richtung und hat irgendwas anderes erzählt. Und heutzutage ist er klar, er ist älter geworden, ne? Und der steht halt auf der Bühne und singt halt viel. Mhm. Und das hat halt für mich nicht mehr diesen Appeal von damals. Und ich glaube, das ist mein größtes Problem, was ich mit dem heutigen Otto habe. Und ich habe immer gesagt, in den 90ern gab es doch diese Edgar Wallace-Verarschungsserie von ihm auf RTL. Ja. Und hätte er die gemacht und danach hätte er gesagt, komm, ich begib mich jetzt in den Ruhestand. Ich mache nichts mehr, hab keinen Bock mehr. Und dann wäre er mit Ice Age, als er Sid gesprochen hat in der deutschen Variante, wäre der da zurückgekommen, dann hätten alle gesagt, boah, Otto, der war doch so toll damals, oh, toll, dass der wieder da ist. Aber da der halt immer weitergemacht hat und halt eher schwächer geworden ist, obwohl ich immer noch sagen muss, das hat er ganz toll gemacht. Also er hat Sid toll gesprochen. Ich habe jetzt in der Vorweihnachtszeit auch den Grinch, also diesen Animationsfilm geguckt, wo er ja den Grinch spricht. Das hat er auch ganz toll gemacht. Mhm. Also als Sprecher in Animationsfilmen kann ich überhaupt nichts gegen sagen, macht er richtig, richtig gut.
Der Grinch. Ich mochte ja auch die Filme gerne. Die fand ich toll.
Auf jeden Fall, ja.
Den zweiten habe ich, glaube ich, sogar im Kino gesehen.
Ja.
Wo Wind of Change gepfiffen wird, da muss ich gerade...
Das ist der dritte.
Das ist der dritte?
Ja.
Also,
aber der erste ist legendär, der ist wirklich sehr, sehr gut.
Den ersten habe ich im Kino gesehen. Das war einer meiner allerersten Kinofilme.
Für mich sind ich kann die nicht auseinanderhalten. Ich weiß, einer hat so eine Arnold Schwarzenegger verarscht.
Das ist der zweite.
Das ist der zweite, genau.
Und dann gibt's einen, wo Steffi Graf mitspielt.
Das ist der dritte.
Ist der dritte.
Genau. Wo er in Amerika ist.
Aber eigentlich ist der erste der beste, finde ich.
Ja, der erste ist mit Abstand der beste.
An den habe ich dann keine Erinnerung.
Der zweite ist halt richtig geil 80er. Also der erste, na klar, der ist auch aus den 80ern, aber der zweite ist so richtig 80er, wo er auf dem Eis und Like Ice in the Sunshine kommt und...
Das ist auch mit Gottfried John als Bankräuber
zum
Beispiel.
Das ist der erste.
Ja?
Ja.
Ach, stimmt.
Das ist definitiv der erste.
Vielleicht machen wir mal eine Folge über die Otto-Filme.
Ja, oh ja.
Das wäre doch, ich glaube, das hat noch keiner gemacht. Ja,
dann können wir hier auch diese Fatur hier aus dem Weg räumen.
Ja, komm, schnell. Dann
Scheiß, das machen wir mal.
Dann heben wir uns Otto für unsere Otto-Folge auf und dann gehen wir weiter zum 24.07. Und da wurde aus Twitter X und sonst ändert sich Nex, oder doch?
Naja, irgendwie nicht so richtig, leider. Also es gibt ja seitdem sehr, sehr viele Alternativen, die man angeboten bekommt. Da ging es los mit Mastodon und dann gab's Blue Sky und jetzt gibt's Threads und so weiter. Haben wir uns auch alles irgendwie angeguckt, aber so richtig, also ich bin immer noch bei Twitter, leider, muss ich gestehen.
Ja, ich bin sowohl bei Mastodon als auch bei Blue Sky, bespiele das aber wenig und Twitter ist schon ein bisschen eklig geworden in den letzten... Also nicht erst, seitdem es X geworden ist, aber spätestens, seitdem Musk das Ding übernommen hat.
Ja, das stimmt.
Ist es schon ein bisschen eklig geworden.
Aber es bleibt irgendwie auch nichts anderes übrig. Ich habe auch keine Lust, die identischen Inhalte zukünftig irgendwie auf drei Plattformen zu teilen.
Nee, ich auch
nicht. Macht keinen Spaß. Und zumindest in meiner oder unserer Bubble, kann man ja auch sagen, unserer Podcast-Followerschaft, das meiste findet aktuell noch auf Twitter statt.
Und man muss sagen, in unserer kleinen Bubble, da gehen definitiv ganz, ganz warme Grüße an die Leute aus unserer Bubble. Da ist es ja auch schön. Unsere kleine Podcast-Retro-Bubble ist ja nett, auch bei dem ekligen Twitter.
Ja, das ist wohl wahr. Mal gucken, wie lange das noch gut geht.
Ja, genau. Twitter.
Ja.
Bin ich sehr aktiv.
Nicht. Ich überspringe mal das Ganze hier so ein bisschen, um mich nicht in Verlegenheit zu bringen. Am 26.07. da haben wir mal ein freudiges Ereignis, denn nach dem Aus des Magazins Retro Gamer im Heise Verlag soll die Zeitschrift weitergeführt werden, verkündet der Chefredakteur Jörg Langer. Das ist doch endlich mal eine gute Nachricht.
Ja, finde ich richtig gut.
Also das ist toll, ich habe auch schon ein Abo abgeschlossen. Geht jetzt, kann man jetzt schon machen?
Ran ja, da? Ich habe letztens erst die Benachrichtigung bekommen, vorgestern oder so. Ja, das finde ich richtig, richtig gut. Also dass das Team da so viel Enthusiasmus und Herzblut an den Tag legt, um das weiterzumachen und dass es auch einfach formal funktioniert, so wie sie sich das vorstellen, finde ich richtig gut. Habe ich mich sehr darüber gefreut, über die Nachricht. Und dass es vor allem eine Bereicherung gibt auf dem ohnehin schon recht dünnen Markt an so Magazinen, die diese Nische bespielen, finde ich es natürlich toll, dass da noch einen weiteren Player weiterhin gibt.
Ja, neben der Return gibt's ja nichts mehr. Also das war's dann ja.
Ja.
Und toll finde ich auch, sie werden zwar ein bisschen teurer, aber sie haben auf das, glaube ich, Leserfeedback gehört und haben gesagt, wir machen jetzt wieder dickere Seiten mit einem besseren Weiß und einer besseren Druckqualität, weil das hat mir echt im Herzen wehgetan. Die letzten 2-3 Ausgaben waren auch so dünn, Fissel, Zeitungspapier gefühlt und ich habe einen Fetisch für gut gemachte Zeitschriften. Ich habe jahrelang sehr viele Zeitschriften gesammelt. Inzwischen ist es nur noch die Retro-Gamer und wenn ich dann schon so viel Geld ausgebe, will ich auch Qualität in der Hand haben. Und da bin ich total froh, dass es offenbar in die Richtung wieder geht. Und ich freue mich sehr. Das ist die einzige Abo-Zeitschrift, die ich hatte. Muss ich noch kündigen übrigens, sonst kriege ich jetzt demnächst diese Next oder wie die heißt, diese andere Zeitung, die man als Ersatz bekommt.
Echt? Kriegst du einen Ersatz?
Ja, ja, du kriegst aber aus dem Heise Verlag irgendeine T3 heißt
die. CT gibt's dann.
Nee, nicht, das wäre schön, wenn ich dabei bin. CT lese ich gerne. Okay. Aber nee, irgendeinen anderen Schlons. Naja,
okay. Naja. Wir kommen in den August. Markus, was gab's am 2.?
Am 2.8., da habe ich mich sehr drauf gefreut, kam Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem in die Kinos. Ich habe ihn aber leider nicht im Kino gesehen. Es hat sich nicht ergeben. Ich war damals in Amerika und meine Freundin und ich, wir hatten noch überlegt, in Amerika dann ins Kino zu gehen und den Film einfach auf Englisch zu gucken, weil Ice Cube spricht Superfly.
Ah, Superfly.
Und da habe ich schon Bock drauf gehabt. Eigentlich gucke ich ja eher in Synchro, aber in dem Fall hätte ich mir in Amerika sehr gerne die US-Fassung, also die englische Fassung angeguckt. Aber ja, es hat leider nicht geklappt. Naja, man ist halt im Urlaub, man will sich ja auch Dinge angucken. Ja, hat sich leider nicht ergeben. Ich habe ihn jetzt erst vor ein paar Tagen auf Blu-ray in einer 4K-Variante gesehen. Und die erste halbe Stunde, die erste Dreiviertelstunde ist ein perfekter Film. Ich habe so gelacht, so ein guter Film. Am Ende wird er leider fällt ein bisschen ab und wird ein bisschen generisch. Aber er hat mir trotzdem viel Freude bereitet. Ich fand den Film sehr gut. Hat Spaß gemacht.
Ja, ich habe ihn natürlich im Kino gesehen, denn ich besitze Kinder und nutze natürlich jede Chance, die sich bietet, wenn ich denn mal kann, mit denen auch ins Kino zu gehen. Und ja, ich habe den im Kino geguckt, leider dann auf Deutsch. Ich hätte nämlich Superfly eigentlich ganz gerne auf Englisch gesehen, aber ich muss sagen, auf Deutsch kommt er auch ganz gut rüber.
Mhm. Und ja, finde ich auch.
Bin da eigentlich bei Markus. Ich finde auch, das ist ein ganz patenter Film geworden. Besonders schön ist der Stil. Der hat Mut zur Hässlichkeit. Also das sieht alles grauenhaft aus eigentlich. Passt aber natürlich zu Mutanten, die in der Kloake leben. Und muss auch sagen, also gegen Ende, es ist wie so ein typischer Marvel-Film. Am Ende muss es eskalieren, es taucht das große Böse auf, es gibt viele Explosionen und Kämpfe und das hat sich für mich zu sehr gezogen, das hat mich ermüdet beim Gucken. Vorher fand ich den gut. Also ich hätte echt gedacht, Mensch, der ist ja richtig gut und leider schwächelt der stark im letzten Drittel. Okay, als nächstes auf unserer Agenda haben wir am 7.8. eine traurige Nachricht. William Friedkin, der Regisseur von Der Exorzist, ist gestorben mit 87 Jahren. Das macht mich immer ein bisschen betroffen. Mein Vater ist jetzt 83. Genau. Mhm. Und immer wenn so Leute in dem Rahmen von seinem Alter sterben, fange ich an, mir Sorgen zu machen. Denke mir, Mensch, dein Papa ist ja doch schon ganz schön alt. Mehr kann ich dazu nicht sagen, denn ich habe Der Exorzist gar nicht gesehen. Ja, so immer nur so ein bisschen, aber irgendwie dachte ich mir, ah, so Exorzismusfilm und Kopf umdrehen und kotzen, brauche ich nicht.
Oh, ich kann da auch gar nichts zu sagen. Ich habe wieder was gelernt. Ich wusste nicht, wer William Friedkin ist. Jetzt weiß ich's. Traurig, dass er verstorben ist, aber ich habe auch gar keine Connection zum Exorzisten insofern.
Ich liebe den Exorzisten, ja, ist einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme und ich war ja dieses Jahr in Washington und da war ich tatsächlich an der Treppe, wo sie gedreht haben. Also in Washington spielt der Film und in einer Szene, da fliegt einer aus dem Fenster und fällt da diese Treppe runter und ja, da bin ich gewesen an dieser Treppe. Das ist sehr, sehr cool gewesen, hat mich sehr gefreut. Und ich war auch an dem Haus, wo die da wohnen in dem Film. Also sehr cool, finde ich schade, dass der gestorben ist. Ich kenne nicht viele andere Filme, aber ja, Exorzist ist für mich ein toller Film.
Ich kannte auch Jürgen Kluckert nicht. Der ist nämlich am 17.8. verstorben.
Oh doch, den kanntest du.
Namentlich kannte ich ihn nicht. Natürlich kannte ich seine Stimme, denn er hat zum Beispiel Morgan Freeman oder Mr. Krabs aus SpongeBob und auch Benjamin Blümchen seine Stimme geliehen. Der ist auch verstorben im Alter von 79 Jahren. Das ist natürlich schade, gerade wenn man so daran denkt, was dann so mit der Synchronisierung von Schauspielern passiert in Filmen, also wenn die Schauspieler noch aktiv sind und dann kommt da so eine neue Stimme, das ist schon irgendwie, ja, ist nicht so toll.
Ja, in dem Fall kann man Sebo immer nur beneiden, dass er O-Ton guckt. geguckt. Das ist so eine, ja, eine der Sachen, wo ich immer denke, okay, da hat natürlich ein O-Ton-Gucker einen Riesenvorteil. Jürgen Kluckert hatte eine ganz tolle Stimme. Der hat Morgan, ja, Freeman ganz toll gesprochen und auch jede Rolle, die er gesprochen hat. Toller Typ.
Auf jeden Fall.
Wird fehlen. Aber dann, am 25.8., da veröffentlichen wir unsere
100. Folge.
Alter, wow. Schwede.
Ja, das ist natürlich ein wichtiges Ereignis für uns, ganz persönlich. 100 Folgen. Ich fühle mich nicht alt dabei, aber bin schon ein bisschen stolz drauf, dass wir es so weit geschafft haben oder so lange durchgehalten haben, zumindest.
Dass wir bis hierhin durchgehalten haben.
So wie unsere
und,
Hörer.
Ja, richtig, unsere Hörer mit uns.
Genau, das ist schon cool. Also 100 Folgen ist schon sehr, sehr ordentlich. Und wenn man da so zurückdenkt, manchmal scrolle ich so durch die Folgen durch auf unserer Website, erinnere mich an viele, viele schöne...
Du meinst www.ewiggestern.de.
Genau, richtig, richtig. Wo ihr natürlich alle hinkommen könnt und uns nette Kommentare dalassen dürft.
Kannst du mal gucken, ob da noch Platz ist?
Es ist Platz, ich habe im Vorfeld geschaut.
Cool.
Also das ist schon immer ganz schön, da so durchzuscrollen und zu sehen, was für tolle Aufnahmen wir bisher hatten und was für viele schöne Themen. Also vieles von denen hat man ja auch schon wieder vergessen, dass man das überhaupt mal hatte. Also das ist schon cool. 100 Folgen, wow.
So. Ich sehe schon, du bist ganz ergriffen. Kann man auch ganz prima nochmal vielleicht hören, die Folge, denn es ist Hurra Hurra ein Quiz und wer liebt Quizze nicht?
Ja, es war ein fantastisches Quiz, weil in jeder Runde hat einer von uns den Quizmaster gemacht. Das war schon was Besonderes.
Ja, das stimmt. Ja,
und wir hatten Gaststars quasi dabei.
Oh ja, das war super, ja.
Ja, stimmt, eine Runde mit Gaststars, das war auch großartig.
Ja, in dem Zug auch nochmal vielen lieben Dank an alle diejenigen, die uns so schöne, aber auch unlösbare Fragen eingesendet haben.
Ja, gut waren wir nicht.
Nee, also ich glaube, wir haben keine einzige beantwortet.
Ich wusste, ich habe ein paar gute geraten, glaube ich. So, die Sachen von Gunnar habe ich, glaube ich, alle auf Kette gekriegt. Aber das war's.
Bist so ein Angeber.
Ja, ich wollte es nochmal erwähnen.
Ich gebe dann das nächste Datum an, nämlich den 29.8. Da sind wir jetzt mal nicht in irgendeinem Jubiläum oder so. Da sind wir wirklich voll im Retro-Bereich. Da kam nämlich das Spiel Sea of Stars. Und das ist ein Spiel, welches eine Liebeserklärung an klassische Action-RPGs. Wir haben vorhin Zelda erwähnt auf dem Super Nintendo. Und es sieht genauso aus, nur halt in modern. Es sieht aus, als wenn jemand ein Spiel wie Zelda oder Terranigma oder so ein Spiel genommen hat und anstelle auf dem Super Nintendo, auf dem Saturn oder auf der PlayStation 2 veröffentlicht hätte. Wunderschönes Spiel. Ich habe vorher nur den Trailer gesehen, habe jetzt für den Podcast mal reingespielt, habe eine halbe Stunde bisher leider nur spielen können. Spielt sich toll, fühlt sich von den Kämpfen an wie damals. Bisher kann ich da nichts Negatives zu sagen. Tolles Spiel. Also, wem die Optik gefällt, spielt da mal rein.
Er ist auch im PS Plus enthalten, falls ihr eine PlayStation habt. Ich weiß gar nicht, du bist der Xbox-Boy. Warst da auch im
Game Pass? Im Game Pass ist es auch mit drin. Genau, da habe ich es gespielt.
Okay. Viel mehr weiß ich darüber nicht. Ich habe es runtergeladen, aber noch nicht reingeguckt.
Solltest du machen. Also, wenn du irgendwie auf diese genannten Spiele, ne, wenn man auf sowas steht und natürlich, wenn man auf Pixel Art steht, weil Pixel Art, das sieht so toll aus. Also, für mich das schönste Spiel des letzten Jahres.
Merke ich mir vor, wenn ich Robocop durch habe.
Kommen wir noch zu.
Wir kommen aber erstmal zum 31.8., denn da erscheint vor 30 Jahren der Song I'd Do Anything for Love, But I Won't Do That von Meatloaf. 12 Minuten geht die Albumversion, irre lang. Ich kann mich noch ganz gut an das Video erinnern, ihr wahrscheinlich
oh ja.
auch.
Nee, gar nicht. Da gab es ein Video zu?
Ja. Da
was? Also, Sebo, ja. Wo hast du gelebt?
Also ich könnte jetzt auch nicht mehr minutiös beschreiben, aber ich erinnere mich noch sehr gut an die junge Dame, die da sich in diesem Bett regelte. Und
die war schon, ja, die war schon hot. Mein 14-jähriges Ich war
schwer beeindruckt.
Ja.
Ich glaube, da habe ich gerade rausgefunden, dass Mariah Carey Brüste hat.
Piep.
Das hat mich damals
ja.
schwer beeindruckt.
Oh, also ich habe
die Videos kann man ja gucken.
Nicht mehr so genau auf dem Schirm, aber es hat mich schon auf verschiedenen Ebenen beeindruckt. Ich fand jetzt auch den Song nicht unfassbar geil. Das war nicht so meine Musik und kannte auch sonst nichts von Meatloaf, wusste auch nicht, wer das ist. Aber es erschien plötzlich in den MTV und Viva Rotations und da war plötzlich dieser alte Mann irgendwie zwischen den ganzen jungen Sängern und Formationen da irgendwie, keine Ahnung.
Es sah halt aus wie ein Film, ne?
Ja, genau. Es war, glaube ich, das Video, was so besonders war.
Ja, was ist denn da passiert?
Weiß ich nicht mehr. Er ist Motorrad gefahren, glaube ich.
Motorrad, es gab Polizeiuntersuchungen. Im Prinzip war es Die Schöne und das Biest.
Ja, genau. Stimmt,
da
ja, das war
ganz grob im Hinterkopf.
Am
ja,
Ende saß sie auf dem Bett und das Bett ist in die Höhe gestiegen und...
Und sie hat das gar nicht wirklich gesungen.
Klavier und ja.
Also das war ein Model, die in dem Video war. Sie war nicht die Sängerin. Es haben Plattenfirmen bei ihr angefragt, weil sie ja sehr, sehr gut aussah und so eine geile Stimme hatte. Und sie wollten unbedingt ein Album mit ihr machen, aber sie hat halt nicht wirklich gesungen. Ja. Geiles Video. So, jetzt gehen wir in meinen Lieblingsmonat.
Der September.
Richtig, das ist mein Geburtsmonat.
So, in Markus Glücksmonat erscheint am oder erschien am 3.9. vor 25 Jahren Metal Gear Solid für die PlayStation. Das war, glaube ich, Kojimas Breakthrough-Spiel. Er hatte vorher schon ein paar Sachen gemacht, hier Snatcher zum Beispiel und Police Nords, auch ein paar ältere Metal Gear-Teile, aber Metal Gear Solid auf der PlayStation, das war bahnbrechend. Das war ein Spionage-Thriller zum Spielen, das war eine Grafikbombe damals und war, ja, der Wahnsinn. Also für mich war das irre. Ich war da so heiß drauf. Ich hatte mir gerade frisch meine PlayStation besorgt und hatte sie von einem Kumpel umbauen lassen mit einem Chip da drin. Das heißt, sie konnte auch Importe abspielen und aus Gründen auch Sicherheitskopien. Habe eine importierte Sicherheitskopie aus Japan bekommen und hatte die japanische Version von Metal Gear Solid am Start und war so heiß auf das Spiel, dass ich das dann schon angefangen habe und mich gewundert, warum dieser heiße Titel nur auf Schwarz-Weiß läuft. Und dann habe ich rausgefunden, dass die PlayStation amerikanische und japanische Spiele im NTSC-Format wiedergibt und mein deutscher PAL-Fernseher das nicht handeln kann und das deswegen nur in Schwarz-Weiß zeigt. Und dann muss ich mir erstmal einen neuen Fernseher kaufen, um die volle Grafik... Ja, habe ich tatsächlich gemacht. Bin zum Galeria Kaufhof gegangen und habe diesen sehr ahnungslosen Verkäufer gefragt, ob er denn einen Multinorm-Fernseher für mich hätte, der sowohl PAL als auch NTSC unterstützt. Und der meinte, ja, der da hinten kann das bestimmt. Habe ich 600 Mark hingelegt, Fernseher mit nach Hause genommen und hatte Glück, der konnte das auch. Und kurze Zeit später kam die US-Version raus, die auch ihren Weg zu mir gefunden hat. Ja, das erste Metal Gear war super cool. Also total toll, die Idee mit den verschiedenen Bossen, die Aufmachung. Das war einer der Vorzeigetitel. Danach bin ich rausgerutscht aus der Reihe, denn ich hatte keine PlayStation 2. Ich war einer von diesen Dreamcast-Menschen, die gedacht haben, Sega ist die Zukunft und ja, und
leider nicht.
Ja, dann hat mich die Serie leider verloren. Also ich habe danach nie wieder zurückgefunden. Ich habe die Teile mir alle mal angeguckt, aber Teil 1 ist der Teil, der mich damals im Sturm erobert hat. Danach hat es mir aber auch gereicht mit der Metal Gear-Reihe.
Ja. Ja, ich habe die leider nie gespielt. Ich habe den fünften habe ich mal ein bisschen gespielt, aber auch nicht viel.
Ja, den habe ich auch gespielt, aber der war mir zwischendurch zu langweilig. Da war überall immer nur Wüste und gefühlt so random Einsätze.
Ja, hat mich leider auch nicht gepackt. Aber ich habe ja auch keine PlayStation gehabt. In der damaligen Zeit war ich PC-Spieler. Ja. Und das ist nicht auf dem PC erschienen, glaube ich, oder?
Doch, kam später auf dem PC.
Okay, dann ist es einfach nur so an mir vorbeigegangen.
Ja, aber auch, glaube ich, sehr viel später.
Aber an meinem Geburtstag vor 30 Jahren, am 16.09., da erschien Auf der Flucht in den deutschen Kinos. Und das ist ein absolut grandioser Film. Habe ich auch dieses Jahr erst das letzte Mal gesehen. So ein toller Film. Geiler Actionfilm. Toller Harrison Ford. Toller Tommy Lee Jones. Absolut fantastisches Ding. So, ja. Und wer jetzt hier irgendwas anderes sagt, der darf den Raum verlassen.
Der ist der mit Harrison flüchten. Ford?
Ja.
Der Dr. Kimball spielt, ne?
Ja.
Das ist ein Remake, ne?
Ja. Das ist ein, ja, quasi Remake, eine Neuerzählung einer 60er Jahre Fernsehserie.
Horst Tappert spielt mit und Michael Jordan. Und Hans Meiser.
Ach, gut, ja. Dass Sebo sich überhaupt nicht auskennt, ne?
Ich kann da auf jeden Fall auch gar nichts anderes sagen. Ist auch einer, ich würde schon sagen, einer meiner Lieblingsfilme.
Echt?
Absolut zeitlos. Ja, der ist wirklich toll. Und es gibt ja echt so ein paar.
Ich erinnere mich nur daran, dass ein Staudamm drin vorkommt. Mehr weiß ich nicht.
Das stimmt. Film. Ist auch, glaube ich, die ikonischste Szene.
Ja, schon sehr ikonisch, ja.
Aber es gibt ja so, und ich würde sagen, die 90er haben da schon so einen ganz guten Griff für gehabt. In den 90ern sind ja wirklich sehr, sehr viele große Filme entstanden. Mhm. Und ich finde, der gehört auf jeden Fall in diese Reihe von richtigen Blockbustern, von so richtig abendfüllenden, aufregenden, spannenden Filmen irgendwie. Kann ich mir immer wieder angucken, ist wie gesagt zeitlos. Du hast den Cast schon genannt, auch fantastisch. Also da ist wirklich nichts dran, wo ich sagen würde, nee, das stört mich an dem Film.
Und Tobi, du hast gerade Blockbuster gesagt und ja, das trifft es natürlich gut, aber wenn du das mit heutigen Blockbustern vergleichst, und das ist das, was ich vorhin über Super Mario, über den neuen Super Mario Film gesagt habe, das ist alles so glatt gebügelt und auch heutige Blockbuster sind oft sehr glatt gebügelt. Und dieser Film darf auch noch ein paar Ecken und Kanten haben. Der sieht gut aus, der ist toll gefilmt, der hat gute Effekte, der hat gute Action, der hat aber auch eine gute Handlung, der hat fantastische Schauspieler. Das ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr guter Film.
Ja.
Also wer den nicht kennt und wer nicht Dauerbeschallung braucht, weil es ist ein Film aus den 90ern und hat natürlich ein anderes Pacing als heutige Filme, ist ein bisschen langsamer, nimmt sich ein bisschen mehr Zeit, ist aber echt spannend, kann man ganz toll gucken.
Absolut.
Bestimmt. Also ich habe den gesehen, damals im Fernsehen. Ich habe überhaupt keine Erinnerung daran, außer dass ich weiß, der heißt Dr. Kimball und es kommt ein Stardom vor. Und Tommy Lee Jones war ein Arschloch.
Ja.
Ich wollte den übrigens, da habe ich eine Geschichte zu dem Film, ich wollte den damals unbedingt im Kino sehen.
Echt?
Ja, ich war allerdings erst 15 und ich bin ins Kino gegangen und der war ja ab 16. Ich bin da in unser Cinemax gegangen, was heute das Astor ist. Und ich weiß noch, wie ich da am Kassenhäuschen stand, alleine, ich wollte alleine ins Kino gehen und dann gesagt habe, ja, hier, einmal auf der Flucht bitte, ja, deinen Ausweis bitte. Naja.
Und dann warst du auf der Flucht. Oh. Ja.
Hatte ich natürlich nicht dabei, also habe ich behauptet, ihn nicht dabei gehabt zu haben. Ja, dann kann ich dich
leider. Warum sollte man den mit 15, 16 auch mit sich führen, so einen Ausweis?
Ja, braucht man ja nie.
Und dann hat der Kassierer halt gesagt, ja, dann kann ich dich leider nicht reinlassen. Und dann bin ich unverrichteter Dinge wieder abgezogen und war schon ein bisschen traurig. Ich fand es schon ein bisschen schade.
Das kann ich verstehen.
Ich habe gerade mal geguckt, hier lohnt sich, dass ich quasi jeden Streaming-Dienst abonniert habe. Auf der Flucht gibt es gerade bei Wow. Bei Wow habe ich aktuell das Filme- und Serien-Abo. Das heißt, ich gucke mir die Tage nochmal an, um euren Enthusiasmus teilen zu können.
Das mach mal.
Aber erwarte nicht zu viel. Du weißt, Erwartungen.
Okay, also stelle ich mir euch auf den Schrottfilm ein.
Richtig. Am 28.09. stirbt Michael Gambon. Das war der zweite Darsteller, der Dumbledore in den Harry Potter Filmen gespielt hat. Der ist mit 82 Jahren leider verstorben. Für viele Fans, ich habe das mitbekommen, ist er auch der bessere Dumbledore. Vielleicht, weil er sie länger begleitet hat.
Wer war denn der Erste?
Richard Harris.
Oh, kenne ich auch nicht.
Okay, ich habe gar keinen Draht zu Harry Potter. Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch auf Erden, der noch nie so richtig einen Film mal ganz geguckt hat.
Ja, da, also meine Freundin hat auch keinen Draht zu Harry Potter, aber selbst die hat mal irgendwie den einen oder anderen Film gesehen.
Ja, irgendwie hat mich das nie so richtig gekickt.
Ich fand Harry Potter damals scheiße, weil das ja in war und ich finde ja alles doof, was angesagt ist und hip und habe gesagt, den Kack tue ich mir nicht an. Und meine Schwester und
so snobistisch, ne?
Ja, ich bin halt individuell und gehe nicht mit der Masse und mach nicht,
ja,
was die dumme Herde so tut.
Snob halt, genau. Ja.
Da bin ich auch stolz drauf. Und meine Schwester und meine Mutter gehörten aber zur dummen Masse und waren ganz heiß auf Harry Potter. Und haben sich sogar die Bücher auf Englisch irgendwann geholt, weil das so lange gedauert hat, bis die übersetzt wurden. Und dann kam der erste Harry Potter Film ins Kino. Und meine Eltern wollten rein und haben mich gefragt, ob ich mitkomme. Ich so, ja, hallo, Kinderfilm Harry Potter, ich bin doch nicht bescheuert. Auf keinen Fall gehe ich in den Schrott. Ja, wir laden dich ein. Ich so, oh, Kino umsonst, natürlich gehe ich mit. Und ich fand ihn super. Also ich saß drin und ich war hin und weg. Ich fand den super schön. Ich hatte eine richtig gute Zeit. Ich habe alle Harry Potter Filme im Kino gesehen. Ich habe bis heute keins der Bücher gelesen, aber ich habe die letzten Filme immer mit David, Grüße gehen raus, und David in Leipzig geguckt, wenn ich da war. Und er kannte die Bücher. Und er hat mir mal erklärt, was fehlt, und wo die Zusammenhänge sind. Und ja, ich mochte die. Gerade die ersten drei sind halt echt richtig schöne Fantasy-Märchen-Kinderfilme, die kann man gut gucken.
Ich habe dich ja eben schön gedisst, aber mir ging es damals tatsächlich ähnlich. Mich hat dieser Harry Potter-Hype so genervt. Ich habe immer gesagt, nein, was soll das? Will ich nicht, lese ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Und dann kam der erste Film und dann habe ich den Trailer gesehen und dachte, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ich gehe aber trotzdem nicht rein. Und dann hat die damalige Freundin, Tobi, unseres Kumpels Hank, nicht Rogers, gefragt, ob ich mitkommen will, weil sie und Hank gehen in den ersten Harry Potter. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn Hank da reingeht, dann guckst du dir, ja gut, dann guckst du dir den auch an. Und mir ging's wie dir, Sebo. Ich hatte eine richtig gute Zeit, war ein verdammt guter Film. Und damals habe ich dann meine damalige Freundin kennengelernt und die war Harry Potter Fan und die hat witzigerweise das zweite Buch als Hörbuch gehabt und die hat in Rheinfeld studiert, das ist nördlich von Hamburg, und wenn ich die da besucht habe, hatte ich eine sehr lange Autofahrt und dann hat die mir das zweite Buch als Hörbuch mitgegeben und ich habe das auf der Fahrt gehört, habe es also quasi in Anführungsstrichen gelesen und dann wollte ich tatsächlich wissen, wie es weitergeht und ab dann dritten habe ich dann gelesen. Ja, das ist meine Geschichte zu Harry Potter.
Okay, da ich keine habe.
Du bist einfach nicht so magisch wie wir.
Ja, das ist dann wohl so. Springen wir also weiter. Leider schon wieder ein trauriges Datum, der 30.09.
Oh ja.
Thomas Danneberg ist gestorben im Alter von 81 Jahren. Das fand ich wirklich traurig und tragisch, denn es gab, glaube ich, selten so eine markante Synchronstimme wie die von ihm. Und die kennt, glaube ich, wirklich jeder, weil er einfach unfassbar vielen großen Gesichtern die Stimme geliehen hat. Unter anderem Terence Hill, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, John Travolta, Dan Aykroyd, John Cleese. Die Liste ist endlos. Und da sieht man auch mal, was er so für eine riesige Bandbreite in seiner Stimme gehabt hat. Also da war ja von düster und finster bis ganz viel Witz alles dabei, wenn man sich so die Personen, die Charaktere anguckt, die er hier vertont hat. Finde ich sehr, sehr schade. Also ich glaube, am meisten in Erinnerung geblieben ist er mir persönlich als Arnold Schwarzenegger und natürlich Terence Hill. Also Terence Hill vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil da die besseren Gags noch dabei waren. Aber ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ist mal schade, wenn so jemand dann nicht mehr da ist, wenn die Schauspieler dazu noch aktiv sind. Also wie geht's dann mit so einem Arnie weiter? Wie kann der von irgendjemand anderem gesprochen werden? Das ist schon ja so ein bisschen unvorstellbar, finde ich.
Ja, bei Arnie geht's noch, da haben sie jemanden gefunden, der den Danneberg zumindest stilistisch, der klingt nicht genauso, aber der kann den stilistisch ganz gut nachmachen. Bei Sylvester Stallone hat's mich sehr gefreut. Im ersten und zweiten Rocky spricht Jürgen Prochnow Sylvester Stallone. Mhm. Und der ist jetzt wieder die feste Stimme von Sylvester Stallone geworden. Nein. Also zumindest eine Stimme, die er schon mal gehabt hat. Das finde ich ganz cool.
Mhm. Aber voll der Bruch für mich. Ich habe ja letztens die Rocky-Filme alle nochmal geguckt.
Mhm.
Und dann auch die Creed-Filme. Und ich glaube, im zweiten oder dritten Creed hatte er wieder die Stimme.
Ja, genau.
Und das war für mich voll der, das hat's gekillt für mich.
Ja, kann ich. Ist auch schwierig, total. Ja, traurig. Dann gehen wir in den Oktober und beginnen mit einem Film. Am 8.10. vor 25 Jahren kam der Soldat James Ryan in die deutschen Kinos. Und das ist ein Film, ich habe den auch im Kino gesehen. Steven Spielberg wieder, Regiegott. Über den Film bin ich, ja, geteilter Meinung. Und da kann man auch geteilter Meinung drüber sein. Aber die ersten, ich weiß nicht, wie viele Minuten sind es, 10, 15 Minuten, die Landung am Strand in der Normandie waren wegweisend. Das ist absolute Filmgeschichte, was Spielberg da gemacht hat, wie er Shaky Cam eingesetzt hat, wie die Kamera unter Wasser, wieder über Wasser, wieder unter Wasser ist, wie die Kamera wirklich am Strand der Normandie ist in dem Moment. Das ist wow, einfach nur wow.
Ja, da gebe ich dir recht. Das hat schon auf jeden Fall einen großen popkulturellen Impact auch gehabt. Sogar auf Spiele hat es ja abgestrahlt. Also alles, was so an Call of Duty oder
Medal of Honor
später rauskam oder zu der Zeit dann so rauskam, diese ganzen Zweite Weltkriegs-Shooter, die haben ja alle diese Kniffe, diese Einstellungen, diese Techniken, diese Anmutung aufgegriffen und in ihre Handlung mit eingewoben. Da sieht man mal, was er da losgetreten hat. Ich fand den Film eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich weiß nicht, hast du da irgendwas auszusetzen?
Ja, mich stört, wie die Deutschen dargestellt werden in dem Film. Also es geht gar nicht darum, klar, die Nazis sind böse, überhaupt keine Frage. Was ich an dem Film wirklich, wirklich total daneben fand, sie lassen ja einen Deutschen frei.
Mhm. Steamboat Willie.
Der eine kann ja Deutsch und dann Freunden, in Anführungsstrichen, die sich ein bisschen an und merken, hey, das ist auch nur ein Typ, ne? Der will nach Hause, okay, lassen wir ihn gehen. Und am Ende in dieser Stadt taucht genau der als einziger Deutscher ohne Helm wieder auf und bringt den, mit dem er gesprochen hat, mit dem Messer langsam und brutal um.
Oh, super Szene. Ja.
Und da habe ich einfach gedacht, Alter, das ist so der eine Moment, wo ich denke, da hätte man mal zeigen können, okay, ja, die Nazis waren böse und die Deutschen waren damals alle Nazis, aber es gab auch vielleicht den einen oder anderen, der gemerkt hat, hey, ist auch alles nur Scheiße, was hier gerade passiert, ich gehe jetzt nach Hause.
Ja, ich fand den super damals. Ich habe den auch im Kino gesehen und ich fand das toll, dass ich da quasi einen Splatterfilm bekommen habe. Also für mich war die Gewalt der Faktor, der mich abgeholt hat, weil der Soldat James White ist halt scheiß brutal. Da werden Leute mit Granaten in die Luft gesprengt, Körperteile fliegen.
Auch die Szene, die du gerade angesprochen hast mit dem Messer in diesem Haus, das ist schon krass. Die ist schon sehr bedrückend, finde ich.
Und das fand ich toll.
Er redet noch mit ihm, ne? Also er sagte, hey, werde ich nicht, ist gleich vorbei.
Ach, stimmt, das
ist schon echt krass.
Ja. Da war ich halt gerade in meiner Splatter-Kiddie-Phase, ne? Wo ich auch zu Hause Gore und Splatter geguckt habe. Und dann kommt so ein Big-Budget-Splatter-Fest in die Kinos. Das war meine Hauptfreude daran.
Wobei, also, so richtig gory sind ja auch nur diese ersten 15 Minuten, ne? So im weiteren Verlauf ist das, geht's ja dann.
So eine Häuserschlacht und sowas? Mit
da kommt schon noch was, aber nicht so in diesem, also in meiner Erinnerung. Ich habe den lange nicht gesehen.
Du erinnerst dich an mehr als ich.
Ich glaube, an den Stellen, wo es angebracht ist und plausibel und authentisch, da, ne, wird es auch durchaus.
Ist ja auch sinnvoll.
Auch gezeigt, ist total sinnvoll. Aber er ist ja auch nicht über die gesamte Handlung hinweg brutal. Es gibt ja auch ganz viel Story und Erzählung.
Genau.
Was ich ja dem Private Ryan sehr dankbar für bin, ist ja, dass der quasi die Band of Brothers Reihe hervorgebracht hat, die Serie.
Stimmt,
und die ist unfassbar gut.
Ja, das stimmt, die ist gut.
Markus, ich glaube, den nächsten Beitrag machst du.
Ja, könnte sein, am 16.10. Da kündigt Analog, eine Firma, die ich sehr schätze, seine neueste Konsole an und das wird das Analog 3D und das wird ein Nachbau, ein FPGA-Nachbau des N64. Und jetzt ist echt schade, dass Philippe nicht da ist, weil eigentlich wäre das Philippes Ding gewesen, weil Philippe ist ja von uns der große N64-Fan und als ich ihm das geschickt habe, hat er nur zurückgeschrieben, oh, ich glaube, das wird meine erste Analog-Konsole.
Cool. Ja, ich habe leider auch keinen echten Draht zum N64. War so gar nicht meine Zeit, in der ich mich mit Computerspielen beschäftigt habe. Aber ich mag Mario 64 zum Beispiel. Und Mario Kart natürlich.
Ja. Also N64 habe ich auch gar keinen Draht zu. Ich erinnere mich nur daran, dass es breiig und nebelig aussah und ich die Grafik immer eine Zumutung fand. Ich war kurzzeitig ganz heiß aus N64. Da war ich im Spanienurlaub. Das muss 1995 gewesen sein. Da hieß es, die PlayStation kommt raus und das N64 kommt raus. Und ich wollte...
Die Geschichte hast du übrigens auch schon mal erzählt.
Ja, ich mach's kurz. Final Fantasy VII spielen. Und damals hieß es noch, das kommt das N64 raus. Also wusste ich, ich kaufe ein N64. Und als Final Fantasy geswitcht hat, habe ich auch geswitcht und seitdem nicht mehr zurückgeblickt. Und ich glaube, es war die richtige Entscheidung, sich die PlayStation zu kaufen.
Bestimmt war sie das. Einen Tag später, am 17.10., haben wir mal wieder ein Release, also ein aktuelles Release. Sonic Superstars erscheint. Das ist ein modernes Sonic-Spiel, das sogar ziemlich gut aussieht und auch entsprechend gut wegkam. Das ist ein 2D-Spiel mit so ein paar 3D-Elementen mit drin. Man kann hier aus 4 Charakteren auswählen, denn man kann neben Sonic auch noch Tails, Knuckles, Amy und nach dem Freispielen auch Trip steuern.
Trip kenne ich nicht.
Ich kannte die auch nicht, ich habe vergessen, was für ein Wesen.
Der ist halt die ganze Zeit high.
Ich würde gerade sagen, Gürteltier, aber wahrscheinlich war es keins. Ich fand es ganz hübsch, aber ich habe es selber noch nicht gespielt.
Ich habe es auch nicht gespielt.
Okay,
ich konzentriere mich darauf auf die Filme.
Okay, dann trag doch lieber den nächsten Beitrag vor, Webo.
Kommen wir zum nächsten Spiel, was mich nicht so wirklich heiß macht, weil ich einfach keine Switch mehr besitze. Denn am 20.10. ist Super Mario Bros. Wonder für die Switch erschienen. Ich habe überhaupt nichts davon mitbekommen. Ich weiß, man kann sich jetzt in Elefanten Mario verwandeln, was bestimmt der Shit ist. Vielleicht bin ich nach Weihnachten schlauer, denn Mattes jetzt nicht zuhören, du kriegst Super Mario Bros. Wonder zu Weihnachten. Der Sohn meiner Schwester wird für mir beschenkt, der kriegt das. Dann kann ich vielleicht ein bisschen mehr darüber reden.
Ja, das wird bestimmt super sein. In der PC Games heißt es Hüpfspaß nah an der Perfektion.
Was hat denn die PC Games mit der Switch zu tun?
Keine Ahnung, die wurden da zitiert. Wurde auf jeden Fall ziemlich gut angenommen. Man kann zu viert spielen, das ist sowieso das Größte. Also ich fand das schon bei New Super Mario Bros. Total cool. Und ja, du hast den Elefanten gerade schon erwähnt, es gibt da irgendein Power-Up, das dich in Elefanten verwandelt.
Ja, wer möchte nicht unbedingt ein Elefant sein?
Das hat noch gefehlt.
Aber können wir das hier nochmal festhalten? Nicht nur in einem Jahr, sondern im gleichen Monat, im Abstand von 3 Tagen, kommt sowohl ein Sonic als auch ein Super Mario Spiel. Wie krass ist das?
Apropos gut. Sega.
Mega.
Absolut.
Drive hättest du jetzt sagen müssen.
Ich hätte jetzt auch Genesis sagen können.
Auf jeden Fall, am 29.10. ist das Sega Mega Drive natürlich vor 35 Jahren in Japan veröffentlicht worden.
Wuhu.
Was für ein Segen für die Menschheit.
Das war 1988. Also das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, wie alt diese Konsole ist. Und wir haben die erst 90 gekriegt. 88, da habe ich noch auf einem Master System gespielt. Der Amiga war in ganz weiter Ferne. Also die Grafik, die auf dem Mega Drive möglich war. Boah, alter Schwede. Ich wollte so gerne einen Mega Drive haben. Aber ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Ich bin ja auch Sega-Kind.
Ich wollte gerade fragen.
Ich hätte auch immer gerne einen Mega Drive gehabt. Ich habe damals ja die Powerplay geliebt und ich habe nur gesehen, es kommt fürs Mega Drive Eastward, Thunder Force 3 und Shinobi 2 raus. Und die Spiele sahen so cool aus.
Oh ja.
Da hab ich gedacht, dieses Gerät brauche ich. Habe ich nie bekommen. Aber ich hatte ja auch den Atari, das muss reichen, haben meine Eltern gesagt. Und ich hatte ja, ehrlich gesagt, hat das auch gereicht.
Ja.
Ja, gut. Weiter geht's mit dem nächsten Toten in der Runde.
Ja.
Sorry, das können wir auch anders machen.
Können wir vor allem relativ kurz halten.
Ja, weil
ja, das ist eher ein Thema, was Philippe beschäftigen würde. Der ist nämlich riesen Friends-Fan und am 28.10. ist leider Matthew Perry mit nur 54 Jahren gestorben.
Das ist tragisch. Ich kann leider gar nichts zu Matthew Perry und auch nicht zu Friends sagen. Habe ich nie gesehen, außer, dass diese Meldung eigentlich vor dem Mega Drive hätte kommen müssen, weil der Mega Drive war am 29.10.
Oh.
Das hier am 28.10. Aber sowas passiert. Wir sind live. Ja. Ist das so?
Ja, ja. Ja. Ihr hört diese Folge gerade live.
Ja, richtig, richtig, richtig. Ihr könnt auch anrufen, ne? Die Hotline ist offen. So, ich mach schnell noch die nächsten Toten. Wir haben noch einen leider.
Wow.
Der trifft mich wieder sehr. Am 31.10. ist nämlich Elmar Wepper gestorben. Und das war die deutsche Stimme von Mel Gibson. Er ist 79 Jahre alt geworden. Und wir haben ja jetzt schon ein paar Synchronsprecher gehabt. Und Mel Gibson ist auch so einer, den ich mir mit keiner anderen Stimme als mit Elmar Wepper vorstellen kann. Der hat in, ich glaube, Kopfgeld einen anderen Synchronsprecher und darum habe ich diesen Film nur einmal gesehen. Es gibt so ein paar Schauspieler, Harrison Ford ist auch so einer, den ich mir ohne Wolfgang Pampel einfach nicht vorstellen kann. Ja, und Mel Gibson ist halt genauso. Ach, Elmar.
Ja, das ist schon traurig. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass der auch Synchronsprecher ist. Und den dann auch noch mit Mad Max oder Mel Gibson und solchen Dingen in Verbindung
zu bringen. Ja,
ich kenne
ihn
aus dem Traumschiff und solchen Serien, ne? Und dann ist er plötzlich Mel Gibsons Stimme.
Das und sagt halt krasse Sachen.
Ja, ja, ja.
Und der spielt im Traumschiff und beim Bergdoktor oder so ein Kram mit. Das ist halt witzig.
Das stimmt.
Auch witzig ist, wie im November Robocop ab dem 2.11. endlich wieder für Recht und Ordnung in Detroit sorgt. Mit Wumme, mit Originalstimme und Original-Konterfei.
Voll geil. Peter Weller ist wieder als Robocop unterwegs.
Genau. Robocop Rogue City wurde veröffentlicht und spielt zwischen dem zweiten und dritten Film der Reihe. Also Nuke ist am Start. Alle sind süchtig. Alle wollen sich ordentlich Nuke reinpfeifen. Aber Robocop kann noch nicht fliegen.
Gott sei Dank.
Das ist ja so schrecklich.
Boah, der dritte Film ist so kacke.
Und der ganz schlimme Geschichte. Und Markus und ich sind gerade fleißig dabei, uns durch Detroit zu ballern.
Ja.
Und soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, fängt das echt gut die Stimmung des Films ein.
Ja, total.
Es macht Spaß, quasi so einen laufenden Panzer zu spielen und die ikonische Knarre abzufeuern mit diesem Dreischuss-Burst und die Gegner wie die Fliegen zu fällen. Sehr schön. Gefällt mir gut.
Ja, das Polizeirevier sieht voll geil. Das sieht genauso aus wie im ersten Film. Es ist so cool, da durchzulatschen. Ist wie im Film. Es ist eine Freude.
Und mir ist auch aufgefallen, ganz toll ist der Einsatz des Soundtracks, gerade in den ersten Missionen, wenn man das erste Gebäude betrifft und du hast diesen pompösen Soundtrack und du hast echt das Gefühl, du spielst gerade eine Action-Szene aus dem Film. Das fand ich ganz toll eingefangen. Ansonsten, soweit bin ich noch nicht. Ich habe nur gehört, es hat auch Rollenspielelemente.
Mhm.
Ja, ich glaube, wir müssen jetzt nicht episch breit treten, aber wenn ihr Bock habt, Robocop nachzuspielen, gibt's gerade eine richtig, richtig gute Möglichkeit dazu. Wir sind angetan. Das ist von den Terminator-Machern. Die haben auch dieses relativ gute Terminator-Spiel rausgebracht.
Und auch das relativ schlechte Rambo-Spiel.
Ah ja, schade, das war nicht so geil. Aber kann man machen. Wer Robocop-Fan ist und für Recht und Ordnung sorgen möchte, so wie Markus und ich, der spielt Robocop. Am besten.
Unbedingt.
Unbedingt. Vielleicht reden wir mal drüber.
Ja.
Wäre vielleicht anders. Dann können wir ja auch direkt den Film noch besprechen. Dann haben wir richtig Futter.
Quasi ein Kombinat.
Ja.
Spielt Robocop, liebe Leute. Hört auf Sebo und Markus. Am 4.11. da gab es ein freudiges Ereignis, denn die Firma Retro Games, das ist die Marke hinter dem C64 Mini und dem Amiga Mini und dem Vic Mini und so weiter, die ist ziemlich on fire und hat ihre Updates für 2024 verkündet. Und dabei kam heraus, dass schon in Q1 2024 eine neue Mini-Konsole released werden soll.
Was das wohl ist?
Was es wohl sein mag, ja.
Habt ihr eine Idee?
Gar keine.
Nee, absolut nicht. Atari ST Mini.
Wer weiß.
Du?
Na, ganz ehrlich, nein. Also ich verstehe auch schon nicht, warum ich mir einen Amiga oder einen C64 Mini holen sollte. Das ist so, das ist durch für mich die Geschichte.
Der Amiga Mini ist so super.
Ah, nee, danke.
Tja, dann wird auch die Ankündigung für Q4 nicht deins sein, denn da ist der Amiga Maxi angekündigt. Tatsächlich soll eine Maxi-Version des A500 Mini herauskommen.
Full Size.
Full Size, genau, mit bedienbarem Keyboard. Und auch für 2025 sind weitere Mini- und Full-Size-Konsolen auf der Roadmap. Mal gucken.
Ich möchte zwei Sachen hier nochmal sagen.
Eine von denen weiß ich schon.
Ja, das weißt du, das habe ich nämlich auch schon mal erwähnt. Die eine, die mir jetzt, wo du gerade gesagt hast, Full-Size und mit funktionierender Tastatur, hoffentlich klingt die so wie damals.
Klack, klack, schön analoge mechanische Tasten, ja.
Da bin ich sehr gespannt drauf. Und die zweite, das, was du schon weißt, Tobi, ich hoffe ja so sehr, dass da ein funktionierendes Laufwerk drin ist.
Ja, das wäre toll.
Das wäre einfach so geil. Du packst deine alten Amiga-Disketten da rein, kannst sie spielen oder auch nicht, wenn dir Magnetismus der Erde das Ding gelöscht hat über die Jahrzehnte.
Ja, ich habe neulich mal aufgeschnappt, dass die Dinger nach spätestens 30 Jahren leer sein sollen. Würde mich auch interessieren, ob ich da wirklich mein Geld zum Fenster rauswerfe, wenn ich mir die ganzen alten Amiga-Spiele gerade nachkaufe.
Ja, könnte sein.
Oder ob meine Schätze im Keller in Wirklichkeit nur noch Plastik- und Blechschrott sind. Ja, das wäre cool. Und da reichen meine technischen Vorstellungen und meine Kenntnisse leider auch überhaupt nicht, um sagen zu können, ob sowas überhaupt möglich ist, in so eine Emulation ein echtes Laufwerk einzubauen. Keine Ahnung, aber es wäre toll.
Ja, auf jeden Fall wäre richtig, richtig geil. Aber der 10.11.,
großes Datum, nicht nur in eigener Sache, denn Stirb langsam kommt vor 35 Jahren in die deutschen Kinos. Und ganz nebenbei fällt mir da ein, wir haben gerade neulich eine Folge über Stirb langsam aufgenommen und zu Weihnachten veröffentlicht.
Das ist unsere letzte Folge gewesen, die 108. Also brauchen wir hier überhaupt nicht mehr darüber zu reden. Aber der Vollständigkeit halber mussten wir das erwähnen. 35 Jahre Stirb langsam.
Absolut.
Wupp, wupp. Am 19.11. vor 25 Jahren erschien Half-Life für PC. Damals eins meiner meist erwarteten Spiele. Ich glaube, es gab vorher extrem viel Berichterstattung. War ja, glaube ich, von Sierra am Anfang.
Ja.
Und ich war da richtig, richtig heiß drauf und habe die Vorberichterstattung gefressen. Und als es dann rauskam, hatte ich aber keinen Rechner, auf dem das vernünftig lief. Und deswegen habe ich Half-Life nie gespielt. Punkt.
Ich habe Half-Life zumindest in der Kampagne auch nie gespielt. Ich kenne das nur im LAN. Wir haben das unzählige Male auf LAN-Partys gespielt. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie Tobi, unser gemeinsamer Kumpel Hank, wie der immer mit einer einfachen Waffe geduckt durch die Level geschlichen ist. Und die Hitboxen, die waren damals nicht besonders gut, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und die Armbrust, die es in diesem Spiel gab, die war übermächtig. Ein Schuss tot. Und wenn Hank da um die Ecke geschlichen ist oder durch eine Tür gekommen ist und wenn du nur die Waffe gesehen hast, wenn du die Waffe getroffen hast, war er tot. Das war schon ziemlich fies, ja. Aber auch ein bisschen witzig.
Ich habe tatsächlich Half-Life erst vor kurzem gespielt. Es gab nämlich bei Steam umsonst zum Jubiläum und habe da auch, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war oder ob ich das schon mal gemacht habe, vor langer, langer Zeit den Story-Mode gespielt, also den Kampagnen-Mode. Das war irgendwie cool. Also ich habe mich ein bisschen gefühlt wie im Jahre, wann haben wir das gespielt? 98, 99, so im Netzwerk. Mhm. Das war echt cool. Man sieht es natürlich, also das Spiel ist alt und ja, entsprechend düster und trist sind die Texturen und die Räume, in denen man sich da aufhält. Und es gibt wenig Sound, es gibt keine Musik, soweit ich mich erinnern kann. Ich habe es auch nicht so irre weit gespielt. Aber es war irgendwie ganz cool, hat Spaß gemacht und ich habe viele, viele schöne LAN-Erinnerungen an das Spiel.
Ja, ich auch. Am 25.11. Star Wars, wieder mein Thema, erschien Star Wars Rebel Assault für den PC und das war eines der ganz frühen, absolut exklusiven CD-ROM-Spiele. Das haben wir in unserer Folge 85 schon mal sehr ausführlich beleuchtet. Gute Folge, kann ich durchaus empfehlen. Und da erinnern wir uns doch auch gerne an den Kontakt, den du, Tobi, zu dem Autor Vince Lee hergestellt hast. Und der hat uns einen tollen Einspieler für unsere Folge eingesprochen.
Ja, das war sehr, sehr cool. Der hat uns auch noch ein paar schöne Bilder geschickt, Fotos aus seinem Fundus aus der Produktion von damals. Das war auf jeden Fall ziemlich cool, ja.
Also, wer mehr darüber wissen möchte, hört sich unsere Folge 85 an. Und am 27.11., das freut mich besonders, erschien der, die das Dreamcast vor 25 Jahren in Japan. Und das Dreamcast ist bis heute meine Lieblingskonsole. Es ist wunderschön, es hat abgefahrene Controller, es war seiner Zeit weit voraus. Es hat damals traumhafteste Grafik. Also wirklich, ich bin geschmolzen. So gut sahen die Spiele aus. Und ich weiß noch wie heute, ich hatte mein letztes Geld angespart und bin zum lokalen Spielzeuggeschäft gegangen. Das war gegenüber von Mediamarkt. Und hab mir die Dreamcast, ich werde jetzt andauernd den Artikel wechseln, bis ich einen gefunden habe, der mir passt, mitgenommen und hatte Jan dabei. Liebe Grüße an Jan. Und ich hatte leider nur genug Geld fürs Dreamcast und einen Controller und eine Speicherkarte, aber nicht genug Geld für das Spiel.
Ja, die Geschichte hast du auch schon mal erzählt.
Ich auch, ja, es tut mir so leid. Aber ich habe dann Jan überredet, das Spiel doch bitte mitzukaufen und so mit, mich zu bezuschussen, weil er könnte das ja auch dann für umsonst bei mir spielen. Er hätte dann ja auch was davon. Das war so ein Hoverboard-Spiel. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das heißt. Man ist auch so Zukunfts-Hoverboards-Rennen gefahren und so. Und ja, die Dreamcast, meine große, große Konsolenliebe. Wunderschön. Ganz toll. Was Besseres ist nie wieder erschienen. Großer Platz in meinem Herzen. Habt ihr Dreamcast-Geschichten?
Gar keine einzige.
Auch leider überhaupt nicht. Hatte ich jetzt vorhin gesagt, ich war PC-Spieler zu dem Zeitpunkt und wir hatten mal die Frage gestellt in einer unserer Fragefolgen, bei welcher Konsole wir es schade finden, dass wir sie verpasst haben. Und bei mir ist das Dreamcast definitiv eine der Konsolen, bei der ich echt ein bisschen traurig bin, dass ich die damals verpasst habe.
Das war schon toll.
Ja.
Ich möchte nochmal sagen, wie toll es war. Na gut, bevor ich hier vor Liebe überschäube, springen wir doch schnell in den Dezember und nähern uns dem Ende des Jahres.
Ja, und im Dezember ist auch das nächste Analog-Produkt erschienen, das Analog Duo. Das ist eine Konsole, die ebenfalls FPGA, typisch Analog, das PC Engine, der die das, PC Engine?
Die PC Engine.
Beziehungsweise TurboGrafx-16 nachbildet. Und das Ding hat nicht nur einen Slot für die Hue Cards, sondern auch einen CD-Slot. Also man kann auch die CD-Spiele darauf spielen. Das ist ganz geil. Ich habe leider überhaupt keinen Deal mit dem PC Engine bzw. TurboGrafx-16. Aber für die Leute, die damit einen haben, also allein, dass man da die CD-Spiele mit drauf spielen kann, ist schon ganz geil.
Ja.
Aber genug von Analog, zumindest vorerst. Am 8.12., das war für mich persönlich sehr geil, ich als altes Sega-Kind, da hat nämlich Sega verkündet, dass die an neuen Spielen für alte IPs arbeiten. Und Sebo, wir zwei beide, als wir damals über Streets of Rage 4 gesprochen haben, das war in unserer 15. Folge,
ja,
so lange ist das schon her.
Good old times.
Da bist du auf den grandiosen Einfall gekommen, die sollen doch in genau so einem Stil Golden Axe machen.
Ah ja, machen sie das.
Nein. Zumindest, schade. Zumindest, wenn man dem kurzen Trailer glauben kann, da sieht man nämlich, dass die an Jet Set Radio, also an einem neuen Jet Set Radio, an einem neuen Shinobi, an einem neuen Golden Axe, auch an einem neuen Streets of Rage, an einem neuen Crazy Taxi und danach steht and more arbeiten. Also die sind gerade in Development. Das Golden Axe sieht eher nach einem 3D-Spiel aus, aber schon mit den bekannten Figuren. Also ich bin da echt sehr gespannt drauf. Auf welches dieser Franchises freut ihr euch am meisten? Auf welches dieser Spiele freut ihr euch am meisten? Habt ihr überhaupt Bock auf was Neues?
Da hätte ich mir mal die Trailer angucken sollen. Normalerweise, das war nämlich Teil der Video Games Awards hier von Jeff Keighley.
Ja, genau.
Die ich normalerweise wirklich akribisch verfolge. Dieses Jahr aber nicht. Ich war zu müde. Und normalerweise bleibe ich immer extra wach und gucke mir das live an. Und dann habe ich es aber verpennt. Und da hatte ich keinen Bock mehr. Deswegen habe ich bis heute die Trailer nicht gesehen. Aber natürlich würde mich am meisten Shinobi reizen. Da bin ich gespannt, was man daraus macht.
Das sah echt gut aus. Das sah so ein bisschen zeichentrickmäßig, aber 2D aus.
Ah ja.
Das hat mir gefallen vom Stil.
Ja. Und Crazy Taxi habe ich gerne auf dem Dreamcast gespielt. Aber das geht natürlich eigentlich nur, wenn Offspring im Soundtrack mit dabei sind. Sonst macht das ja gar keinen Sinn. Und ansonsten, ja ey, Golden Axe, Streets of Rage, count me in. Also fast alles durch. Mit Jet Set Radio bin ich damals nicht warm geworden. Das ist mir ziemlich Wurst. Alle anderen reizen mich.
Ja, oder? Ja, und wir können es nochmal sagen, Shinobi, Revenge of Shinobi haben wir in unserer Folge 9 besprochen und Golden Axe in unserer Folge 93. Also zumindest einen ganz großen Teil dieses Lineups, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Crazy Taxi, mal eine Folge wert.
Könnte man machen, für eine kurze Folge.
Nie gehört.
Echt?
Nee. Du hast das noch nie gehört.
In meinem Leben
okay,
noch nicht.
Dann müssen wir Tobi educaten und über Crazy Taxi reden.
Ich guck mir einfach den Wikipedia-Artikel an. Wovon ich aber schon mal gehört habe, ist Doom. Das erschien nämlich am 10.12. vor genau 30 Jahren für MS-DOS und das war sicherlich auch ein bahnbrechendes Ereignis damals. Also ich habe da auf jeden Fall sehr viele Erinnerungen dran. Du hast es vorhin ja auch schon erwähnt, dass du das gerne gegeneinander gegen was, Klaas?
Klaas, genau.
Natürlich, wer sonst gespielt hast. Ich habe es damals mit Jörg zusammengespielt. Das war mein Friend to go, was Doom betrifft. Der hatte nämlich einen PC schon damals, als ich noch einen Amiga hatte. Und das haben wir viel und gerne bei ihm auf dem Dachboden gespielt. Ich kann mich noch gut erinnern an IDKFA und IDDQD, die wichtigsten Cheats.
IDClip?
Ja, das war alle Waffen.
IDClip war durch die Wände gehen, oder? War das, hieß es nicht sogar Clip?
Weiß
also
nicht.
IDDQD war Unverwundbarkeit, IDKFA waren alle Waffen.
Genau, und ja. IDClip weiß ich nicht mehr.
Ich glaub, durch Wände gehen.
Möglicherweise.
Unter Umständen.
Ja, also wichtiges Spiel, hat ja so diese ganze 3D-Shooter-Ära nicht begründet, aber auf jeden Fall stark vorangetrieben. Ich habe gute Erinnerungen dran. Wie sieht's bei euch aus?
Ich habe da gar keine Erinnerung dran. Ich habe Doom nie gespielt. Ich habe Doom 2016 gespielt, aber das originale Doom, das war eine Zeit, ja, Tobi, du hast es gerade schon gesagt, wir hatten noch einen Amiga und als ich dann auf den PC gewechselt bin, ich habe damals absolut kein Interesse an 3D-Shootern gehabt, überhaupt nicht. Ich habe erst bei LAN-Partys Duke Nukem 3D gespielt, aber auch nur im LAN und später Quake. Quake war der erste First-Person-Shooter, den ich wirklich gespielt und den ich auch durchgespielt habe. Mhm. Davor, nee.
Okay. Boah. Ja, also ich habe Doom geliebt.
Ja.
Also Doom war der Shit. Ich habe bestimmt gefühlt monatelang nichts anderes gespielt. Immer und immer wieder die Musik, das Setting, die Waffen, die Grafik. Das war Wahnsinn. Das war eine Offenbarung.
War schon cool, ja.
Also Doom war wirklich ein Schritt in eine neue Welt,
ja.
Spieletechnisch. So, es gab halt natürlich schon Ultima Underworld, wo so in die Richtung. mit einer 3D-Umgebung, in der man sich auch umgucken konnte. Aber Doom, das war so schnell und das war geil und man hat Dämonen abgeschossen mit super abgefahrenen Zukunfts-Science-Fiction-Waffen. Es gab die BFG 9000. So, also
war das dieses riesige silberne Ding?
Mit der du die Smart Bomb geschossen hast.
Ja, ich fand den fucking Gun.
Raketenwerfer am geilsten und im zweiten Teil natürlich die Shotgun, die Doppelläufe.
Ich mochte auch den Plasmawerfer sehr gerne, die blauen Kugeln verschossen hat. Ja. Ganz kurz noch, natürlich ist der durch Wände gehen Code IDSPISPOPD. Wie konnte ich das nur vergessen?
Okay. Das frage ich mich allerdings auch. Sebo, ich bin schwer enttäuscht.
Ja, ich schäme mich auch ein bisschen. Jetzt kann ich auf jeden Fall nicht mehr durch Wände gehen.
So, und jetzt werden wir ein bisschen ernster. Am 15.12. vor 30 Jahren erschien Schindlers Liste in den US-amerikanischen Kinos und war wieder Steven Spielberg ein ganz anderer Film von ihm. Da hat er gezeigt, dass er, hat er vorher auch schon mal mit Die Farbe Lila gezeigt, aber hier hat er nochmal eindrücklich gezeigt, dass er auch absolut ernstes Kino kann, dass er bedrückendes Kino kann. Und er hat, nachdem er den Film gedreht hat, auch gesagt, hätte er in diesen Details von den Grausamkeiten der Nazis gewusst, hätte er die niemals als Bösewichte in den Indiana Jones Filmen genommen, weil die nicht als Bösewichte in Unterhaltungsfilmen, also in lockeren Unterhaltungsfilmen herhalten können. So hat ihn das mitgenommen, dieser Film.
Ja. Kann man auch nicht allzu viel drüber verlieren. Guter Film, wichtiger Film.
Ja.
Ja. Also ich habe den damals nicht gesehen, aber ich sehe den aktuell gefühlt jedes Jahr, weil ich natürlich mit meinen Schülern in der 10. Klasse immer irgendwann einmal Schindlers Liste gucken muss, damit man so ein bisschen den Eindruck bekommt, was war da eigentlich los, weil der das ja doch ganz gut vor Augen führt.
Mhm.
Kann man machen, gutes Ding.
Ja.
Ich habe den damals im Kino gesehen, also wir sind mit der Schule drin gewesen.
Ja, auch. Ja.
Ich habe James Ryan geguckt.
Das erklärt einiges.
Ja.
Ja, hurra! Und am 15.12. ist FIFA International Soccer vor 30 Jahren für das Mega Drive erschienen. War mir als Fußballfan unfassbar wichtig, diese Info noch zu droppen.
Du bist Fußballfan?
Ich hasse Fußball.
Ich möchte das auch nicht weiter kommentieren. Ich habe dazu auch nichts zu sagen, außer dass wahrscheinlich dieses Spiel die bis heute bestehende Reihe losgetreten hat.
Ist ganz witzig, denn seit diesem Jahr besteht die Reihe nicht mehr, denn EA hat die Lizenzen verloren für die FIFA und das heißt jetzt
FIFA.
EA Soccer, glaube ich, einfach nur.
Naja.
Ich weiß nicht, ich beschäftige mich halt überhaupt nicht mit EA Sportspielen, aber es ist schon krass, dass die Reihe auf dem Mega Drive vor 30 Jahren angefangen hat. Das ist schon krass.
Ja, das stimmt. Ja.
Ja.
Auch krass, Netflix hat ebenfalls im Dezember einen Trailer veröffentlicht, und zwar zum neuen Beverly Hills Cop, der 2024 erscheinen soll. Das finde ich ziemlich cool, weil ich die Filme sehr, sehr gerne mag, und der Trailer verspricht auch erstmal relativ viel Gutes, finde ich, denn der Film wird produziert von Jerry Bruckheimer, das ist der Produzent, der auch die alten Teile produziert hat. Und auch cool, Judge Reinhold und John Ashton sind wieder mit dabei. Das sind die beiden Cops, die in den ersten beiden Teilen auch schon dabei sind, also Rosewood und Taggart, die so ein bisschen die Humorkomponente bieten. Das ist sehr, sehr cool und klingt insgesamt ziemlich vielversprechend.
Vor allen Dingen finde ich es cool, dass John Ashton wieder dabei ist, weil der war im dritten nämlich nicht mehr dabei. Judge Reinhold sehr wohl, der hat im dritten auch noch mitgespielt. Aber wie gesagt, Taggart war nicht mehr dabei. Finde ich cool, als ich den da wieder gesehen habe. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt, weil der so dünn geworden ist.
Ja.
Aber gibt jetzt noch keinen deutschen Trailer. Da ist wieder die Frage, okay, der alte Sprecher von Eddie Murphy ist ja nun auch schon längere Zeit tot.
Ja, das ist wirklich traurig.
Ja, und der neue Sprecher, der ja auch Chris Evans, Captain America spricht. Ja, der macht das sicherlich kompetent, der ist aber halt nicht Eddie Murphy.
Ja.
Ja.
Gerade Eddie Murphy ist natürlich auch wirklich schwierig.
Ja, ich kann da gar nichts zu sagen. Ich erinnere mich nur noch dran, dass der dritte Teil Mist war und die ersten beiden habe ich null Erinnerung dran. Ich habe die gesehen, ich weiß, dass Axel F-Theme ganz wichtig ist.
Oh ja.
Cool.
Ich glaube, so heißt er übrigens auch. Er heißt Beverly Hills Cop Axel F, also ja, der neue Film.
Ah, okay. Aber ich habe wirklich, ganz ehrlich, ich habe gerade echt in meinem Kopf gekramt. Ich habe überhaupt keine einzige Erinnerung an die Filme. Ich weiß aber, der dritte war Mist und hat entweder in einem Supermarkt oder im Vergnügungspark gespielt.
Zweiteres.
Ja, das war's.
Guck dir die ersten beiden nochmal an, die sind echt gut.
Ja, Beverly Hills Cop war schon geil. Also der erste ist richtig gut und es fällt von Film zu Film immer weiter ab. Der zweite mit Brigitte Nielsen und wie heißt er noch hier aus Zurück in die Vergangenheit?
Dean Stockwell.
Ja, genau.
Ach, der ist auch gut. Der zweite ist auch super.
Der ist ganz cool besetzt, fällt schon ein bisschen ab zum ersten. Diese Leichtigkeit ist halt weg aus dem ersten Teil. Und der dritte, ja, der geht schon, ist okay, aber ja, der ist schon nicht mehr so gut. Auch nicht mehr so gut wie der zweite und schon gar nicht mehr so gut wie der erste. Ich bin sehr gespannt auf den vierten, ob der da noch was kann. Und da sieht man auch wieder, ey, Eddie Murphy, der ist ja auch schon, ich weiß nicht genau, wie alt Eddie Murphy ist, aber der sieht wirklich nicht so alt aus, wie er ist. Nee,
das stimmt, da gebe ich dir recht, habe ich mich auch erschrocken. Ich habe den neulich seit langem mal wieder gesehen. Wie man sein Alter auch nicht ansieht, das ist Brad Pitt. Der ist nämlich am 18.12.60 geworden.
Das ist so krass, ey, Brad Pitt ist ja 60.
Ich habe ihn ja gerade noch in Once Upon a Time in Hollywood gesehen. Und der Mann sieht wirklich nicht aus wie 60.
Boah, ich würde so gern noch so gut aussehen, wenn ich 60. Ich würde jetzt gern so gut aussehen wie Brad Pitt mit 60, ey. Das ist, puh.
Das ist wirklich, wirklich krass. Es gibt so Leute einfach.
Da empfehle ich noch Random Bullet Train, wenn man
einen guten
Film mit Brad Pitt gerade sehen möchte.
Wer nicht mehr ganz so gut aussieht, was aber auch okay ist, weil er 20 Jahre älter ist.
Der sah aber auch noch nie so gut aus.
Wenn man stimmt. Auf jeden Fall ist Keith Richards gerade 80 geworden, auch am 18.12.
Aber hier müssen wir ganz vorsichtig sein. Meine Freundin ist großer Rolling Stones Fan. Das war ihre erste große Band, von der sie Fan war. Und sie ist riesiger Keith Richards Fan. Wenn sie einen Lebenstraum hat, dann ist es, mit Keith Richards
Drogen zu nehmen.
Ja, im Prinzip ja, denn sie möchte mit ihm gern einen Wodka O trinken, eine Zigarette rauchen und dann ein Foto haben mit ihm.
Naja, also lieber Keith, wenn du das hier hörst, mach ihr doch diesen Wunsch wahr.
Wenn der mal nicht mehr ist, dann werde ich sie sehr, sehr dolle trösten müssen. Die wird sehr, sehr traurig sein, wenn der stirbt.
Na gut, ich kann zu dem gar nichts sagen. Ich habe weder einen Draht zu den Stones noch zu Keith Richards, ist mir eigentlich relativ egal.
Das aktuelle Album ist sehr gut. Das ist jetzt ja dieses Jahr erst erschienen. Die haben nach 21 Jahren wieder ein Album veröffentlicht. Die Jungs sind alle so in dem Alter, die sind alle um die 80 und die bringen noch ein neues Album raus und das ist gut mit 80 und die gehen nochmal auf Tour.
Ja, beeindruckend.
Am 19.12. kam Leben und Sterben lassen, allerdings vor 50 Jahren. Vor 50 Jahren in die deutschen Kinos. Und jetzt können wir uns mal so richtig alt fühlen.
Das ist ein James-Bond-Film, ne? Vielleicht sollten wir es erwähnen.
Mit Michael Jordan, genau. Ja.
Nein, ich meine, man sollte vielleicht wirklich erwähnen, dass das ein James-Bond-Film ist. Das
ja, ja, so. Hast ja recht. Es ist ein James-Bond-Film mit Roger Moore, der erste mit Roger Moore.
Ja, der ist wirklich gut. Also ich mag den. Und da habe ich auch wirklich gedacht, also 50 Jahre, klar, der ist alt, aber die 70er Jahre, die sind doch nicht 50, ja doch, sind sie.
Ja, sind halt Jahre. So lange her.
Das
ne?
fand ich wirklich krass. Wir haben jetzt vorhin schon mal so 40 Jahre gehabt und 45 und dieser ganze Kram, den wir vorhin gehört haben, Space Invaders und Bomberman und keine Ahnung, das kommt mir gefühlt alles viel älter vor als dieser Film. Denn der ist so, den kenne ich ja aus meiner Kindheit, das ist so ein Kindheitsbond und der ist bunt und der ist, also weiß ich nicht, der ist doch nicht 50 Jahre alt, das finde ich völlig verrückt.
Ah, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, ich fand als Kind die James-Bond-Filme schon alt. Also die sahen aus wie alte Filme, als ich die als Kind gesehen habe.
Fand ich überhaupt nicht.
Nee, finde ich auch nicht. Also nicht die Moore-Filme. Nee. Also bei den Sean Connery-Filmen würde
ich habe ja die Sean Connery-Filme geguckt. Die Moore-Filme gab es ja für mich nicht. Mama hat ja nur Sean Connery mit mir geguckt.
Ja, gut, die sind aber dann auch aus den wirklich 60er. Frühen 60ern. Ja. Ne? Das ist nochmal ein anderer
Schnack?
Schnack auf jeden Fall, ja. Naja, fand ich auf jeden Fall verrückt. 50 Jahre, wow. Und wir beschließen das Jahr mit einer, ja, nicht ganz so krassen Meldung, aber es passt gerade so schön in die Jahreszeit. 3 Haselnüsse für Aschenbrödel wird ebenfalls 50 Jahre alt.
Oh Gott.
Ja, DEFA-Klassiker, ne?
Ja.
Ich bin sowas von raus.
Ach, das ist ein toller Weihnachtsfilm. Der ist schön. Nein, der ist super. Nein, ich mag den.
Eigentlich hat man den doch immer nur so im Osten geguckt, oder? Das ist
nein.
Nur für mich, nein?
Früher vielleicht.
Also ist ja eine deutsch-tschechische Produktion, aber den kenne ich auf jeden Fall aus Kindheitstagen. Und das war nicht im Osten.
Ja, also ich kenne den auch aus Kindheitstagen. Das war ja so ein Ding, aber
ich
der nicht. Hatte bei... Okay.
Ich finde das so faszinierend, dass ihr den beide aus der Kindheit kennt und ich halt überhaupt nicht.
Ja, weiß ich nicht.
Ihr habt den als Kind nicht gesehen und ich habe ja gerne so Ostmärchenfilme geguckt. Also damals hätte ich den wahrscheinlich noch eher geguckt. Ja,
der lief halt immer, ne? Also
ja.
Der lief immer im Fernsehen.
Ja.
Ich habe aber, glaube ich, auch als Jugendlicher gedacht, dass das ein Pornofilm ist.
Oh. Die Haselnüsse.
Ja.
Naja. Gut, dann haben wir unser Recap erstmal durch. Und wir wollten noch kurz über unsere persönlichen Highlights des Jahres sprechen.
Ja, wie sah es denn aus?
Ganz gut soweit. Also wir haben neben unseren laufenden Formaten, also der Amiga-Sprechstunde oder unseren Musikfolgen, den Seems Like Yesterday, unseren Fokus mal wieder ein bisschen mehr in Richtung Spiele bewegt. Da gab es Folgen wie Rebel Assault, Castle of Illusion, Alex Kidd in Shinobi World. Wir haben über Golden Axe gesprochen, über Outrun, über Wave Race 64. Wir haben über Darkstalkers geredet, Body Blows oder zuletzt auch über James Bond 2, Codename Robocop. Das ist, finde ich, schon mal eine ganz gute Reihe. Eine schöne Mischung auch vor allem. Wir hatten ja auch unsere blaue Phase zwischendurch.
Ach, ja, das war schön.
Indem wir viel über Sega-Spiele
gesprochen haben. Die blaue Periode.
Genau. Es gab aber auch andere Themen. Wir haben über Filme gesprochen. Seba hat uns ausgefragt. Ich habe aus meinem Tagebuch vorgetragen. Und, wir haben es erwähnt, unsere 100. Folge haben wir aufgenommen. Aber was war denn sonst noch so los in eurem Podcasterleben, aber vielleicht auch privat, Sebo?
Auch bei mir privat. Was war los? Ich habe ein paar Sachen gemacht. Ich habe geheiratet im März. Das war
check,
ganz cool.
Ja.
Und bin zum dritten Mal Vater geworden im Mai. Und
auch check.
Eine übelst niedliche Tochter. Jetzt drei Töchter. Also ich wohne hier in einem krassen Frauenhaushalt mit vier Frauen zusammen. Läuft aber ganz gut. Ja, das sind so meine privaten Highlights gewesen. Ein anderes Highlight war Schnee im Dezember, megamäßig.
Ja, am Anfang, aber seitdem, ja, es regnet die ganze Zeit. Es ist typisch hannöversches Weihnachtswetter. Ja. Um die 10 Grad und Nieselregen oder auch richtiger Regen.
Was war denn noch so los dieses Jahr? Wichtigstes Spielehighlight dieses Jahr war für mich der Cyberpunk DLC. Den habe ich gerade beendet mit jetzt 80 Stunden Spielzeit oder sowas. Wahnsinn. Also fantastisches Spiel. Mein Lieblingsspiel der letzten Jahre und der DLC war auch großartig. Und ehrlich gesagt bin ich traurig, aus dieser Welt wieder aussteigen zu müssen. Ich würde mir wünschen, es wäre nicht der letzte DLC gewesen oder CD Projekt Red würde sich einfach ein Herz nehmen und alle paar Monate einfach nochmal so 10, 15 Gigs rausschmeißen, weil ohne Scheiß, es gibt noch so viele Ecken dieser riesigen Stadt, in denen ich noch nicht wirklich war. Ich bin letztens durch Dogtown gelaufen und habe einfach ein paar Wege gefunden und Gegenden, die ich noch gar nicht gesehen habe. Da ist halt dann nichts Spielewichtiges los. Aber es gibt noch so viele Bereiche, nutzt das doch. Und ansonsten, die 100. Folge war natürlich der Shit. Es hat Spaß gemacht, endlich mal wieder ein Quiz mitzuproduzieren und am Quiz teilzunehmen. Das war für mich ja das erste Mal. Bis jetzt war ich ja immer der Moderator. Und hat auch Spaß gemacht, mal Kontakt zu anderen Podcastern aufzunehmen, um sich mal um Fragen zu kümmern. Das war mein Podcast-Highlight. Mein Lowlight ist, dass ich viel weniger Zeit für Podcasts habe. Ich habe jetzt leider ein paar Termine absagen müssen. Den letzten aus Krankheit, aber oft auch teilweise, weil ich einfach zeitmäßig mit drei Kids im Haus doch ein bisschen weniger flexibel bin, als ich mir das erhofft hatte. Ich hoffe, das pendelt sich im nächsten Jahr ein bisschen ein und ich bin wieder regelmäßiger mit dabei. Mir fehlt es dann doch ganz schön. Ja, und ansonsten, der Super Mario Film war gut. Wie cool, hätte ich nicht gedacht. Wie sieht's denn bei dir aus, Tobias?
Sebo, das will ich dir sagen.
Ja, dir will ich was sagen.
Du Grundguter.
Also klar, das Quiz und die 100. Folge war natürlich ein absolutes Highlight und auch die darin enthaltenen Grüße haben mich sehr gefreut, da mal Kontakt zu haben mit anderen Leuten aus der Szene. Haben wir ja sonst nicht so häufig, leider. Wir haben den Fokus auf Spiele gelegt, habe ich gerade schon erwähnt. Das fand ich auch toll. Also es hat mir großen Spaß gemacht, mit euch über zum Beispiel Castle of Illusion zu sprechen. Ich habe auch gern mit dir, Markus, über Golden Axe gesprochen.
Oh ja, das war schön.
Auch unsere Weihnachtsfolge über James Bond fand ich super. Also das fand ich wirklich gut. Ich hoffe, dass wir das im nächsten Jahr auch so ein bisschen wieder beibehalten können. Ein persönliches Highlight war sicherlich meine erste Reise in die USA im Juni diesen Jahres. Da war ich beruflich in Kalifornien, genauer gesagt in San Francisco. Das war wirklich toll. Ich war das erste Mal überhaupt so weit weg, bin so lange geflogen, das habe ich alles vorher noch nie gemacht. Wir waren da 3 Tage im Silicon Valley, haben da uns die üblichen Verdächtigen angeguckt, waren bei Apple, bei Google, bei Microsoft und so weiter und hatten dann noch eine Woche Zeit, in San Francisco Sightseeing zu machen. Also ich war eigentlich beruflich da und wir haben uns dann um meine Konferenz, die ich da besucht habe, so ein bisschen Urlaub noch gelegt, um Sightseeing zu machen. Das war wirklich sehr, sehr cool und hat mich sehr beeindruckt. Ansonsten war ich auch noch in Berlin im Computerspielemuseum. Das fand ich auch sehr, sehr cool.
Da war ich auch schon mal, das ist nett.
Ja, also das war wirklich nett gemacht. Die haben sich sehr viel Mühe gegeben mit ihrer Ausstellung. Vor allem diese kleinen Inseln, diese Time Capsules, die sie da haben aus den 70er, 80er, 90er Jahren, wo sie so sehr, sehr detailverliebt Zimmer nachgebildet haben aus den jeweiligen Jahrzehnten. Das war wirklich, wirklich nett. Kann ich nur empfehlen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, so viel mehr Highlights habe ich dieses Jahr eigentlich gar nicht. Ich habe wenig gezockt, auch keine nennenswert vielen Filme geguckt. Markus, ich glaube, da sieht's bei dir ein bisschen anders aus.
Oh ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich Sebo bei Filmen sogar überholt habe. Das will was heißen.
Ich habe ja halt keine Zeit. So. Das ist jetzt nichts, worauf man stolz sein muss.
Doch, da kann man stolz drauf sein.
Also, wenn ich stehen bleibe, bist du schneller als ich.
Genau. Ja. Dann bleib doch nicht stehen. Also, Highlight natürlich, 100. Folge. Wie kann das denn nicht das Highlight des Jahres sein? Ansonsten, ja, ich war wieder in den USA, endlich wieder Urlaub drüben in Washington. So eine schöne Stadt, kann ich nur jedem empfehlen. Also, wer New York und LA hinter sich hat, gerne Washington. Und geil, mein Analog Pocket kam endlich an, fast 2 Jahre, nachdem ich ihn bestellt habe. Ich habe fast 2 Jahre auf das Ding gewartet. So eine kranke Scheiße. Aber geiles Gerät. Und sehr schön, im Oktober war ich zu Gast in einem anderen Podcast, beim Samurai Games Podcast. Da habe ich mit dem Gastgeber Carrie über die Resident Evil Reihe gesprochen. Das hat mich sehr gefreut, da eingeladen worden zu sein. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Grüße an Carrie an der Stelle. Und ich bin seit kurzem Teil eines Rollenspiel-Podcasts, eines Vampire The Masquerade Podcasts, der heißt San Diego Shining. Ich bin aber, glaube ich, noch nicht in einer der aktuellen Folgen zu hören. Ansonsten habe ich in den letzten Wochen AI-Bilderstellung für mich entdeckt und liebe es und nerve alle in meiner Umgebung damit. Ja. Die Jungs hier können ein Lied davon singen. Ich werde auch auf Twitter demnächst sehr doll nerven. Ansonsten habe ich mir so ein bisschen was überlegt, was so meine Lieblings-Podcast-Folgen waren. Stirb langsam fand ich ganz fantastisch. Die ist echt gut geworden. Vielleicht auch, weil es halt ganz aktuell ist. Alex geht in Shinobi World, fand ich ganz toll. Kann natürlich auch sein, weil ich da sehr nostalgische Gefühle habe für das Spiel. Und ja, die 100. Folge ist halt die 100. Folge, krasser Meilenstein und so. Was die Filme anbelangt, aus 23, also wenn ich einen Film aus 23 wählen müsste, den ich am besten fand, würde ich Spider-Man Across the Spider-Verse nehmen. Den fand ich sehr, sehr gut. Und einen Film, den ich 23 das erste Mal gesehen habe, das wäre Das Apartment mit Jack Lemmon. Fantastischer Film. Also jeder, der den nicht kennt, richtig, richtig guter Film. Unbedingt mal gucken. Das beste Spiel 23. Wenn ich ein Spiel aus 23 nehme, dann würde ich tatsächlich, Sebo, wir spielen es gerade, Robocop nehmen. Ich habe es zwar noch nicht durch, aber ich habe echt ein Schrottspiel erwartet. So Lizenzgrütze. Und das ist echt ein kompetenter Shooter. Der macht Spaß und man fühlt sich auch wie Robocop. 23 ist das erste Mal gespielt. Und dann würde ich The Quarry nehmen. War sehr, sehr cool von Supermassive Games, eins von diesen filmartigen Spielen. Und wenn ich ein Spiel nehmen müsste, was ich für einen Podcast gespielt habe, dann würde ich tatsächlich Wave Race 64 nehmen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Habe ich sehr, sehr gerne gespielt.
Cool. Ich würde vielleicht auch nochmal ganz schnell, ich habe es ja ganz vergessen, auch sagen, welche Filme mir gut gefallen haben. Vielleicht 2, 3 Geheimtipps, die nicht so auf dem Schirm sind und mir relativ gut wegfahren. Unbedingt Patan gucken mit Shah Rukh Khan. Der hat einen Actionfilm gedreht, der zieht einem die Schuhe aus. Fand ich großartig. Den neuen Godzilla kann man sich richtig gut geben. Mir haben noch gut gefallen Sonne und Beton. Da hatte ich gar nicht gedacht, dass ich mir einen Deutschlandfilm so abholt. Ja. Wirklich cool. Tyler Rake Extraction 2 für den coolsten Longtake des Jahres.
Der gar kein echter Longtake ist.
Ja, der super natürlich, du kannst auch so einen Longtake gar nicht drehen. Ne? Aber das ist oft inzwischen so, ne, dass die meisten Longtakes eher so ein bisschen fakey sind und eher so 2 Minuten maximal tatsächlich echt davon sind. Trotzdem, super beeindruckend. Und hier der geheime Nerd-Tipp für alle Leute, die wie ich heimlich mit ihren Kindern gerne Ladybug gucken. Der Ladybug und Cat Noir-Film ist tatsächlich mein Film des Jahres, wenn ich Letterboxd laufe. Der hat 4,5 Sterne gekriegt. Ich hatte viel Freude im Kino. Ist halt ein halbes Musical, aber ich fand ihn so schön. Und am Ende küssen sie sich. Ja, sorry, Spoiler, aber Alter, mir ist das Herz aufgegangen. Endlich. So, da guckt man 4 Staffeln, die beiden kriegst nicht geschissen und endlich ist es soweit. Also, mach das mal. Fand ich super.
Sehr schön. Ich bin ja nicht so der Filmegucker. Ich habe es auch unterschlagen. Ich dachte, das fällt nicht auf. Aber jetzt muss ich vielleicht noch nachziehen. Ich guck wirklich nicht so viele Filme und habe mit Sicherheit auch nicht viele Filme zum ersten Mal geguckt dieses Jahr. Tetris fällt mir da ein, haben wir vorhin drüber gesprochen. Den fand ich sehr gut. Super Mario Bros. Haben wir auch drüber gesprochen. Fand ich auch ganz gut. Und ich glaube, ich habe den neuesten SpongeBob-Film dieses Jahr zum ersten Mal gesehen.
Ich glaube, den habe ich auch geguckt.
Ist das der mit Keanu Reeves?
Mann, ich weiß nicht.
Nee, der ist bestimmt nicht von diesem Jahr. Aber den habe ich zumindest zum ersten Mal in diesem Jahr gesehen. Den fand ich auch witzig. So habe ich meine Pflicht hier auch erfüllt.
Sehr gut.
Ja. Cat Noir und SpongeBob läuft.
Ich hab auch noch eine Pflicht zu erfüllen, bevor wir jetzt es hier gleich haben. Ich muss noch mal ganz kurz etwas berichtigen. In der letzten Folge über Stirb langsam, ich habe die ja eben gerade als so toll angepriesen, da ist mir leider ein schlimmer Fehler unterlaufen. Ich habe behauptet, dass Huey Lewis den Terroristen, der sich als Wachmann ausgibt, dass der sagt, dass dieser Typ tatsächlich auch aussieht wie Huey Lewis. Also Huey Lewis sagt von dem Schauspieler, ja, er sieht aus wie ich. Und das stimmt nicht, es ist genau umgekehrt. Der Schauspieler sagt, ja, ich sehe aus wie Huey Lewis, nur in groß. So, das musste noch einmal geklärt werden. Entschuldigung für diesen Fehler, kommt nicht wieder vor.
Ich hoffe, ihr könnt Markus vergeben, seit Tagen geht das in ihm rum.
Haben wir das auf jeden Fall auch richtig gestellt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und bevor wir es jetzt nun wirklich haben und wir unseren Hörern danken, dass sie es so lange mit uns ausgehalten haben, müssen wir noch kurz nachschieben, was denn nun unser Lieblings-Bond-Song, Bond-Titelsong ist, wonach du vorhin gefragt hast, Sebo.
Oh, ich habe gehofft, es kommt nicht mehr.
Drüber nachgedacht während der Aufnahme. Also ich Boah, wow, das ist wirklich schwer.
Ja, super schwer.
Da gibt es natürlich auch so verschiedene Kategorien. Der größte Impact, der schillerndste Song ist sicherlich Goldfinger, würde ich sagen. Mhm. Also das ist einfach der Macker, das ist der Bond-Song, so, aber den würde ich mir jetzt so beim Autofahren nicht unbedingt anhören. The man with the Midas touch. Ich mag auch total gerne View to a Kill von Duran Duran, finde ich auch super, wirklich ein toller Song. Ich finde aber auch License to Kill cool.
Oh ja, das ist gut.
Der ist auch richtig, richtig
gut. Gladys Knight.
China Easton ist der nächste Song, den ich meine, glaube ich zumindest. Und zwar In tödlicher Mission. Den mag nicht jeder, ist nicht jedermanns Sache. Ich finde ihn trotzdem toll.
Wie heißt denn der nochmal?
For Your Eyes Only heißt
der. Oh, For Your Eyes Only, super.
Ja, der ist okay.
So
der
schön ist 80s gut. Und der hat so schöne Instrumentierung.
Mag ist aber nicht sehr, so bondig, ne? Wegen dem Klavier.
Ah, richtig. Ja, ich mag den trotzdem total gerne.
Ja, bin ich bei dir, finde ich einen tollen Song.
Man sieht schon so ein bisschen, also die etwas neue, ich mag auch den Aha-Song aus Living Daylights, also Hawk the Tiger,
das finde
ich
auch super. Guter Song.
Also eher so die etwas neueren, die älteren 60er Jahre, auch super, You Only Live Twice finde ich auch cool, aber ist jetzt nichts, was ich mir so anhören würde. Markus, hattest du Zeit zum Nachdenken?
Nee, tatsächlich nicht, ich habe mich auf den Podcast konzentriert und finde das aber auch super schwer. Ich würde, ja, A View to a Kill ist fantastisch, richtig geil 80s und The Living Daylights ist auch richtig gut. Also, dass ich Aha und Duran Duran mal so hoch loben würde, hätte ich nicht gedacht. Ich mag tatsächlich auch den Song aus Casino Royale, You Know My Name. Der ist halt auch richtig gut, ist ein richtig, richtig guter Song. Der ist auch als Song, der ist auch als Song richtig gut.
Ja.
Nicht nur als Bond-Song. Und Live and Let Die. Live and Let Die ist ein richtig guter Song. Auch in der Version, also in der Originalversion, nicht nur von Guns N' Roses, auch von Paul McCartney and the Wings. Wow, was für ein Song.
Das ist echt nicht schlecht, das stimmt.
Super, Sebo.
Ich habe ja schon gesagt, Future Kill ist mein Top-Bond-Song.
Da machen wir mal ein Ranking.
Ja, ich finde auch, das kann man nochmal aufgreifen und dann erklären wir auch, warum wir was aus welchen Gründen lieben.
Aber dann spielen
wir
natürlich.
Singen wir da natürlich auch live.
Ja, genau, wir müssen es ja singen, weil wir keine GEMA-Gebühren zahlen wollen. Also,
das kriegen wir hin.
Into the fire.
Oh ja. Ah, da sehe ich dich, Sebo.
Das ist mein Ding.
Ja, das Getanze hätte man sehen müssen. Schade, dass das hier kein Videopodcast ist.
Nächstes Mal. Stell mal so einen kleinen Clip rein bei den Kapitelbildern.
Aber jetzt haben wir es, oder?
Jetzt haben wir es.
Aber sowas von haben wir es. Wollen wir noch irgendwen grüßen? Philippe.
Genau, Philippe grüßen wir, der krank zu Hause liegt. Und dann grüßen wir natürlich unsere Hörer, die, wie ich gerade schon sagte, hoffentlich bis hierhin durchgehalten haben. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über eure Rückmeldungen. Bewertet uns gerne auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Lasst uns einen netten Kommentar da auf unserer Website www.ewiggestern.de.
Ja, Tobi hatte ja geguckt. Ist Platz da, hat er gesagt. Also wenn nicht, dann beschwert euch bei Tobi, ne?
Genau, könnt ihr mir gerne schreiben. Oder tretet sonst wie mit uns in Kontakt über die sozialen Medien. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Blue Sky, machst du dann alles am Start.
Ja, und wenn ihr euch wundert, Mensch, die drei oder vier Jungs sind sonst sowas von dynamisch. Die sind fit. Die sind am Start. Wir haben jetzt bis kurz nach 2 aufgenommen. Sollten wir also am Endrun.
Morgens.
Ja, genau. Wir machen es immer abends. Sollten wir also gegen Ende vielleicht ein wenig ins Schlingern gekommen sein oder etwas weniger dynamisch klingen als sonst. Verzeiht uns. Wir sind für euch bis mitten in die Nacht aufgeblieben, euch die wichtigsten Rückblicke dieses Jahres zu liefern. Also, ich hoffe, ganz toll, dass es euch gefallen hat und wir hören uns im nächsten Jahr. Und dann wünschen wir euch allen einen guten Rutsch und ein frohes Neues.
So ist es.
Eine Sache noch, Sebo, keine Sorge, die Post macht das. Die Postproduktion, die regelt das.
Kriegen wir alle so ein bisschen Helium-Stimmen. So.
Also, ja, wie Sebo schon gesagt hat, macht's gut, wir hören uns in 2024 wieder.
Auf jeden.
Bis dahin, guten Rutsch und
bleibt am Drücker.
Oh, das war ja fast wie geplant.
Nein.
Sebo muss doch auf Wiedersehen sagen, sonst ist es nicht richtig.
Live-Aufnahme. Ja, auf Wiedersehen.
Wiedersehen.
Danke.
Ciao.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Hey, hallo und herzlich willkommen zum Ausklang des Ausklangs dieses Jahres. Wie es zum Ende eines Jahres nun mal so ist, haut den einen oder anderen die kalte Jahreszeit ordentlich um. Diesmal hat's mich erwischt und ich konnte nicht bei der Aufnahme sein und mit meinen Retro-Kollegen über die vergangenen 365 Tage sinnieren. Aber die Jungs fanden, dass ein Jahresausklang ohne mich möglich, aber sinnlos sei, weswegen hier mein Last but not least kommt. An dieser Stelle dürfen natürlich die Grüße nicht fehlen. Und diese ehrenvolle Aufgabe wurde mir mitsamt ehrenvoller Wunschliste der zu Grüßenden übergeben. Wir freuen uns über die Kontakte und die Gemeinschaft in unserer Bubble und schicken ein herzliches Hallo durch den Äther an. Die KollegInnen von Stay Forever, Gunnar, Christian, Fabian, Henna und Rahel, Hans Ippisch, Manu von Insert Moin, Hardy, Dan und Ben von den Nerdwelten, Paul Kautz von Game Not Over, Richie Löwenstein, Sebastian Götting von der Rückspultaste, Gregor von Dinge von Interesse, Hans-Georg Pantschak, Christian von RetroPlays, Steffi von Quick und viele, viele Grüße an die treuen Kommentatoren auf unserer Homepage bei X, Twitter, Insta und Konsorten. Bleibt alle gesund, stabil, frohen Mutes, aktiv und mehr denn je am Drücker.